Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Herrschaften, die Big Show 683, Sportradio 360. Unser heutiges Programm, es geht los mit zwei Fußballteilen, Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung und Peter Ahrens vom Spiegel. Zunächst Rangnick, Nagelsmann, DFB, ÖFB, zweiter Teil dann Bundesliga mit dem kleinen Blick nach Gladbach. Dann The Elephant in the Room, Part 3, Thomas Wagner und Toni Tomic über Thomas Tuchel als neuen Nationaltrainer der Three Lions. Uwe Semrau und Markus Götz sind ein weiteres Duo, das wir heute mit größter Freude begrüßen. Es geht selbstverständlich um Handball in Part 4. Part 5, Stefan Heinrich, The Voice also mit Eddie Mielke, DTM und andere Sportarten, außer, und das ist dann in Teil 6, die Formel 1, die wird dort mit Stefan Ehlen und The Voice abgefackelt. Dann Johannes Knut, es hat bemerkenswerte Leistungen, Ausdauerleistungen gegeben am vergangenen Wochenende. Mit Johannes sprechen wir gerne darüber in Part 7. So, dann ein Solo in dieser Woche, Football-Solo für Nicolas Martin. Bisschen GFL, bisschen NFL, Part 8, Part 9 und 10 dann The Reunion, möchte ich sagen, von Heiko Olderb und Jürgen Schmieder und hinten raus noch ein Tennisgespräch mit Günter Bresnik, im deutschsprachigen Raum wohl der renommierteste Coach. Das alles in der Big Show 689, fast hätte ich es vergessen. Weihnachtsgeschenke, okay, es ist ein bisschen älter, aber es gibt Magazine aus dem Jahr 2019, 2020 und 2023. Das sind die Magazine. Schreibt einfach eine Mail an steilpass@sportradio 360 und da bekommt ihr dann alle Informationen, die ihr braucht. Die Big Show 683. Der Fußball wird besprochen mit zum einen Peter Ahrens vom Spiegel. Servus, Peter.
Hallo.
Und mit Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Felix.
Servus, hallo.
Peter, was du vielleicht weißt, aber jetzt ganz sicher weißt, du hast hier mit zwei Österreichern zu tun. Und wir müssen, glaube ich, schon, da muss jetzt auch ein Deutscher durch, mit dem Sonntagabend beginnen. Und ich weiß nicht, ob ich dich zitiere, Felix, aber ich möchte so anfangen. Ich meine, ich hätte es bei dir gelesen, dass es Ralf Rangnick in den meisten Spielen, in Norwegen hat er es vielleicht nicht geschafft, aber in den meisten Spielen einfach schafft, dass alle Spieler, die er aufstellt für die österreichische Fußballnationalmannschaft, Österreich gegen Norwegen 5:1 gewonnen, glücklicher Spielverlauf, muss man auch sagen, aber ist wurscht, nehme ich immer, aber dass die meisten Spieler immer am oberen, an der oberen Grenze ihres Leistungsvermögens spielen. Ist das, zitiere ich dich A, richtig und B, ist das wirklich eine herausragende Eigenschaft von Ralf Rangnick?
Ja, da zitierst du mich richtig, aber das habe ich jetzt nicht exklusiv, diese Meinung. Das ist eigentlich relativ offensichtlich, wenn man den Österreichern unter Rangnick beim Fußballspielen zuschaut, dass er einfach eine, ja, es ist so eine Mischung aus Komfortzone, die er schafft. Also, dass er wirklich sehr viele Spieler, sobald sie bei der Nationalmannschaft sind, sich sehr wohlfühlen. Das spürt man dann bei so Kandidaten wie Marcel Sabitzer, der, glaube ich, gerade bei Borussia Dortmund wieder mal nicht die einfachste Zeit hat, aber ein veränderter Mensch ist, wenn er bei der Nationalmannschaft ist, ein veränderter Fußballer. Und es kommt einerseits dadurch, dass in dieser Einheit sozusagen jeder seine Position mittlerweile relativ gut kennt, dass der Rangnick die sehr klar gemacht hat. und dass sie eben sich gut aufeinander abstimmen, dass das viel Vertrauen da ist und das sieht man auf dem Platz. Dadurch kann, glaube ich, diese unheimliche Energie entstehen, die haben wir bei der Europameisterschaft ja schon in manchem Spiel gesehen, dass die Österreicher diese typisch rangig Fußball-Energie, dieses hohe Pressing spielen können, dieses Vertrauen miteinander finden, dass sie alle gemeinsam attackieren und dann ist es eigentlich wahnsinnig effizient. Und das ist sozusagen die Basis darin, liegt schon, glaube ich, in dieser gewissen Wohlfühlatmosphäre, die er da kreiert. Die Part natürlich mit taktischen Vorgaben und gegen Norwegen, muss man einfach klar sagen, das war eine Meisterleistung. Gerade in der zweiten Halbzeit, diese norwegische Mannschaft, die ja wirklich auch gut besetzt ist, die physisch sehr stark ist, einfach an die Wand zu pressen. Und das ist schon beachtlich. Also ich müsste jetzt mich auch ein bisschen recherchiert, müsste jetzt mich lange zurück besinnen, dass österreichische Mannschaften so eine Stärke entwickeln könnten über Halbzeiten oder über Spielphasen. Und das ist schon beachtlich. Und ja, ich habe nur den Kollegen Jan A.G. Fjørtoft gelesen von Norwegen, der gesagt hat, so jemanden wie Rangnick bräuchten wir auch, weil die Norweger haben auch ihre goldene Generation am Fußballplatz, aber die kriegen es halt einfach nicht so umgesetzt. Und das ist halt das, was der Rangnick im Moment sehr gut schafft, diese Energie aus den Spielern rauszukitzeln.
Da muss man fast jetzt ein bisschen blasphemisch fragen, hat der DFB mit Julian Nagelsmann seinen Rangnick gefunden? Weil ich habe den Eindruck, wenn ich in Österreich zuschaue, ich habe relativ viel Nations League geschaut. Ich habe die Österreicher gesehen, da hat jeder Lust, im Nationalteam zu spielen. Ich habe mir gestern die Spanier angeschaut, da hat irgendwie auch jeder Lust. Und ich habe mir die Deutschen auch angeschaut und dort hat erst recht jeder Lust. Und bei den Niederländern hatte ich den Eindruck, die waren sehr, sehr schlecht in der ersten Halbzeit. Und da hatte ich den Eindruck, na, das ist mehr eine Pflichtaufgabe. Ist das auch ein Merkmal von Julian Nagelsmann, dass er nur Spieler hat, die richtig, richtig Lust auf die Nationalmannschaft haben?
Ja, ich muss sagen, als ich Felix eben habe reden hören, habe ich auch gedacht, er hätte auch die ganze Zeit über Julian Nagelsmann sprechen können. Hm. Statt über Rangnick, weil da wiederholt sich schon auch ein Muster. Weil man muss ja eigentlich sagen, mit der Personalauswahl, die er jetzt für diese beiden Nations League Spiele zur Verfügung hatte, hätte man ja eigentlich denken können, ja, leichtes Spiel für Oranje. Die haben fast ihre beste Kapelle. Die haben natürlich nicht Frankie de Jong dabei gehabt, die haben nicht Ake dabei gehabt, aber schon eine Mannschaft auf dem Platz, die sehr erfahren ist und die einiges hätte bringen können. Und dann gegen diese ja eigentlich Nobody-Truppe, gegen die Nevelings und Co. keine Chance zu haben. Und das kann man, glaube ich, nicht nur der Lustlosigkeit der Niederländer zubilligen, was sicher eine Rolle gespielt hat. Die Koeman ist halt, glaube ich, einfach niemand, der die große Lust am Spielen erweckt. Seine Tage sind auch einfach gezählt, muss man sagen. Und trotzdem hat es auch diese deutsche Mannschaft geschafft, gerade in der ersten Halbzeit die Niederländer komplett offensiv auszuschalten, sie vom Tor wegzuhalten. Das war auch ein Verdienst dieser Mannschaft, die vorher noch nie so zusammengespielt hat und nicht nur so nicht zusammengespielt hat, sondern wahrscheinlich auch nie wieder so zusammenspielen wird. Und das ist schon Nagelsmann-Fußball, der dann sogar abgelöst ist von Persuppen.
Das gilt ja, glaube ich, mittlerweile auch für die Österreicher. Und um den großen Bogen zu spannen, Felix, du sagst Rangnick-Fußball, dieses Balljagen. Aber wenn der FC Bayern München gut aufgelegt ist, wie er zum Beispiel in Bremen gut aufgelegt war, dann ist das ja im Grunde genommen fast auch Rangnick-Fußball, den die Bayern spielen, weil die den Ball dann jagen. Die Bremer sind ja gar nicht mehr rausgekommen. Der Unterschied ist natürlich, dass beim FC Bayern dann auch noch unfassbar gute Fußballspieler in der Mannschaft stehen. Die Deutschen machen das auch und auch die Spanier. Serbien hat es probiert am Dienstagabend in Spanien. Nur die Spanier sind so gut, dass sie hinten rausspielen konnten. Also gibt es diesen Rangnick oder diesen Rasenball, Red Bull-Fußball überhaupt oder haben das eh nicht schon alle richtig guten Mannschaften übernommen?
Ja, das ist halt immer die Frage, wer hat damit angefangen, gell? Also es ist ja ein bisschen okay. Henne und Ei. Ich würde sagen, dass das schon alles auch ihm zu verdanken ist, dass wir diesen Fußball sehen. Ich glaube, er hat jetzt wieder so ein bisschen Revival gefeiert. Also es ist ja immer so ein Wellenablauf, ne, im internationalen Fußball, dass manchmal dieser totale Pressing-Fußball gewinnt, dann kommt wieder erst eine Ballbesitzphase, es kommt eine Phase mit Stürmern, ohne Stürmer, das ist ja alles immer so Antworten aufeinander finden. Ich glaube, jetzt sind wir aktuell, das haben wir auch bei der Europameisterschaft gesehen, schon wieder in einer Phase, wo auch Nationalmannschaften diesen ja doch taktisch eben anspruchsvolleren Fußball spielen können, weil sie ambitionierte Trainer haben, die das auch einfordern, weil viele eben Spieler zur Verfügung haben, die das so gewohnt sind in ihren Vereinen, dass es ihnen fast leichter fällt, das dann einfach mitzunehmen in die Nationalmannschaft. Und ja, das finde ich eigentlich sehr gewinnbringend für den Fußball. Ja? Also ich glaube, es ist ein grundsätzlich sehr unterhaltsame Art und Weise, das zu spielen. Und man sieht es ja auch, wir haben ja Niederlande angesprochen, ne? Man sieht ja auch, wie das Gegenmodell aussieht. Das ist dann so ein bisschen, kommt fast wieder rüber. Ja? Das hat man bei der EM auch erleben können, dass es bei den Niederländern fast so sehr uninspiriert wirkt, sehr, sehr einfach. Und das funktioniert ja manchmal über Einzelaktionen, weil die Spieler haben sie natürlich. Aber es ist einfach kein Konzept da. Und das sieht man bei diesen Nationalmannschaften wie Spanien, wie Österreich, eben auch Deutschland. Wirklich dank Julian Nagelsmann. Ich glaube, das hat man davor ja lange Jahre vermisst, dass sie ihre fußballerische Identität haben. Und das ist ein großer Erfolg. Und ob der jetzt sozusagen von Rangnick ausgeht, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel der Ehre. Aber ja, der Trend geht dahin. Wir können ja, also wenn Thomas Tuchel jetzt bei England kurz anreißt, das ist klar, dass der natürlich auch in dieselbe Richtung gehen wird. Und es geht eben um ambitionierte Trainer, ambitionierte Konzepte. Und ja, die übertragen sich dann auch wieder in die Vereine. Ich bin gespannt zu sehen, ich habe vorher Savica angesprochen, ob das dann vielleicht auch wieder umgekehrt ist, ne? Ob man dann in der Bundesliga auf einmal sieht, ah ja, der hat jetzt wieder Selbstvertrauen gefunden in der Nations League und nimmt das vielleicht mal mit. Also die Cross-Effekte in die andere Richtung gibt's dann auch ab und zu.
Ich neige leider dazu, Marcel Sabitzer immer noch zu unterschätzen, aber der war letztes Jahr ein All-Star-Team der Champions League und da hat nur 11 Spieler Platz. Also, und wenn der im Nationalteam ist, das ist bei Alaba über Jahre so gewesen, da hat er vielleicht oft auf der falschen Position gespielt, aber was man Alaba nie vorwerfen hat können, das weiß natürlich auch der Alaba-Biograf Felix Haselsteiner, ist, dass er sich nicht zerrissen hat für die Nationalmannschaft. Also egal, wo er gespielt hat. Ja. Was hat denn Julian Nagelsmann, Peter, jetzt tatsächlich gelernt? Du sagst ja, diese Mannschaft wird in dieser Zusammenstellung nie mehr gemeinsam spielen. Ich weiß nicht, ob er im Tor schlauer geworden ist. Ich habe es ja nur im TV gesehen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass Oliver Baumann nur noch Olli genannt wurde. Aber das bin vielleicht nur ich. Aber was hat Julian Nagelsmann tatsächlich jetzt gelernt, wenn dann Leute wie Musiala, wie Füllkrug wieder zurückkommen, die natürlich gesetzt sein sollten? Also Musiala auf alle Fälle, bei Füllkrug bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja, wahrscheinlich wird der Baumann demnächst auch noch Titan heißen.
Ja, unbedingt.
Bitte, über den bitte. Olli. Also ich finde diese Torwartfrage ja ohnehin also eine völlig überschätzt, aber sie zeigt eigentlich auch, wie ruhig und harmonisch es um diese Nationalmannschaft bestellt ist, dass das dann plötzlich das einzige größere Thema im Vorfeld der Länderspiele war. Baumann oder Nübel gegen Bosnien-Herzegowina. Also ich denke, beide haben die Qualität, sind gute Torleute, sind halt vielleicht keine Weltklasse-Torleute, aber sind gute Torleute, die man in solche Spiele reinwerfen kann ohne großes Risiko. Und irgendwann ist der Test Degen dann auch wieder zurück und dann ist das Thema auch durch. Diese Länderspiele, die jetzt anstehen, sind ja letztlich, muss man ehrlich sein, auch relativ irrelevant. Die sind insofern wichtig, um nochmal ein bisschen Teamfindung zu betreiben, um eben nochmal ein paar neue Leute, wie es jetzt geschehen ist, erfolgreich auszuprobieren. Aber letztlich im März oder April weiß doch kein Mensch mehr, wie dieses Spiel in Senica ausgegangen ist und auch mit Recht. Also insofern ist diese Themenarmut aber auch eben ein gutes Zeichen. Diese Themenarmut zeigt einfach, dass Nagelsmann mit gerade in Sachen Personalauswahl eine sehr glückliche Hand gehabt hat im letzten halben Jahr. Wie ist das als riskant beschrieben worden, dass er auf Hummels, auf Goretzka und solche Leute verzichtet? Und natürlich redet kein Mensch mehr von denen. Ich glaube, Goretzka und Hummels haben zusammen Einsatzminuten in dieser Saison. Die sind, glaube ich, noch im zweistelligen Bereich maximal, wenn man das zusammennimmt. Also insofern hat er da einfach auch ein gutes Gefühl gehabt und vielleicht auch einen guten Instinkt, eine gute Beratung. Also ich glaube auch, dass das Zusammenspiel mit Sandro Wagner sehr gut klappt, der dann so einen Draht nochmal mehr in die Mannschaft hat. Also da ist im Moment relativ viel Gutes am Werk und wenn wir Journalisten im Moment Fehler suchen, dann müssen wir uns ganz schön anstrengen.
Aber ist ja schon beachtlich, oder? Ich meine, wir waren ja alle, ich weiß nicht, ist es jetzt schon ein Jahr her, nicht ganz, 11 Monate, als wir da in Wien gesessen sind.
Genau.
Und diesen wahnsinnig tragischen Abend da irgendwie erlebt haben. Also das war ja wirklich, das hat sich jetzt so endzeitlich angefühlt, ne? Ist schon dieser Turnaround, den finde ich schon beeindruckend. Den muss man echt geben. Also auch wie er sich selbst da komplett gewandelt hat, ich finde, den erkennt man heute gar nicht mehr wieder. Also der ist ein viel ruhigerer, angenehmerer Mensch geworden irgendwie. Ja?
Ist auch ein großes Plädoyer für die Winterpause. Diese 5 Monate hat er wirklich gebraucht, um gedanklich und wirklich, glaube ich, zu sich zu kommen. Also man hat das Gefühl, es ist wie so ein Eremit, der dann in die innere Einkehr gefunden hat von November bis März. Und natürlich diese Rückkehr von Toni Kroos und so weiter, alles hat gepasst. Aber Kroos ist jetzt auch nicht mehr da. Und da gab es natürlich auch die Ersten, die sagen, ja, aber warte mal, wenn er nicht mehr da ist. Dann ist aber dann die Kacke am Dampfen. Und dann wird das ganze Konzept ineinander stürzen. Das sehe ich halt auch überhaupt noch nicht. Also diese Sechserposition jetzt mit 2 Alternativkonzepten sogar, hat sich auch ganz gut angelassen. Hat vielleicht noch nicht den richtigen Härtetest bekommen, aber es funktioniert.
So, und da ist jetzt die Frage gleich an dich, Felix, weiter. Wer wäre denn der richtige Härtetest? Also ich höre ja bei Thomas Tuchel in der PK, ja, natürlich, wir streben das Höchste an, was es im Fußball gibt, den Weltmeistertitel. Die Spanier sind Europameister geworden. Die Niederländer waren am Montag in München. Entweder war Deutschland so gut oder die Niederlande waren richtig schlecht, vielleicht eine Kombination aus beiden. Aber wer, außer Frankreich, die ich immer wahrscheinlich zu hoch einschätze, und den Spaniern, wäre ein richtiger Härtetest, wen muss man überhaupt über die Deutschen stellen?
Offensichtliche Antwort Österreich.
Nein, ja, das ist richtig, das ist absolut richtig. Wer Kasachstan mit 14-0 schlägt, der ist über jeden Zweifel erhaben.
Genau. Na, ich würde sie gerne gegen andere sozusagen formstarke Nationalmannschaften sehen. Also ich habe jetzt die Italiener auch verfolgt. Mhm. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Die finden sich auch gerade ein bisschen mehr zusammen über ihre fußballerischen Konzepte. Und das fände ich mal spannend. Und daneben gibt es natürlich einfach es gibt schon auch diese fiesen Länderspiele, wobei das fand ich jetzt schon mal so ein bisschen Härtetest, da auch wirklich mal in so einem fiesen, gemeinen Stadion zu spielen und vor einem ganz auf einem schlechten Platz und alles, das tut so einer Mannschaft, glaube ich, auch mal ganz gut zu sehen, naja, wir können da auch gewinnen. Und deshalb, ich glaube, das ist jetzt einfach, wie Peter gesagt hat, es kommt jetzt eben wieder meine ruhigere Phase, ist auch ganz gut. War ja eh ein intensives Länderspiel, ja, und ich glaube, das haben sie jetzt gut geschafft. Jetzt kann man auch mal wieder ein neues Gefühl sein, auch für uns Journalisten, dass man die Nationalmannschaft gegen Jahresende nicht als ein Schandkapitel irgendwie zusammenfassen muss, sondern dass das irgendwie ein ganz positives Jahr war für den DFB. Und insofern können die sich da auch mal ein bisschen drauf ausruhen. Und dann geht's eh in dieser WM-Quali halt. Ist natürlich wichtig, dass du da, glaube ich, mit einigermaßen seriösem Spiel dann auch irgendwie reinstartest und das einfach dann Richtung nächstes Jahr gleich von Anfang an von vorne weg dirigierst.
Was für ein Stangelpass von Felix Haselsteiner, den ich zum Abschluss des ersten Segmentes aufnehme und bei Peter Ahrens ins Tor jage. Peter, hast du nicht ein schlechtes Gewissen als deutscher Journalist in Deutschland ansässig, dass du in eine WM-Qualifikation reingehst, wissend, dass du eine Mannschaft begleiten wirst, die sich qualifizieren wird? Weil wir Österreicher 1998, und damals hat sich Herbert Brasca leider vercoacht, weil er Ivica Vastic, Mario Haas und Hannes Reinmeier nicht gemeinsam spielen hat lassen. Sturm Graz-Fans wissen, wovon ich spreche. Aber ist da eine gewisse Ruhe in dir, Peter? Weil es gibt Nationen, und das sind wir Österreicher nun mal, wir wollen dringend wieder dabei sein. Und Deutschland ist halt im Grunde genommen, was soll schon passieren? Da gab einmal diese Barrage gegen die Ukraine. Vor der WM 2002 war es, glaube ich, in Dortmund. Aber ansonsten, ist das ein angenehmes Gefühl oder fehlt dir das Kribbeln in der WM-Quali?
Ja, andererseits ist das kein neues Gefühl. Also eigentlich ist mein Eindruck, solange ich die Nationalmannschaft begleite, und das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre lang, hat es eigentlich in der Qualifikation nie geruckelt. Manchmal gab es unter Löw auch Spiele, wo sie, glaube ich, einmal sogar zu 0 Punkten, Gegenpunkten durchmarschiert sind. Für ein Turnier, also das ist nun mal auch so, wie inzwischen die ganzen Regularien sind, wie die Turniere sind, dass die Top-Teams wirklich noch mal im Regelfall einfach durchkommen, weil es natürlich auch gewünscht ist und weil es auch gewollt ist. Da sind dann nur manchmal die Italiener und die Niederländer, die dann noch aus der Reihe tanzen. Aber sonst ist man als Top-Team einfach dabei und das wird auch von der FIFA und von der UEFA auch natürlich einfach so gewollt. So werden die Töpfe gemischt, dann werden also kleine Wissenschaften veranstaltet, wie man sich für diese WM qualifizieren kann. Da werden dann wahrscheinlich irgendwelche Studiengänge demnächst noch eingerichtet, wie viel Viertelfinalisten der Nations League und wie viele Monate nach der Auslosung dann endlich auch mal die Gegner feststellen. Das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber so sind sie einfach. Das muss man leider einfach mitkaufen.
Das machen wir in diesem Zusammenhang. So, kurze Pause in der Big Show 683, dann geht's weiter mit Peter Ahrens und mit Felix Hadelsteiner.
Hallo, hier ist Herr Roskopf, Tischtennis Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683. Weiter geht's mit Felix Haselsteiner und mit Peter Ahrens. Und Peter ist ja nicht der Einzige im großen Kosmos der netten Menschen, die sich hier bei Sportradio 360 öfter mal einfinden, die Borussia Mönchengladbach wohlgesonnen sind seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt stehen nach sechs Spieltagen 6 Punkte zu Buche. Es geht am Samstag 15.30 Uhr gegen Heidenheim. Peter, Pflichtsieg oder kurzes Fazit mal der ersten Partien in diesem Jahr?
Es gab es auch in der letzten Saison schon, dass sie, glaube ich, zuerst gegen die Bayern, gegen Leverkusen und gegen Leipzig, glaube ich, ihre ersten Heimspiele hatten. Jetzt war es sehr ähnlich. Jetzt war es gegen Stuttgart, gegen Leverkusen. Das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, um besonders gut und euphorisch in eine Saison reinzukommen, wenn man die Spiele dann auch programmgemäß verliert. Es ist eine ganz komische Stimmung um diesen Club im Moment, habe ich das Gefühl. Also am Anfang hieß es ja, Mensch, super eingekauft, Kleindienst, Stöger, dann aus Kiel Sander, das wird funktionieren. Und das erste Mal, dass der gute Roland Wirkus mal positive Schlagzeilen bekommen hat. Und das ist nach einem Spiel eigentlich schon wieder völlig eingestürzt, 1-2 in Augsburg. Weil das eigentlich das erste Spiel war, wo man sagen kann, das ist ein Spiel, was man gewinnen könnte, vielleicht sogar muss. Aber es eben verliert, weil man in Augsburg immer verliert. Vorher hat man halt in der letzten Minute gegen Union gewonnen. Da war plötzlich, es könnte ja doch was Gutes werden. Man hat in Bochum gewonnen und hat diese Spiele Leipzig, Stuttgart an so ein bisschen abgehakt, beziehungsweise Leverkusen, Stuttgart. Und aber dieses Spiel in Augsburg und die danach jetzt folgende Pause, so eine Pause ist dann ja natürlich auch immer oft tödlich für das Klima und für die Stimmung. Das hat diese klassische Gladbacher schlechte Laune, die ich ja schon seit ungefähr 40 Jahren bestens kenne, wieder so richtig befördert. Und deswegen ist dieses Heidenheim-Spiel sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Weil wenn das nicht gewonnen wird, eines der wenigen Heimspiele, das Gladbach in der Vorsaison tatsächlich mal gewonnen hat, ich glaube sogar 3-0, Dann wird es einfach ganz klar sein, dass Sewan und Wirkus beide noch wirklich im Fokus stehen und wo man sagen muss, ja, dann ist vielleicht deren Zeit auch irgendwann abgelaufen. Weil Gladbach hat, glaube ich, jetzt 4 Jahre lang immer den Trainer nach der Saison gewechselt. Jetzt ist Sewan der Erste, der mal in die zweite Saison gehen darf und kann. Das ist auch ein gewisser Vertrauensvorschuss gewesen, der eigentlich nach der Vorsaison auch schon nur halb berechtigt war als 15., glaube ich, die man dann geendet hat. Und als zweitschlechtestes Team der Rückrunde. Also jetzt muss was kommen, sonst ist es bald vorbei.
Liegt nicht aber in dieser Situation, wie von Peter gerade beschrieben, Felix, auch so ein bisschen eine Gefahr? Du weißt, du startest gegen starke Gegner, gegen Leverkusen mit Pech verloren, hinten raus, muss man ganz klar sagen. Und man denkt sich aber, okay, ab Spieltag 5 wird's einfacher oder ab Spieltag 6, dann fährt man nach Augsburg. Und du hast ja, glaube ich, als Fußballspieler, stelle ich mir vor, nie einer gewesen. Aber wenn du gegen den regierenden Meister dein erstes Spiel bestreitest der Bundesliga-Saison, dann hast du eine Körperspannung in dir, die du so leicht nicht bekommst, wenn du am Samstagnachmittag nach Augsburg fährst. Also ist dieser Spielplan, dieser Blick auf den Spielplan vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, ab Spieltag 5 wird's einfacher.
Ja, vor allem, wenn du dann im Nachhinein feststellst, dass der amtierende Meister vielleicht gar nicht seine beste Saisonphase hat aktuell. Ja. Und es vielleicht sich gar nicht rausstellt, dass es so das schwierigste Spiel der Saison war bisher, ne? Also das war, ich fand sie nämlich eigentlich ganz gut gegen Leverkusen, aber man weiß ja am Anfang der Saison nie so wirklich, lag das jetzt am Gegner oder lag das an einem selbst? Und das ist halt das ein bisschen die Gladbacher Krux. Aber es ist lustig, Peter, dass du es angesprochen hast mit letztem Jahr. Ich habe nicht schon wieder das Gefühl gehabt, dass eigentlich schon wieder so eine ganz gute die haben es schon wieder geschafft, mit einer guten Stimmung aus dieser Saison zu starten. Das merkt man auch immer an den Fans im Stadion. Ich finde es ja ganz bemerkenswert, dass da eigentlich eine immer positive Energie geherrscht hat, jetzt zum Saisonstart, letztes Jahr zum Saisonstart, dieses Jahr. Und dann verspielst du es halt wieder, ne? Also das ist, ich bin da auch voll bei. Ich habe Theo Arne auch als ersten Kandidaten für eine Entlassung auf dem Zettel, weil es ist halt ein klassisches Team jetzt. Also dieses Heidenheim-Spiel ist, glaube ich, sehr entscheidend, weil wenn du das verlierst als Gladbach, das sind genau die Gegner, über denen willst du schon am Ende in der Tabelle stehen. Das muss schon der Gladbacher Anspruch sein. Und wenn du denen die dann anfängst zu verlieren, dann musst du es beenden. Und das ist, glaube ich, dann bald der Fall. Sehe da jetzt auch nicht so viel Positives aktuell. Ich sehe da auch viel irgendwie, das ist mir alles zu undurchdacht, zu uninspiriert und bin da sehr gespannt und auf diese Logik der kleineren Vereine, die jetzt dann kommen, sollte man in der Bundesliga eh nie vertrauen, wo zwischen, glaube ich, Platz 8 und Platz 16 ist eh alles eine große Menge an Mannschaften, die sich gegenseitig schlagen können. Also diese Geschichte habe ich, von der halte ich noch nie so viel gehalten und ich würde vielleicht Kiel und Bochum ein bisschen zu den Mannschaften zählen, die du wirklich schlagen musst, schlagen kannst und vielleicht noch St. Pauli. Der Rest steht dich auch an einem guten Tag und dann hast du dasselbe Problem wieder. Das ist alles tagesformabhängig. Insofern, die Geschichte glaube ich nicht so wirklich.
Jetzt haben wir vorhin den Rangnick-Fußball gewissermaßen charakterisiert und wenn ich auf ein Team Peter W. Union Berlin schaue, dann sage ich, okay, steht für, schießt wenig Tore, kriegt aber noch weniger Tore. Die Bayern nehmen wir mal außen vor mit der spielerischen Klasse, die sie haben, dann Leipzig presst halt gerne. Wofür steht Borussia Mönchengladbach und wofür möchte Borussia Mönchengladbach im Jahr in der Spielzeit 2024-25 gerne stehen?
Ich glaube, beide Fragen könnten Sie nicht beantworten, wenn man die Verantwortlichen dieser Frage stellt. Also dann wird es wirklich sowas wie, ja, wir möchten am Ende einen einstelligen Tabellenplatz, aber das ist natürlich nicht das kleinste Karo, was man sich vorstellen kann. Da ist es ist keine Vision, das ist kein spielerisches Ding. Also letztlich mangelt es dieser Mannschaft wirklich an defensiver Stabilität. Das muss man wirklich sagen. Sie kaufen tatsächlich, wenn, kaufen sie gute Leute für vorne. Also Kleindienst ist für mich tatsächlich ein guter Transfer und er hat auch seine Schwächen. Das hat man jetzt bei den Länderspielen auch gesehen. Er ist sicherlich keiner, der ewig im Kosmos der Nationalmannschaft bestehen bleiben wird. Erinnere ich mich, dass auch da im letzten Jahr Kevin Behrens und solche Leute da rumturnten. Das ist halt so eine Position, die Mittelstürmerposition, wo Nagelsmann auch gerne probiert, wo er eigentlich hinter Füllkrug so richtig auch noch nicht so genau weiß, wen er da hinstellen soll. Havertz, dann Bayer oder wie auch immer. Es gibt halt genug Optionen, aber Kleindienst ist sicherlich keine auf Dauer. Aber die Abwehr, also Nico Elvedi, der ewige, ich glaube seit 2015 jetzt bei der Borussia, wo man immer denkt, manchmal sieht, der ist Schweizer Nationalspieler, man sieht ihn da im Club und denkt, wie kann das denn sein? Wie hat der es denn da in diese Schweizer Auswahl gedacht? Und dann so ein Mann wie Marvin Friedrich, den sie von Union geholt haben, der bei Union wirklich stark war, den ich da oft gesehen habe und gedacht habe, boah, also wirklich, da haben sie aber einen guten geholt und der wirklich bei Borussia nur enttäuscht und also es ist wirklich im Moment ein Club und offenbar auch ein Trainerstab, der Spieler nicht besser macht, sondern schlechter. Und das ist ganz, ganz übel für eine Weiterentwicklung.
Dann lasst uns für eine Minute noch gerne auf den kommenden Spieltag schauen. Felix, wir haben zwei Leckerlis, mindestens zwei Leckerlis, möchte ich mal sagen. Das erste, der von dir angesprochene regierende Meister, der vielleicht keine gute Phase hat, die Leverkusener, spielen zu Hause gegen Frankfurt und das Topspiel ist in dieser Woche nicht St. Pauli gegen Bochum, sondern tatsächlich zwei Mannschaften, die sich sehen lassen können, nämlich die Bayern gegen Stuttgart. Aber jetzt hat Frankfurt zu Hause, Felix, gegen die Bayern spät und beherzt den Ausgleich gemacht. Jetzt fahren sie nach Leverkusen mit ein bisschen einer Arroganz, ein bisschen präpotent, wie wir Österreicher sagen, oder mit großer Demut, weil es in Leverkusen die letzten Jahre, wenn ich mir nicht komplett irre, immer sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Wie viel dürfen sich die Frankfurter, denkst du, zutrauen in Leverkusen?
Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die so konsequent jedes Jahr derselben inneren Logik der Saison folgt wie Eintracht Frankfurt. Also das Heimspiel gegen Bayern ist meistens eines der besten Saisonspiele.
Außer und dann kommen fünf schlechte.
Wirklich eine Katastrophe. Insofern können wir, also würde niemals für Sportwetten werben, aber in dem Fall, also, es bietet sich wirklich an. Nein, also Scherz beiseite, ich glaube, dass die Frankfurter, ich glaube, dass jede Mannschaft aktuell Leverkusen relativ gut wehtun kann, wenn sie schafft, sozusagen an dem Tag in guter Form zu sein, weil Leverkusen noch nicht so eingespielt ist. Die machen noch ein paar, haben wir noch nicht so ganz diesen Rhythmus wiedergefunden, den sie letztes Jahr hatten, und sind vielleicht auch so ein bisschen misstrauisch sich selbst gegenüber, wenn man das dann irgendwie, wenn das auf einmal nicht mehr so leicht und locker läuft und immer für einen ausgibt. Insofern traue ich den Frankfurtern da schon was zu, natürlich. Das ist fußballerisch natürlich einfach, eine sehr eingespielte Mannschaft, und eine, die sich noch nicht so gefunden hat. Und Bayern gegen Stuttgart, naja, ist eigentlich so das versteckte Topspiel der letzten Jahre. Ich fand es letztes Jahr überraschend eindeutig. Kurz vor Weihnachten haben die Stuttgarter eigentlich ihre schwächste Partie in München eingespielt. Bin sehr gespannt, ob sie dieses Mal mit mehr Mut rangehen und wie schnell dann, das haben wir in Stuttgart auch schon ein paar Mal gesehen diese Saison, wie schnell dann aus Mut Übermut werden kann. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, aber dann können es nämlich auch relativ schnell relativ ärgerlich werden gegen diese Bayern.
Die Frage an Peter Ahrens, die abschließende Frage, damit er mit einem guten Gefühl rausgeht. Ich habe in meinen Schubladen habe ich Borussia Mönchengladbach genau in der gleichen Schublade einsortiert wie Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart. Was muss passieren, dass Gladbach, weil es ist ja von, der Fanzuspruch ist immer da, das ist, obwohl ich das Wort mit dem nichts anfangen kann, aber es ist eine große Tradition da. Warum, was muss passieren? Da müssen die handelnden Personen wechseln? Muss mehr Kohle her? Peter, warum spielen die Gladbacher nicht wie Frankfurt? Warum spielen sie nicht wie Stuttgart?
Also wenn die in der gleichen Schublade sind, dann ist das Rezept ganz klar. Die müssen Relegation spielen, das müssen sie gewinnen und dann geht's.
Okay, gut, passt. In diesem Jahr, sie können sich drum bewerben, glaube ich, aktiv.
Ja,
es ist möglich. So, dann lasset uns schließen mit der Frage, Peter, am Wochenende, wirst du im Stadion sein oder hast du ein wohlverdientes Wochenende, wo du von zu Hause aus alles beobachten wirst?
Ich habe jetzt noch einen Abendtermin in Cottbus, wo ich mich jetzt gleich ins Auto setzen werde und hinfahren. Dann haben wir morgen Ressorttag und dann habe ich Urlaub. Insofern werde ich diese beiden Topspiele schön in der Kneipe verfolgen und freue mich sehr drauf.
Da wünschen wir sehr, sehr gutes Gelingen. Felix, bist du am Wochenende on site oder bist du in der Redaktion oder hast du vielleicht auch frei?
Nee, ich habe tatsächlich auch mal frei. So kann es gehen, gell? Also,
ja, das ist verrückt.
Auch ganz angenehm.
Danach werden hier die Gäste ausgewählt.
Ja, absolut, das scheint so.
Ich habe letzte Woche, glaube ich, auch jemanden in den Urlaub geschickt. Überragend. Dankeschön, Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Danke, Peter Ahrens. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 683.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 683. Jetzt geht es also zum Elephant in the Room und da habe ich mir zwei schlanke Kombatanten eingeladen. Zum einen Toni Tomic. Servus, Toni.
Servus.
Und Thomas Wagner. Grüß dich, Thomas.
Schönen guten Morgen, Pascal.
Thomas, bevor wir zu Thomas Tuchel kommen, müssen wir natürlich schon eine Frage klären. Wir haben ja beim letzten Mal mit Götzi diese legendäre Beach-Soccer-Mannschaft besprochen. Drei Leute, Leopold, Wagner, Götz. Jetzt ist doch Toni Tomic auch ein absoluter Feingeist. Warum hat Tomic damals nicht der Ruf des Teamchefs Wagner ereilt? Oder war Toni in einer anderen Mannschaft?
Nee, Toni war damals bei dieser Art der World Series, wie wir sie genannt haben, nicht dabei. Also Toni ist ein exzellenter Kicker, ein Feingeist, ein Zehner. Ich würde sagen, so Luka Modric schon in die Richtung. Ja, diese Mannschaft hatte sich damals einfach ergeben. Also Götzi und Leo und meine Wenigkeit, wir kennen uns ja noch länger, als ich Toni kenne. Und auf der anderen Seite war die Presseabteilung da rund um Didi Wösterhoff. Also es hatte nichts mit Misstrauen in Toni zu tun. Diese Konstellation hat sich einfach nicht ergeben.
Ich habe übrigens, Thomas, zwei Tage, nachdem wir darüber gesprochen haben, ich Emanuel Hugel getroffen bei der Eröffnung SAP Garden. Und da habe ich gesagt, Emanuel, du, wir haben vor zwei Tagen über dich gesprochen mit Thomas Wagner. Hat die Hände gehoben und gesagt, hör mir auf damit, hoffentlich nicht über Beachsoccer. Also die Wunde sitzt tief, ja, ganz, ganz tief.
Herrlich.
Toni, Thomas Tuchel ist neuer Trainer in der englischen Fußballnationalmannschaft und ich sage, das ist ein absolut grandioser Job, vor allen Dingen, wenn er wirklich nur auf diese 18 Monate angelegt ist oder ein bisschen mehr bis zur Fußballweltmeisterschaft 2026, bis zu deren Ende. Was kann schiefgehen, Toni?
Das Einzige, was schiefgehen kann, dass er nicht Weltmeister wird, aber prinzipiell ist es ein wunderbarer Job, wie du gesagt hast. Letztendlich hätte ich Stelle auch angetreten, hätte ich sie angeboten bekommen. Für 18 Monate mit der Truppe, das hat schon was, ehrlich gesagt. Ich glaube nur, dass die Perspektive aus Deutschland und die Perspektive aus England leicht unterschiedlich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das jetzt noch gut findet, jetzt zum Beispiel, ich weiß, vielleicht findet es Thomas jetzt nicht so gut. Nur, dass der Aufschrei in England so groß war, da war ich schon ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, zumal sie ja schon Erfahrungen gemacht haben mit ausländischen Trainern. Gut, die brisante Note ist natürlich, dass er Deutscher ist, aber irgendwann sollte man auch über den Schatten springen, denn der Fußball ist so international geworden mittlerweile, dass es, glaube ich, keinen Ausschlag gibt, welchen Pass du hast oder welchen Pass du haben solltest, wenn du draußen Trainer bist.
Thomas,
ich glaube, dass der Aufschrei noch nicht mal tatsächlich dem Ausländer so gilt. Zwar sind sie sehr traditionsbewusst, aber es gilt vor allen Dingen eben einem Deutschen. Ich habe das mal in meinem Geschichtsstudium, hatten wir mal ein Seminar, was identitätsstiftend für eine Nation ist. Und in England, also beziehungsweise in Großbritannien, ist es tatsächlich so, dass für große Teile der Bevölkerung, vor allen Dingen der Älteren, der Sieg über Nazi-Deutschland, das ist, was die Nation so auch zusammenhält. Und deshalb wirkt das wahrscheinlich für jüngere Menschen oft ein bisschen befremdlich. Es sind ja immer die Bilder vor dem Spiel Deutschland gegen England, sind ja immer dieselben Bilder. Ich habe dann gestern auch wieder dieses wirklich in dem Fall auch unsägliche Bild gesehen, mit Thomas Tuchel in Uniform. Es ist irgendwie so ein Reflex bei Teilen. Ich glaube, dass es für manche Menschen in England wirklich ein ungewohntes Bild ist. Rein sportlich dabei bin ich bei Toni. Das ist eigentlich ein Perfect Match. Du hast eine tolle Mannschaft, die gefühlt bei allen Erfolgen, die sie auch in der jüngeren Vergangenheit hatte, den großen Wurf nicht geschafft hat, weil sie auch gefühlt einen Fußball spielt, der nicht ganz zu dem Potenzial passt. Und Thomas Tuchel ist ein für mich überragender Trainer. Aber für ihn wird sich auch, glaube ich, in den nächsten 18 Monaten einiges entscheiden. Er hat seinen sportlichen Erfolg in Mainz, Dortmund und Chelsea war unbestritten. Paris eigentlich auch mit der Finalteilnahme der Champions League. Bayern hat, glaube ich, schon ein bisschen bei ihm Flecken hinterlassen. Und wenn er jetzt mit England, sagen wir mal, in einem Achtel- oder Viertelfinale scheitern würde, das wäre dann noch ein Punkt negativ auf seiner Weste. Aber ich traue ihm in dieser Kombination noch durchaus zu, dass England Weltmeister wird.
Ja, Thomas spricht das an, Toni, was ich auch jetzt anmerken wollte, diese Zeit bei Bayern hatte irgendwie einen Schatten hinterlassen. Auch weil wenn man jetzt sieht, also jetzt angeblich ist ja bei Bayern jetzt alles großartig und alle haben so viel Spaß bei Vincent Kompany und okay, sind ein paar Leute dazugekommen. Auch zumindest einer, den Tuchel auch wollte. Aber ist das ein leichter Blemish in der Karriere von Thomas Tuchel? Er ist ja einmal Meister geworden mit Ach und Krach, wobei der Nagelsmann die Vorarbeit geleistet hat. Aber die Bayern-Zeit ist wie kritisch für Thomas Tuchel, wenn überhaupt, Toni?
Ich sehe die ehrlich gesagt überhaupt nicht so kritisch. Es gibt zig Trainer, die mal irgendwo auch ein Jahr hatten, wo sie mit einem guten Verein jetzt nicht Meister geworden sind. Ich finde, dass er in einer sehr kritischen Zeit zu Bayern gekommen ist, in der sich die Bayern selbst irgendwo gesucht haben, in der die Mannschaft so ein bisschen gemeutert hat gegen überhaupt, egal welchen Trainer, also du hast es selbst angekündigt, ob da jetzt ein Julian Nagelsmann war, den man jetzt in Deutschland feiert für seine Erfolge um die deutsche Nationalmannschaft oder ob es dann Thomas Tuchel war. Diese Mannschaft war einfach, glaube ich, schwer trainierbar und dann hast du halt einfach im zweiten Jahr das Pech gehabt, dass da in Deutschland einfach eine Übermannschaft war, die alles weggeblasen hat. Und insofern kann man da auch mal Zweiter werden. Also mit einem Titel, also einer halben Saison und einer Saison, in der die Bayern sich ja sozusagen innerlich zerfleischt haben, wo sie gewusst haben, ja, sie müssen ohnehin den Reset-Knopf drücken, dass Thomas Tuchel menschlich vielleicht nicht unbedingt der einfachste ist als Trainer, das ist ja unbestritten, aber das wussten ja die Bayern schon vorher, also das wusste man ja schon vorher aus Mainzer und aus Dortmunder Zeiten. Sie wussten ja, worauf sie sich einlassen. Insofern ist da jetzt nicht nur die Schuld bei Thomas Tuchel zu suchen, sondern man muss sich dann, wenn man als Verein Bayern München so denkt, auch mal selbst in den Spiegel schauen und sagen, wen habe ich denn da überhaupt ins Haus geholt?
Ich finde auch gar nicht.
In welchem erbärmlichen Zustand auch man da war, also man sich präsentiert hat,
finde ich. Ich finde auch gar nicht, dass es so sehr um den Sport geht. Weil da ist er einmal Meister geworden und letztes Jahr ins Halbfinale der Champions League gekommen und da denkbar knapp gescheitert. Und angeblich gab es ja auch durchaus wohlwollende Worte von Führungsspielern im Kader, dass man ihn behalten soll. Ich glaube nur, dass zwei Dinge gerade nicht so positiv gesehen werden, international. Das ist dieses erbärmliche und nicht mehr nachvollziehbare immer wieder Nachtreten von Uli Hoeneß. Also ich frage mich tatsächlich, wer ihm immer noch eine Plattform gibt. Das ist ja das allerletzte, so über ehemalige Mitarbeiter zu reden.
Das ist wirklich erbärmlich, ja.
Ja. Und zum Zweiten, dass jetzt zu Beginn dieser Saison die Bayern für Spektakel auch zu Recht gelobt wurden. Das wirkt dann alles frischer, neuer, attraktiver. Aber die Bewährungsproben, das haben wir ja auch schon besprochen, kommen ja erst. Und natürlich haben sie in diesen Spielen teilweise fantastischen Fußball gezeigt, aber sie haben gegen Leverkusen, gegen Aston Villa und gegen Frankfurt auch nicht gewonnen. Und wenn am Ende der Saison wieder kein Titel steht oder maximal einer, dann werden auch die Lobeshymnen über Vons Kompanie vielleicht ein bisschen anders ausfallen. Also sportlich bin ich bei Toni. Ich glaube nur, dass drumherum der Eindruck entsteht, Tuchel ist an seiner Art gescheitert, weil auch immer wieder nachgetreten wurde. Und deshalb ist jetzt, glaube ich, der nächste Posten für ihn sehr wichtig.
Ist das... Toni, ich gehe zu dir, Toni. Wir haben in den USA Maurizio Pochettino, den du ja aus England auch gut kennst als Beobachter. Dessen Projekt ist ja auch noch angelegt, bis nach der WM 2026. Thomas Tuchel, gehen wir mal davon aus, egal wie England abschneidet, wenn sie Weltmeister werden, dann sage ich, vielleicht hängt er noch 2 Jahre an. Julian Nagelsmann, machen wir uns nichts vor, das wird auch nur bis zur WM 2026 dauern. Ist das jetzt auch für dich als Sporthistoriker und für Thomas als Sporthistoriker, ist das ein Trend jetzt, dass bei den großen Nationen das nur von Turnier zu Turnier geht? Weil bei Joachim Löw war immer klar, der macht weiter, bis er nicht mehr möchte. Oder bis man ihn, also irgendwo hat er sich nach 2014 halt, dass er spielt, dass er sich nur selbst kündigen kann. Aber ist das vielleicht ein Trend bei den größeren Nationen? Und die Brasilianer bräuchten übrigens auch dringend so einen Coach, dass man wirklich nur von Turnier zu Turnier denkt, Toni.
Ich glaube, schwer zu sagen, ob es jetzt ein Trend ist. Wenn man jetzt den Namen Löw nimmt, ich glaube, dass er, bevor er Bundestrainer wurde, ja unbedingt nicht großartig auf der Landkarte der europäischen Spitzenvereine als Trainer tätig war oder unterwegs war und insofern in dieses Amt gekommen ist, wo man ihn sehr gerne behalten hat und wo natürlich auch von der anderen Seite er auch sehr gerne geblieben ist und durch den Weltmeistertitel 2014 logischerweise das alles kulminiert ist. Man hätte natürlich sagen können, okay, als Joachim Löw auf dem Höhepunkt, da gehe ich, machen vielleicht auch andere Trainer, dann hätte sich Deutschland umschauen müssen. Ich denke einfach bei den genannten jetzt ist es halt einfach so, dass es halt ganz klar über Jahre hinweg halt Clubtrainer waren und sie sich, glaube ich, auch im Club sehen. Für Nagelsmann war es ja, glaube ich, eher auch so ein bisschen ein Segen von oben, dass er angesprochen wurde. Ich glaube schon, dass er Pause machen wollte und dass er sich nochmal dann einen Club antun wollte. Aber dann hat er halt jetzt eine Nationalmannschaft übernommen. Ich glaube, das Projekt in den USA war für Pochettino jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er ja auch nicht unbedingt gerechnet hat, dass er entlassen wird bei Chelsea nach dem Finish der vergangenen Saison. Auch gesagt, okay, nehme ich mit und bei Thomas Tuchel war es jetzt, glaube ich, auch ein richtiger Zeitpunkt, das zu machen. Natürlich hätte er nochmal warten können. Ich glaube, er war auch nochmal in der Warteschleife bei Manchester United, wobei Manchester United selbst ein bisschen zu lange gewartet hat oder für mein Empfinden ja ohnehin schon längst hätte den Trainer wechseln sollen. Aber da sind sie natürlich selbst schuld. Und da nimmt man halt gewisse Köpfe vom Markt Und insofern, ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, da gibt es keinen Trend.
Thomas?
Ich glaube, sehe ich ein kleines bisschen anders. Ich glaube, bei Jogi Löw war es so, es ist ja schon noch bezeichnend, dass der eigentlich kein richtiges Angebot nach seiner Zeit bekommen hat als Nationaltrainer. Und ich bin da auch bei Toni, er hätte spätestens 2018, besser schon 2016 aufgehört. Ich glaube, dann hätte das noch ein bisschen anders ausgesehen. Die letzten Turniere und die Talfahrt des deutschen Fußballs werden dann schon auch mit ihm verbunden, wie auch der Weltmeistertitel. Und ich glaube, dass Nationaltrainer für die Großen mittlerweile ein bisschen attraktiver geworden ist. Also ich finde schon, dass das ein gewisser Trend ist, weil ich glaube, du auch mal, wenn du so anderthalb oder zwei Jahre, also projektbezogen auf ein Turnier hinarbeitest, da kannst du als Trainer auch schon mal so ein kleines bisschen durchschnaufen. Natürlich ist das enormer Druck, jetzt englischer Nationaltrainer zu sein, aber du hast halt auch mal immer 4 Wochen, wo du dir Spiele anguckst, wo du Konzepte entwickelst und wo du nicht direkt unter dem Ergebnisdruck stehst. Also ich empfinde das schon als deutlichen Trend, weil ich glaube, dass die Tagesarbeit bei den normalen Spitzenclubs, bei den europäischen, für die Trainer auch deutlich anspruchsvoller ist, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war.
Wenn wir aber, Thomas, jemanden nehmen wie Domenico Tedesco, der ja, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ungefähr ein bisschen älter ist er wahrscheinlich als Julian Nagelsmann, der jetzt in Belgien auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob immer noch nur so eine goldene Generation hat, weil die halt auch alle älter werden mit De Bruyne und Lukaku. Aber das ist für mich schon neu, dass wirklich so ein junger Kerl, wie Nagelsmann auch, sagt, okay, das mache ich jetzt und seien es nur für 2 Jahre. Weil Tedesco und auch Nagelsmann, das sind Clubtrainer in meinen Augen. Die packen das auch. Nagelsmann hat es ja bei den Bayern auch gezeigt, wo er gleichzeitig auch Pressesprecher war. Also da gehe ich zu 100% davon aus, dass sie wieder zurückkommen. Bei Ralf Rangnick in Österreich gehe ich nicht davon aus, Thomas.
Ja, das, also Ralf Rangnick ist ja auch deutlich älter schon und er hat ja auch mal in seiner Karriere erlebt, wie es dann, wie schnell auch der Akku mal leer sein kann oder beziehungsweise wie alarmierend das dann sein kann. Ich glaube, dass Ralf Rangnick in Österreich schon sehr glücklich ist. Auf der anderen Seite, wenn er bei der WM in der Vorrunde ausscheidet oder sowas, dann ist er vielleicht auch offen dafür, nochmal einen Verein zu übernehmen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so weit weg war, dass Ralf Rangnick damals die Bayern übernommen hätte. Das nur by the way. Ja, aber für Tedesco war es natürlich auch so, dass jetzt gerade auch nicht die Spitzenangebote vielleicht da waren. Und er hat sicherlich gehofft, mit Belgien den großen Wurf mal zu schaffen, den Generationen von Trainern vorher nicht geschafft haben. Im Moment muss er sich aber, glaube ich, eher um seinen Job fast sorgen.
Ja.
Weil die Europameisterschaft war enttäuschend, die Nations League ist enttäuschend. Aber es ist, wie ich ja gerade gesagt habe, meiner Meinung nach schon ein Trend. Du kannst als internationaler Trainer eine renommierte Nationalmannschaft übernehmen und das gibt überhaupt keinen Knick in der Karriere, eher umgekehrt.
Apropos junger Trainer, international vielleicht noch nicht ganz erfolgreich, aber Toni, das Topspiel in der Fußball-Bundesliga, der VfB Stuttgart gastiert beim FC Bayern München. Mit welchem Anspruch, mein lieber Toni?
Du meinst die zweite Kraft Deutschlands gastiert beim Rekordmeister?
Naja, im letzten Jahr, ich meine, du hast die Bayern Zweiter werden lassen in der Bundesliga. In Wahrheit war aber der VfB, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar vor dem FC Bayern München. Also eigentlich kommen sie als Favorit nach München. Machen wir uns da mal nichts vor.
Deshalb hat ja auch Toni die zweite Kraft gesagt.
Ja, okay.
Die zweite Kraft.
Ja, okay.
Die zweite Kraft ist der VfB mittlerweile von der dritten in die zur zweiten Kraft mutiert. Man muss doch aufpassen, dass sie nicht irgendwann mal die erste Kraft werden.
Ja, und haben sie nicht das Gros der Nationalspieler auch gestellt am Montag in München? Also für mich klarer Favorit der VfB.
Das ist jetzt VfB Deutschland.
Ja, genau so ist es. Wie frech dürfen sie auftreten? Oder darf man bei den Bayern eben genau nicht frech auftreten, weil dann kriegt man 4-5 eingeschenkt?
Also, wenn ich den VfB sehe, in diesen Tagen und zum Beispiel so Spiele, große Spiele sehe, wie zum Beispiel in Madrid, da muss man natürlich schon sagen, also Hut ab vor der Mannschaft, ne, wie die da herkommt und wie die weiter in ihren Stiefel da runterspielt. Das sind Jungs, die haben auch echt Bock zu zocken und das einzige Problem da ist natürlich logischerweise durch den Umbruch hat man sich vielleicht in der Defensive nicht unbedingt verstärkt. Was man ja natürlich auch an den Ergebnissen sieht, also kaum ein 0-0 bestritten in der Bundesliga. Ich finde, da kann alles passieren. Ich glaube, dass es halt einfach auch ein Spektakel werden kann. Wir haben natürlich viel über das Spiel Bayern gegen Leverkusen gesprochen, was ein totaler Abturn war im Endeffekt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Fall jetzt auch ein Abturn wird. Zumal ja da auch die zwei besten Offensivreihen aufeinandertreffen und wirklich beide Mannschaften gerne nach vorne spielen, beide ja auch ihre Konzepte runterspielen, völlig gegnerunabhängig. Ich glaube, dass man jetzt beim VfB Stuttgart, gerade aus der vergangenen Saison, als man gesagt hat, okay, wir fahren nach München und wir wollen da mitspielen, und dann ist man taktisch so ein bisschen ins Messer gelaufen und dann mit 3-0 untergegangen. Das hat man dann korrigiert beim Rückspiel. Trotzdem glaube ich nicht, dass der VfB Stuttgart jetzt sich irgendwie hinten reinstellen wird oder den Bus parken wird. Ich glaube schon, dass sie da mitspielen werden. Das ist für mich ein völlig ergebnisoffenes Spiel. Also da kann alles passieren. Da können die Bayern natürlich hoch gewinnen, da kann der VfB Stuttgart auch gewinnen. Das kann sicherlich auch unentschieden ausgehen, aber ich glaube sicherlich, dass wir einen richtig guten Fußball sehen werden.
Toni hat ja drei Optionen hingelegt, Thomas. Wirst du durchs Tor A gehen, durchs Tor B oder durchs Tor C?
1, 2 oder 3.
1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden und das dann seid ihr dabei.
Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, welche drei Türen wurden mir denn jetzt aufgemacht.
Entweder gewinnt Stuttgart, entweder gewinnen die Bayern oder es geht unentschieden auf.
Das ist aber, mein lieber Mann, da habt ihr aber jetzt was rausgearbeitet für dieses Spiel.
Ja, ja.
Also als erstes Mal würde ich sagen, dass ich die Saison des VfB Stuttgart immer noch nicht so ganz einschätzen kann. Ich glaube, man hat die Angst, die man am Anfang hatte, weil es in den letzten Jahren ja nach großen Triumphen immer dann so einen Absturz gab, dass man eventuell sogar unten sich einreihen muss in der Tabelle. Ich glaube, diese Angst ist unbegründet. Ich finde, sie spielen insgesamt besser, als es das Punktekonto aussagt. Vor allen Dingen auch in der Champions League, da spielst du jetzt in Turin, ne? Und ja. Wenn du da auch verlieren solltest, was ja passieren kann, dann stehst du nach 3 Spielen da schon ziemlich unter Druck. Ich mag die Art, wie Sebastian Hoeneß Fußball spielen lässt, weil der lässt Fußball spielen, nicht immer nur dieses auf Balleroberung, Pressing, Umschalten. Ich habe das ja schon oft gesagt. Ich kann diese RB-Schule nur noch auf den Fehler des Gegners lauern. Das ist nicht meine Art, wie ich Fußball sehen möchte. Und so ist es für den VfB, glaube ich, nicht ganz so einfach. Sie sind normal eine aktive Mannschaft, aber wenn du in München aktiv bist und vorne keine Pfeiler hast wie Frankfurt, dann kann es auch übel werden. Jetzt Führig fehlt. Gut, Leveling, der hat natürlich auch enormes Tempo. Also ich persönlich würde eher auf den Sieg der Bayern tippen, finde aber, Entschuldigung, das, was der VfB mitbringt, finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wir werden sie schon auf Jahre jetzt so als Mannschaft und auch in dieser Saison herausstellen, die immer mindestens um Platz 6 mitspielt und in einem guten Jahr auch höher.
Thomas ist durch Tor A gegangen. Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören?
Zweimal in England, einmal am Samstag und einmal am Sonntag. Einmal bei Newcastle gegen Brighton und dann bei Liverpool gegen Chelsea.
Oh, schönes Spiel. Top-Spiel am Sonntag, gehe ich davon aus. Thomas, wo wirst du deine Kreise ziehen?
Ich bin morgen Abend privat beim Eishockey, die Mutter aller Derbys, Düsseldorf gegen Köln. Ich arbeite am Samstag für Sky bei Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim. Am Sonntag bin ich für die Kollegen von Magenta bei Bielefeld gegen Osnabrück und am Montag bin ich mit Buschi in der Glanzparade.
Das ist einfach verrückt. Also
du bist nicht in Darmstadt, wenn das weiße Ballett aus Müngersdorf tanzt.
Nein, da bin ich nächste Woche gegen Paderborn. Das weiße am Wöllenfalltor werde ich mir nur im Fernsehen anschauen.
Selbstredend. Wie wir alle. Danke Thomas Wagner, danke Toni Tomic. Kurze Pause in der Big Show 683.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683, weiter geht's mit großer Freude. Nach längerer Zeit mal wieder gemeinsam am Start. Zum einen Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Ich grüße.
Und Uwe Semrau. Servus Uwe von der Zone und Eurosport und überhaupt. Hallo Uwe.
Guten Morgen. Darf ich mal was fragen, ganz kurz zum Einstieg?
Bitte.
Warum du bei mir immer nur Sky aufzählst, obwohl ich ja auch andere Auftraggeber habe, vor allen Dingen in Sachen Handball?
Ja, weil ich Springer in meiner Sendung so wenig als möglich erwähne.
Okay. Also dann sage
von dein, ich von dein.
Ich bin nicht von dein, sondern ich kommentiere Handball für dein im Moment.
Okay, der dein, und du hast auch einen Podcast gemacht mit Matthias Gitzel, wie ich gesehen habe.
Das ist richtig, den mache ich auch für die Handball-Bundesliga, den offiziellen Podcast Hand aufs Herz.
Schön, schön. So, pass auf, Götz. Ich habe letzte Woche, habe ich Uwe eine Frage gestellt und Uwe hat mich nicht ernst genommen. Und die Frage war wie folgt. Meine Theorie war folgende. Ich habe gesagt, was wäre, wenn Paul Drucks über seine ganze Karriere hinweg immer gesund gewesen wäre? Und meine Frage an Uwe war, die er zu Recht wahrscheinlich nicht beantwortet hat, wäre er gleich gut wie Mikkel Hansen geworden? Götze, what say you?
Jetzt ist Gott, sagt der Schwab. Also das ist eine derart kryptische Frage, auf die weiß ich keine Antwort. Ich weiß ich nicht. Aber was
so,
ich sagen
so ging es mir auch.
Ja, ja. Uwe, also von meiner Seite totales Verständnis. Nee, aber was man vielleicht nochmal sagen sollte an der Stelle in dem Kontext zu Paul Drucks, also abgesehen davon, dass mir das wahnsinnig leid tut, weil ich den Paul jetzt auch schon seit vielen Jahren kenne und das kann ich euch garantieren, das ist ein ganz feiner Kerl. Als er auf der Bildfläche erschien und im Alter von 16 als Hochtalentierter vom VfL Gummersbach zu den Füchsen wechselte, brachte er dieses ganze Füchse-System so richtig ins Rollen. Ja? Was die Füchse seither unter Bob Hanning ausgezeichnet hat. Dieser extreme Fokus auf die Nachwuchsarbeit. Er war in meiner Erinnerung der erste absolute Top-Junior. Und er hat ja dann schon ganz früh im Alter von 17 auch bei den Profis gespielt. Und er war wirklich ein außerordentliches Talent. Und leider kam dann schon ganz früh diese erste Schulterverletzung. Da war er, ich weiß nicht, 2 Jahre später oder so. Und er hat sich dann schnell verändern müssen, weil er durch diese Schulterverletzung bedingt seinen Körper extrem auftrainieren musste, muskulös. Mhm, und da ist ihm einfach dann sehr früh Beweglichkeit und Finesse etwas verloren gegangen. Und das ist echt unglaublich schade, weil Paul ein extrem vielseitiger Handballer war. Und selbstverständlich hätte ich auch sehr, sehr gerne miterlebt, wie seine Karriere verlaufen wäre ohne die schweren Verletzungen.
Uwe, ja, das ist doch, anschließen.
Das ist doch eine gute Analyse, warum er eben nicht in so eine Phalanx wie Mikkel Hansen reingeraten ist, weil es von den körperlichen Voraussetzungen her vielleicht gar nicht so funktioniert hätte. Und ich muss das nochmal einordnen. Ich hatte auch wirklich sehr viel zu tun in diesen Tagen, wo du diese Anfrage gestartet hast. Und mir fehlte einfach gedanklich so ein bisschen der Zugang dazu. Ne? Und jetzt hat Götzi das ja gut aufgedröselt. Ne? Und ich muss dazu sagen, dass bei den Füchsen natürlich Fabian Wiede zu dieser Story dazugehört, der als kongenialer Partner auf der anderen Seite diese ersten Erfolge mit möglich gemacht hat für die Füchse, die dann eine Basis waren für weitere Jahre. Und von dieser Plattform aus ist das alles ausgebaut worden, das ist schon klar. Aber natürlich hätte Paul Drucks mit einem intakten Körper über all diese Jahre mehr bewirken können als diesen einen EM-Titel, den sie da geholt haben, beziehungsweise natürlich dann auch die Bronzemedaille in Rio mit der Nationalmannschaft. Da hätte viel mehr passieren können. Aber so verlaufen einfach Karrieren. Andere können froh sein, dass sie nach 3 Kreuzbandrissen überhaupt noch in der Bundesliga spielen, was es ja auch gibt. Paul hat mit Sicherheit diese komfortable Situation, dass er jetzt auch für den zweiten Teil seiner Handballerkarriere, und ich hoffe, dass der auch bei den Füchsen stattfinden wird, natürlich so viel Kredit hat, dass er da möglicherweise als Nachfolger in irgendeiner Form, vielleicht nicht deckungsgleich, aber in irgendeiner Form von Bob Hanning da in dieses Füchse-Konstrukt integriert wird. Von daher mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Klar, das war sehr schmerzlich, diese Erkenntnis, dass es eben nicht gereicht hat, dieses viele Training in dem Sommer und jetzt auch im Herbst, um das Knie wieder
fit zu machen für diesen Bundesliga-Stress, aber so ist es nun mal und er hat viel erreicht und von daher war das sehr respektabel, aber es ist in keinster Weise mit Mikkel Hansen zu vergleichen. Seine Position, die er bekleidet hat in Europa und für die Nationalmannschaft in Dänemark, das ist eine ganz andere Liga.
Übrigens, weil du gerade gesagt hast, als nur diese Europameisterschaft 2016 und Bronze, dann Olympia 2016, Paul Drucks war noch nicht mal dabei bei der Europameisterschaft 2016.
Ja, stimmt. Ja, auf dem Weg dorthin war er dabei, klar.
Da ging die Kacke schon los, ja, ja. Mit den schweren Verletzungen. Er war 2015 bei der WM das erste Mal im Kader, da war er gerade 20 geworden. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich schon vor kurzem dazu gefragt wurde und ich mir das nochmal reingezogen habe, den genauen Verlauf. Und danach ging es dann schon los mit den schweren Verletzungen und das ist jammer schade, wirklich. Ich bin komplett bei Uwe.
Ein zweiter großer Name, Uwe, mit dem du, ich weiß nicht, Götze vielleicht auch, aber bei dir weiß ich ganz sicher, mit dem du auch viel kommentiert hast, ist Yogi Bitter, der aufgehört hat. Ist die Karriere von Yogi Bitter eine komplett runde geworden, Uwe?
Finde ich schon und es zeigt auch, dass Torleute einfach länger an Bord bleiben können. Ne? Siehe Heinevetter oder auch andere Beispiele, Lichtlein, die einfach an die 40 ran oder auch darüber hinaus ihre Profikarriere so gestalten können. Das ist einfach mittlerweile so und bei ihm scheint es ja einen organischen Wechsel ins Business gegeben zu haben und von daher ja bleibt er uns ja erhalten, ja, und er kommentiert ja auch ein bisschen mit auf der Zone und wie ich finde macht er das da sehr gut und das wird aber sehr reduziert bleiben. Er hat jetzt beim HSV glaube ich sehr viel zu tun, aber ist eine große Karriere. Johannes Bitter ist einer in der wahrlich reichen Historie an guten Torleuten in Deutschland und West und Ost, ist er eine ganz starke Nummer, wie ich finde.
West und Ost, okay, da fällt mir jetzt natürlich nicht ein, wer dem Hexer gegenüber, wie hieß er nochmal? Wieland Schmidt, oder? Wieland Schmidt, ja. Das war's, okay.
Peter Hoppmann können wir noch nennen, also es gibt auch einige auf der Seite natürlich.
Götze, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, es ist noch ein sehr kleines Sample Size, aber das macht doch eigentlich Freude, dass die SG Flensburg-Handewitt, also nichts gegen die SG Flensburg-Handewitt, um Gottes Willen, aber du hast doch gemeint, dass die eine gewisse Favoritenstellung haben. Jetzt verlieren sie zu Hause gegen Magdeburg, haben 3 Minuspunkte und es sind 4 Mannschaften mit 2 Minuspunkten. Darf man das sagen, dass bei Dein, für die du kommentierst, die Bundesliga in diesem Jahr extrem viel Spaß macht, zumindest bis jetzt?
Also mir macht die Bundesliga schon...
Der macht sie immer Spaß, ich weiß doch.
Ja. ja, ich im Moment deutet sich an, dass das, was wir uns alle erhofft haben, dass sich das tatsächlich bestätigen könnte. Nämlich, dass es nicht nur eine spannende Meisterschaft gibt zwischen zwei Teams, was wir oft genug erlebt haben in den letzten 20, 25 Jahren in der Bundesliga, sondern die Spannung entsteht durch 4 Mannschaften, vielleicht 5, 6, das muss man sehen. Aber es sind einige Teams vorne mit dabei und das Feld ist sehr dicht beieinander und jetzt spielt man auch gegeneinander, wie zum Beispiel eben Flensburg gegen Magdeburg, dann verliert Flensburg das erste Mal, Magdeburg hat auch schon verloren. Jetzt spielen Melsungen gegen die Füchse gegeneinander am Samstag unter sehr besonderen Bedingungen, wie ich finde, weil die Füchse heute Abend spät erst noch in Lissabon Champions League spielen und dann müssen die am Samstag schon in Melsungen ran. Das ist kein Vorteil für die Füchse. Das muss man sehen, wie das ausgeht. Es ist super spannend. Ja, natürlich macht es einen Riesenspaß und du hast eigentlich, ja, es stimmt. Ich sage es auch nach wie vor. Für mich war die SG, das war mein Meistertipp vor der Saison. Jetzt hat aber der SCM wieder alte SCM-Züge gezeigt am vergangenen Samstag, um gestern dann wieder Probleme zu offenbaren und bereits das zweite Champions-League-Spiel in Folge zu Hause zu verlieren. Das hätte ich so nicht erwartet. Das ist eine hochinteressante Analyse. Bin auch gespannt, was Uwe dazu sagt. Ich habe eine Theorie oder einen Eindruck. Natürlich die Fakten beim SCM, also ich formuliere es nochmal ganz kurz anders. Wenn beim SCM alle fit sind, dann ist für mich der SCM die Nummer eins. Aber es war ja schon klar, als ich den Tipp abgegeben habe Richtung SG, dass Felix Klar insbesondere lange ausfallen würde. Jetzt sind die natürlich alle extrem hoch beansprucht und Bennett Wiegert war mit dieser Mannschaft extrem erfolgreich, vor allen Dingen in den vergangenen 3 Jahren. Und ich habe das immer gesagt, ich habe gesagt, so intensiv wie Bennett Wiegert wirkt als Coach und wie die Handball spielen, das muss irgendwann zu Verlusten führen, zu Kraftverlusten, mental und körperlich. Und ich habe gerade den Eindruck, dass neben diesen Verletzungsproblemen, ja, das ist schon klar, dass die gerade wichtige Spieler nicht zur Verfügung haben, aber dass das eine Rolle spielen könnte. Das ist unmenschlich. Du kannst nicht Jahr für Jahr immer wieder auf Knopfdruck 2 bis 3 Mal die Woche auf höchstem Level psychisch und körperlich performen. Und da fehlt dem SCM gerade ein bisschen was. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Uwe?
Ja, ich habe Flensburg kommentiert und gestern in SCM und da haben einfach ein paar Körner gefehlt. Nach dieser Niederlage in der vergangenen Woche gegen Kielce, dann dieser Kraftakt in Flensburg, wo sie wirklich gut gespielt haben, auch unterstützt worden durch eine tolle Torhüterleistung. Sowas muss man dann einfach zwischenzeitlich auf die Platte bringen und das ist ihnen gestern nicht gelungen. Und da hast du genau gemerkt, dass ein paar Körner fehlen. Ne? Diese unkonzentrierte Abschlüsse frei vom Tor, reihenweise in der zweiten Hälfte und auch aus dem Positionsspiel. Genau das, was Götzi sagt, das ist ein Riesenaufwand und ich habe so das Gefühl, dass bei diesem 1-gegen-1-Spiel, das sie ja so toll kultiviert haben, sich die gegnerischen Trainer das genau angeguckt haben. Wo ist denn, wo wird das initiiert, auf welcher Position und wo müssen wir es mehr oder weniger abtöten, gleich am Anfang dieser Spielweise, um den SCM gar nicht in den Fluss kommen zu lassen. Und das hat die Abwehr von Nord gestern sehr gut verstanden und haben dann ein Übergewicht hinbekommen in der zweiten Hälfte. Und da hast du genau gemerkt, dass an ein paar Positionen dem SCM dann auch so ein bisschen die ordnende Hand fehlt. Da habe ich auch gesagt, Felix Klar fehlt da an allen Ecken und Enden als Spielgestalter, Torewerfer und vor allen Dingen als guter Halbverteidiger. Und das hat ihnen gestern auch gefehlt. Und so kommt sowas zustande. Ne? Das, was Götze gesagt hat, auf den Positionen 5 und 6 sehe ich natürlich die Löwen punktuell. In einem Heimspiel können die sehr viel Unheil anrichten bei den ersten Vieren, genauso wie Hannover. Also Flensburg muss am Wochenende nach Hannover, das ist das nächste Spitzenspiel, wie ich finde. Und die Flensburger konnten Goller und Pütlik schonen, die sind gar nicht mit gewesen im Europapokal jetzt hier in der Euroleague in Kavina. Das ist ganz gut gewesen, dass die mal verschnaufen konnten. Und so sehe ich eine relativ breit aufgestellte Gruppe, die bis ins nächste Jahr um die Meisterschaft spielen wird. Und ob die beiden Letztgenannten da mitmischen können bei den anderen Vieren da oben, das wird man sehen. Ich glaube es eigentlich nicht, aber sie können punktuell natürlich so eine Mannschaft schlagen, wie Hannover ist. Gegen die Füchse hinbekommen hat, wie die Löwen das zum Beispiel gegen Kiel hinbekommen haben. Das ist in diesem Spektrum ist das immer möglich und das wird für eine fantastische Saison sorgen in diesem Jahr.
Wir haben halt, um das vielleicht abschließend zu der Thematik noch zu sagen, wir haben halt dadurch, dass der SCM gerade ein bisschen gerupft ist, keine Übermannschaft. So, das ist schon alles sehr dicht beisammen und das ist die Folge natürlich. Und das ist für den neutralen Fan ist das höchst interessant, hochspannend. Und es kann ja nur so viel passieren. Ja. Verletzungen können immer passieren. Du hast dann im Januar wieder die Weltmeisterschaft. Du weißt nicht, wie da die Spieler, die Clubs rauskommen. Also das wird noch ganz unterhaltsam.
Nochmal ganz kurz zurück, Uwe, zu dem, was Götze gesagt hat, dass die Füchse heute in Lissabon spielen und am Samstag schon wieder ein Spitzenspiel in Melsungen haben. Ich gehe heute am Abend zum Basketball. FC Bayern Basketball hat am Dienstag Euroleague gespielt in Belgrad, spielen heute gegen Paris. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt Samstag oder Sonntag in der BBL spielen, aber gibt es da keine Abstimmung? Weil das gibt es ja, im Fußball haben sie es ja hinbekommen. Wer am Donnerstag Europa League spielt, spielt in der Bundesliga in 99% der Fälle am Sonntag. Ist da die HBL unflexibel? Warum passiert sowas?
Naja, das Spiel der Füchse hätte ganz einfach gestern stattfinden müssen. Dann hättest du einen Tag mehr gehabt. Ja. Gestern waren 3 Champions League-Spiele, heute sind es 5. Also das hätte anders laufen müssen. Ne? Und diesen Aufschrei, dass es 2 Spiele gibt innerhalb von 48 Stunden inklusive Reise durch Europa, den gab es vor 5 Jahren mal kurz, aber dann hat sich das wieder gelegt und jeder hat es murrend hingenommen. Aber es ist kein Zustand. Es geht einfach nicht. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Ja. Und wir wissen alle ganz genau, dass durch die Reise dann auch die Regeneration, ne, wenn du so spät spielst, dann saust das Adrenalin ja bis in die frühen Morgenstunden durch den Körper, und durch die Reise, die du machen musst am nächsten Tag, ist auch die Regeneration damit auch zerstört. Also es ist kein Zustand, das ist nicht okay.
Das ist das Entscheidende, ja. Wenn du 2 Heimspiele hast, dann kannst du die auch spielen mit nur einem Tag Pause. Du hast das ja bei den großen Turnieren, bei den Nationalmannschaften ständig. Aber die Füchse müssen nach Lissabon und dann müssen sie nach Kattel. Das ist ja totaler Wahnsinn, nur als Beispiel, ja. Und was jetzt da die Hintergründe sind, es hätte ja 2 Optionen gegeben. Wenn sie schon Donnerstag spielen in der Champions League, dann hätten sie eigentlich jetzt Sonntag in der Bundesliga spielen müssen. Ich vermute stark, da gibt es eine Hallenproblematik in Kattel, ja. Keine Ahnung, was da sonst der Hintergrund sein könnte. Und so ist es natürlich, so ist es für die Spieler eine Katastrophe. Und also, weil du es vorhin angesprochen hast, die hat ja Matthias Gitzel zu Gast im Podcast, der ist da immer wieder von selbst drauf gekommen und hat da eindringlich gesprochen. Das war für mich schon auch nochmal bemerkenswert. Also ich saß ihm gegenüber 2 Stunden und nicht nur über irgendeine Leitung. Wie sehr das aus ihm raus musste, dieses Überbelastungsthema, und der Kerl ist 25.
So. Und das wird auf lange Sicht ein strukturelles Problem für die deutsche Bundesliga, ja, weil die ganzen Berater der Topspieler natürlich sagen, also du verdienst bei den Clubs X und Y im Ausland erstens mal mindestens ein Drittel mehr, auch aufgrund der Steuergestaltung in anderen Ländern. Und du hast nicht diese Wahnsinnsliga im Rücken, wo du an jedem Spieltag 100% am Kabel ziehen musst. Und deine Karriere wird sich dadurch, dass du weniger Verletzungen hast, verlängern. Und da kannst du das Branding, die stärkste Liga der Welt, so lange aufrechterhalten, wie du willst. Die Spieler werden es irgendwann nicht mehr verstehen und werden die deutsche Bundesliga weiterhin als Durchgangsstation, als Stahlbad ansehen, aber nicht als weiteren und vor allen Dingen nicht als finalen Karriereschritt. Und ja, das wird sich irgendwann negativ auswirken.
Genau so ist es. Und er hat das von sich selbst aus angesprochen, das Thema. Ja? Er hat von sich selbst aus genau das erzählt, dass es dann quasi unter diesen Bedingungen zwangsläufig wird, dass du dann Ende 20 sagst, so, jetzt gehe ich nach Westbrunn oder nach Szeged. Oder gut, da muss man immer gucken, wie sich die Situation bei diesem Verein entwickelt in Barcelona. Also da gibt's so viele Fragezeichen jetzt, ja, wie da die finanzielle Struktur, Ausstattung sein wird für die kommenden Jahre, ob die ihren Ausnahmestatus halten können, das darf man im Moment bezweifeln, aber es werden sich schon immer ein paar Vereine finden, die dann immer noch die großen Gehälter zahlen und die in Ligen unterwegs sind, in den nationalen Ligen, wo du dich halt auch mal zurücklehnen kannst. Das, was eben in der Bundesliga absolut nicht möglich ist. Und gerade die Dänen, also die absoluten Topspieler, ich meine, die kommen bei jedem großen Turnier ins Finale. Die spielen bei den Topclubs in der Champions League. Da kannst du mal die Spiele zusammenzählen, und es sind ja nicht nur die Anzahl der Spiele, es sind die Reisen, und es sind ist eben auch die Intensität in den Spielen. Es sind ja alle Topspiele am Ende des Tages. Und wenn du dann so ein Pensum gehst wie Matthias Gitzel, dann ist das brutal. Hat er auch erzählt, wie das war nach dem Olympiasieg. Er musste quasi mit Jaron Sievert eine Diskussionsrunde starten, ob er danach 4 oder 5 Tage freikriegt.
Jo.
Das ist so.
Und es ist,
damit ist alles gesagt.
Ja, und es ist natürlich immer dann sehr auffällig, oder man muss beobachten, was passiert, wenn du so ein Olympia-Jahr hast. Ne? Das heißt, du hast eine Euro in dem Januar, du hast in der Mitte des Jahres Olympia, und dann hast du im nächsten Januar wieder die WM, plus für den SC Magdeburg noch die Vereinsweltmeisterschaft, die als Zwischenwoche reinhaut. Also die Nationalspieler, die dort spielen und diese drei großen Turniere haben oder hatten, die sind extrem belastet. Und viele Sportwissenschaftler sagen, okay, das kann man mal durchschleppen, aber es wird euch am Ende dieser Phase, also bei der nächsten WM, irgendwann im Nachlauf so auf die Füße fallen, dass es eine ganze Reihe von Verletzungen geben wird, die diesen Ermüdungszustand als Hintergrund haben.
Und das ist doch passiert schon wieder mittlerweile. Ja, und es werden noch weitere dazukommen. Und auch da seien die Worte von Andy Schmid erinnert, der das ja auch federführend immer wieder postuliert hat. Leute, wenn ihr uns schon mit Spielen alle zwei Tage durch die Saison jagt, dann brauchen wir eine lange Pause. Dann gebt uns zweieinhalb, drei Monate frei. So wie das zum Beispiel im US-Sportsystem ja auch ist. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, ohne Mediziner zu sein. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Situation ist, wenn du auf jeden Fall dann einmal im Jahr eine Phase hast, wo du den Körper komplett regenerieren kannst. Ja, wo du, guck dir das auch mal an, wenn du da durchfragst, spätestens nach 4, 6 Wochen, da tragen die, vielleicht nicht die Hälfte, aber ein Drittel aller Spieler haben da schon ihre ersten Blessuren. Und das trägst du, wenn das nicht schlimme Sachen sind, dann trägst du das durch die halbe Saison zum Teil. Ja, und wenn du dann nicht irgendwann mal einen Zeitpunkt hast im Jahr, wo du das auskurieren kannst, auch diese kleineren Verletzungen in Anführungszeichen, dann hat das alles eine Folgewirkung.
Ah, das ist doch eine Thematik, die wir fast überall haben, dass die Leute zu viel spielen und beim Tennis gibt es zu viele Turniere, aber ich möchte mit einem Lichtblick enden.
Entschuldigung, darf ich noch sagen, weil es mir heute echt auf der Seele gebrannt hat.
Ich
sage jetzt einen Satz, von dem ich nicht dachte, dass ich ihn
mal
sage.
Was du jemals sagen wirst. Bitte.
Karl-Heinz Rummenigge hat mir heute aus der Seele gesprochen. Ja? Oder jetzt in den letzten Tagen, weil er in einem Interview mit dem Kicker gesagt hat, bei Fußball wird ja auch gerade die Überbelastungsdiskussion geführt, weil er gesagt hat, an dieser Thematik sind auch die Spieler und die Berater selbst schuld, weil sie immer höhere Gehälter fordern und das System mehr Geld erwirtschaften muss. Und dazu braucht es, das ist ja logisch, mehr Spiele. Und genau das ist ein Punkt. Und das sage ich schon seit Jahren. Und es ist verdammt wichtig, dass das mal reinkommt in die Diskussion.
Gut. Jetzt will ich doch die Positive Note. Uwe sagt vorhin, Torhüter schaffen es bis an die 40, bis über die 40. Uwe, wie viel Inspiration ziehst du aus Stan Wawrinka, der relativ kurz vor seinem 40. Geburtstag gestern in Stockholm einen, wie ich finde, bemerkenswerten Sieg gegen Brandon Nakashima gefeiert hat? Inspiriert dich Stan auch für dein heutiges Training?
Ja, auf jeden Fall. Zumal Stan Wawrinka mal als junger Spieler in meinem Club gespielt hat und in der hessischen Oberliga ein paar Matches gemacht hat. Und zwar in dem Jahr, als er die French Open bei den Junioren gewonnen hat, bin ich ihm natürlich besonders verbunden. Das ist ja keine Frage. Und finde ich super, weil all diese Spieler, die nach einer Verletzung, nach einer OP oder nach einer langen Durststrecke in diesem Alter, in Anführungszeichen, nochmal zurückkommen, müssen ja sich klar sein, dass sie niemals mehr diesen Status des Top-Ten-Akteurs wiedererlangen können und müssen nun mit diesem Berufsbild auch klarkommen, dass da plötzlich ein 19-Jähriger auf der anderen Seite steht, ein 25-Jähriger und die da überhaupt keinen Vertrag mit deiner Vergangenheit haben und dich da über den Platz prügeln und du musst es trotzdem hinkriegen. Ne? Und deswegen hatte ich da jetzt großen Respekt vor einem Dominic Thiem, der es nochmal versucht hat, nach dieser ekligen langen Verletzung, einen großen Respekt vor Andy Murray, der das toll hingekriegt hat, finde ich. Und bei den Jungs spürst du einfach, die haben einen Spaß an diesem Spiel selbst, egal ob sie nun auf Platz 100, 200 oder auf Nummer 15 stehen. Und das ist eine große Inspiration, dass man einfach in diesem Bereich, in dem man sich bewegt, gut zurechtkommt und das Tennis so respektiert auf der anderen Seite, wie es gespielt wird. Und von daher, ja, inspiriert mich, finde ich super.
Herrlich. Über Tennis spreche ich dann später noch mit Günter Bresnik. Das war es jetzt mal mit dem Handball. Danke Götzi, danke Uwe. Kurze Pause in der Big Show 683.
Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683. Jetzt wird's lauter. Jetzt, ich weiß nicht, ob Motoren kreischen oder jaulen. Jedenfalls, wir kümmern uns um den Motorsport. Zum einen mit Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch vor einem ganz motorsportmäßig wichtigen Wochenende.
Absolut. Und mittendrin, und wirklich mittendrin, ist Eddie Milke. Eddie, erreichen wir dich schon am Hockenheimring.
Genau so sieht's aus. Und zwar bei freundlichen 17 Grad, blauer Himmel. Das sieht nach guten Bedingungen aus, wenn es so bleibt. Ja, und hier ist heute ein Test- und Trainingstag für die Porsche Carrera Cup-Fahrzeuge zum Beispiel, wo ja genau noch die Titel... Ja, und ab morgen geht's dann los mit den freien Trainings der DTM. Ja, und dann Titelentscheidung. Drei Mann innerhalb von 20 Punkten, 56 Punkte gibt's da zu vergeben. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu erzählen. Also wird nicht nur ein hochkarätiges Wochenende, wird auch sicherlich ein extrem tickendes Wochenende. Also das wird keinen kalt lassen, da bin ich sicher.
Da weiß jetzt muss ich mal, ich weiß, wir machen das schon sehr, sehr viele Jahre, aber jetzt frage ich mal ganz dämlich, ist am Samstag auch schon jemand mit BOP-Nachteilen unterwegs oder ist das dann erst am Sonntag?
Ja, klar.
Okay.
Also die BOP-Ausgleich, das wird ja Samstag und Sonntag jeweils neu eingepegelt von der SRO, Stefan Rattel-Organisation, die weltweit für die technische Einstufung der GT3-Autos aller Marken tatsächlich zuständig ist. Und insofern ist natürlich vorher jetzt auch schon ordentlich Politik gemacht worden, Eddie weiß das auch. Aber völlig klar ist jetzt, egal was du für eine BOP hast, jetzt ist es eh zu spät, jetzt noch Politik Einfluss ausüben zu wollen. Das haben wir im Vorfeld alles versucht, der eine und der andere. Die haben natürlich auch da wieder geschimpft, wie unfair und überhaupt. Aber klar ist, jetzt ist die Zeit der Ausreden vorbei. Jetzt gibt's nur rechter Fuß runter, Ellenbogen raus und volle Attacke. Und tatsächlich, das wird ein fantastisches Wochenende, ein irrer Showdown. Und es ist selbst für uns Experten, Eddie, eigentlich unmöglich, da Prognosen abzugeben.
Nee, das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, was alles passieren kann. Ich freue mich zum Beispiel, dass an diesem Wochenende Maximilian Götz mein Experte ist. Der weiß das ja aus eigener Erfahrung, als er den Titel geholt hat. Da war er auch der Dritte im Bunde, wie jetzt auch sein Markenkollege Maro Engel. Und war eigentlich in der schlechtesten Ausgangsposition. Ja, und weil die anderen aber dann auch ein bisschen gepatzt haben, ich erinnere an Kelvin van der Linde und sein Bremsmanöver gegen Liam Lawson in Kurve 1 am Norrisring damals, das kann alles passieren und wie gesagt, es sind 20 Punkte Unterschied zwischen den ersten dreien und es gibt aber noch 56. Das heißt, spätestens ab Samstagmorgen im ersten Qualifying, wo es die ersten drei Zähler geben wird, geht's richtig rund hier auf der Strecke.
Eddie, es gibt ja Strecken, die manchen Fahrern A, aber B, vor allen Dingen auch manchen Herstellern besonders liegen. Kann man irgendeine Tendenz für Hockenheim ableiten?
Nee, kann man nicht. Also man kann höchstens sagen, dass eigentlich das gesamte Fahrerlager das für einen sehr würdigen Ort hält, um die Saison abzuschließen, weil das passt sehr gut zu den GT3-Autos. Man kann hier unterschiedliche Linien fahren. Es gibt Hochgeschwindigkeitspassagen, es gibt das Motodrom. Und wenn dann jetzt noch das Wetter mitspielt und wir schönes Wetter haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, werden wir auch sehr volle Tribünen haben. Also alle fahren hier sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt muss man dann halt mal abwarten, wer die Puzzleteile am besten zusammenfügt und wer dann am Ende den Titel holt. Fakt ist, es gibt auf jeden Fall einen neuen DTM-Champion, weil alle drei Titelkandidaten waren noch nie DTM-Champion und das ist Motivation genug, glaube ich.
Wir haben also Mirko Bortolotti, der Voice, wir haben Kelvin van der Linde, wir haben Maro Engel, die sich um diesen Titel streiten. Jetzt mal Big Picture, der Hockenheimring ist ja eines von deinen 12 zu Hause. Warum soll der normale Fan sowieso hin, auch abgesehen von der DTM hingehen? Was bietet das Rahmenprogramm? Eddie hat ja schon die Porsche Carrera Serie angesprochen.
Ja, die ist ja auch schon traditionell mit dabei. Es ist ein sehr, sehr volles Rahmenprogramm. Es wird sich in jedem Fall lohnen. Aber klar ist, dass natürlich die gesamte Konzentration dann auf die DTM-Autos sein wird. Wir haben 20 spektakuläre und traumhaft klingende, unterschiedlich traumhaft klingende GT3-Rennwagen von 7 verschiedenen Marken. Das ist wirklich eine neue Qualität. Es sind rund 11.000 PS, wenn ich das jetzt im Kopf richtig überschlage. Und Martha, da bin ich eigentlich relativ gut gewesen. Also es ist ein PS-Menü der absoluten Extraklasse. Und klar ist auch, dass die drei Fahrer zwar alle noch nie DTM-Champion waren, aber viele andere Meisterschaften haben die schon gewonnen. Die kennen also die Drucksituation. Und eins muss man sagen, oder eine Gemeinsamkeit haben die, auch wenn die in unterschiedlichen Autos sitzen, Dr. Lotti eben im Lamborghini, Maro Engel im Mercedes, Kevin van der Linde im Audi, der sich verabschiedet, das ist Ende einer Ära, Audi, die sich ja komplett auf die Formel 1 konzentrieren, keinen Kundensport mehr machen. Und wir wissen, Abt Sportsline hat hier schon angekündigt, auch bei dir hier, Jens, schon verkündet, werden mit Lamborghini im nächsten Jahr antreten. Also Abschied auch von Audi. Aber klar ist, diese drei Fahrer, die haben reichlich Erfahrung, die haben einen enormen Grundspeed, wie sie über das gesamte Jahr, ja, in diesem Jahr schon bewiesen haben. Und sie haben auch riesige Kämpferherzen. Also da ist durchaus sehr viel drin und Spannung im Showdown haben wir maximal. Ich werde mich am Freitag auch hinbewegen und vielleicht treffe ich den Eddie zum Café oder.
Ja, bitte, bitte.
Um da mal ranzugucken. Ich hätte auch an diesem Wochenende tatsächlich nach Bathurst zu den 1000 Kilometern fahren können. Auch einer meiner Lieblingsrennstrecken. Aber wenn Hockenheim und die DTM ruft, muss man da hin.
Eddie, gibt's irgendjemand aus dem Feld der DTM, der jetzt nicht um den Titel mitfährt, der aber wirklich mit dieser ganzen Saison noch eine Rechnung offen hat und wenigstens am letzten Wochenende noch mindestens ein Rennen gewinnen möchte, irgendjemand, der wirklich enttäuscht ist?
Ja, natürlich bleiben wir beim Titelverteidiger. Thomas Breining im Mantai Porsche, im Grello. Und das gilt letztendlich auch für alle anderen. Denen ist der Titelkampf Schnuppe. Aber so ein Ergebnis im letzten Saisonrennen nimmt man natürlich mit in den Winter, nimmt man mit in die Vorbereitung auf die neue Saison, nimmt man mit in Gespräche mit potenziellen Sponsoren. Also denen wird das Schnurz sein, was da Bortolotti, Van der Linde und Engel da vorne machen im Titelkampf. Hier geht es um Einzelergebnisse. Und das ist eben die Würze 20 Klasse GT3-Fahrer und die Mischung mit den 7 verschiedenen Herstellern. Also das wird auf jeden Fall, da bin ich sicher, ein Motorsportfest.
Eddie, lass mich noch ganz kurz bei dir bleiben. Im letzten Jahr haben wir gesagt, Thomas Breining hat, also ich habe das zumindest, ist es in meiner Erinnerung so, hat das auch gewonnen, weil er einfach der konstanteste Fahrer war, ja, also hat sich keine Fehler geleistet. Gilt das bis zu einem gewissen Grad auch für Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel, dass die einfach, also gut, Maro Engel hat ein schlechtes Wochenende in Sandford gehabt, aber ansonsten dünken mich auch diese drei Kameraden sehr, sehr zuverlässig.
Ja, die sind alle drei sehr konstant und deswegen sind sie eben ja nur 20 Punkte auseinander. Also Kelvin van der Linde ist von den dreien der mit den meisten Siegen, nämlich 2 in dieser Saison. Hat ja auch schon sehr viele unterschiedliche Rennsieger gegeben in der DTM-Saison 2024. Aber die einzigen Fahrer, die zum Beispiel bei jedem Rennen, auch wenn es mal nicht so gut lief, in den Punkten waren, das sind Mirko Bortolotti und Kelvin van der Linde, der erste und der zweite. Und auch Maro Engel hat konstant gepunktet, war schon 5-mal auf dem Podest, 5-mal Platz 2, glaube ich, Maro Engel. Und wegen dieser Konstanz sind die drei Verbliebenen im Titelkampf. Und das ist kein Zufall. Aber wie gesagt, es gibt noch 56 Zähler. Und das geht ja dann im Qualifying schon los. Ich erinnere nochmal dran, dass letztes Jahr ja die Titelentscheidung am Sonntagmorgen im Qualifying fiel, als Thomas Breining dann im Grello, im Mantai Porsche, die Pole geholt hat. Das hoffe ich für die nicht. Ich hoffe, dass die Entscheidung tatsächlich dann erst bei uns bei Pro7 ab 13 Uhr am Sonntag bei uns in der Sendung dann 13.30 Uhr der Rennstart. Also bitte die Entscheidung dann wirklich erst am Sonntag. Und die Chancen stehen anhand der Eckdaten gut, dass genau das passiert.
Hätte dann we let you go. Stürzt dich zu den Testfahrten und mit der Voice plaudern wir noch ein kleines bisschen weiter. Aber Eddie, danke für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder.
Alles klar, ich wünsche euch was. Ich muss nur noch irgendwie mein Zeitfenster koordiniert kriegen, damit ich von der MotoGP auf Phillip Island nichts verpasse.
Das wird dir irgendwie gelingen. Australien. Zum Glück findet es in Australien statt. Eddie, danke.
Okay, tschüss.
Ciao. Ja, The Voice, du hast auch eine Reise getan. Eddie reist an den Hockenheimring, aber das kann dir nicht reichen. Du bist übers vergangene Woche in den USA gewesen. Großartig, aber warum?
Abschluss der US-Sportwagenmeisterschaft, bei der dann tatsächlich auch sich das Who's Who des amerikanischen Motorsports trifft. Also nicht nur dort, die da um Titel fahren. Wobei man auch sagen muss, dass die sogenannte IMSA-Sportwagenmeisterschaft, das Pendant, also zur Langstreckenweltmeisterschaft, ähnlich gut besetzt ist und dass diese Hypercar ja gerade einen unglaublichen Boom erleben. Wir haben inzwischen 9 Hersteller, 9 Konzerne, die weltweit auf diese Klasse setzen, mit dem Höhepunkt natürlich die 24 Stunden von Le Mans. Aber vor vielen, vielen Jahren hat ein ganz verrückter US-amerikanischer Milliardär, der mit Pharmamitteln groß geworden ist und viel Geld gemacht hat, tatsächlich dann mit seiner frankophilen Art gesagt, also Le Mans finde ich geil, wir wollen jetzt hier in Amerika auch sowas haben, ich bezahle das, und hat dann 1999 das Petit Le Mans Rennen tatsächlich aus der Taufe gehoben, auf der Rennstrecke von Road Atlanta, das ist eine Achterbahnfahrt, eine kleine Version des Nürburgrings, bergauf, bergab, schnelle Kurven, langsame Passagen, ganz in der Nähe von Atlanta, fantastische Rennstrecke, und seit 1999 gibt es dieses Petit Le Mans, ist immer Abschluss der US-Sportwagensaison, die im Januar immer eingeläutet wird mit den 24 Stunden von Daytona. Die haben wir ja hier auch schon bei dir, lieber Jens, bei Sportradio ausführlich beschrieben im Januar. Jetzt also der Abschluss dort, und Porsche hat, die haben sich ja zusammengetan mit dem US-Motorsport-Giganten, mit Roger Penske. Also dieses Penske-Porsche-Team hat tatsächlich alle Titel abgeräumt. Und das Gleiche dürfte Ihnen jetzt dann wohl auch in Bahrain passieren, denn in Bahrain wird dann im November die Langstrecken-Weltmeisterschaft abgeschlossen. Auch dort ist Porsche auf der Pole Position für die Meisterschaft. Also das Saisonfinale da in Road Atlanta darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ich bin tatsächlich drüben gewesen, weil ich da auch mein rundes Jubiläum voll machen will. Für mich war es jetzt das 17. Mal, dass ich drüben war, und die 20 möchte ich eigentlich noch schaffen.
Und du hast einen alten Bekannten getroffen.
Ja, ich habe einen alten Bekannten getroffen, Mario Andretti. Wie gesagt, alles trifft sich dort, was Rang und Namen hat, ob aus dem Formelsport, ob aus der Stockcar-Szene oder tatsächlich aus dem Sportwagenbereich. Mario Andretti habe ich da getroffen, habe lange mich mit ihm unterhalten. Und da ging es natürlich auch darum, über die Meldungen, die ja gerade vor kurzem über den Atlantik nach Europa gekommen sind, dass Michael Andretti sich ein bisschen zurückzieht als Rennstallbesitzer, nicht mehr in erster Front ist. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Zum einen hat er einen wahnsinnigen Investor im Hintergrund, der eine dreistellige Millionensumme schon in den Andretti-Rennstall reingesteckt hat. Also dreistellige Millionen-Dollar-Summe ist natürlich schon gigantisch. Das heißt, er hatte natürlich schon in den letzten Jahren ordentlich Einfluss. Die Andretti-Truppe, die ja nicht nur in Amerika Rennen fährt und dann auch mit Wayne Taylor zusammen eben in der IMSA-Sportwagen-Serie ein Team hat, sondern eben auch in der Formel E. Da sind sie ja vor eineinhalb Jahren mit Jake Dennis auch Formel E-Weltmeister geworden im Andretti-Porsche. Also sie sind auf den unterschiedlichsten Rennserien sind sie unterwegs. Es ist ein Riesenkonzern, ein Motorsportkonzern auch geworden, Andretti. Und Michael hat eh schon ein bisschen gesundheitliche Probleme, jetzt mit 63, will aber auch tatsächlich sich ein bisschen um die Familie kümmern, hat unter anderem jetzt noch 10-jährige Zwillinge, um die er sich bisher hat kaum kümmern können, verständlicherweise. Klar ist aber auch, man will ihn so ein bisschen aus dem Fokus rausziehen, denn Michael war immer schon jemand, der wahnsinnig im Auto und außerhalb des Autos mit Ellenbogen gearbeitet hat. Er hat sich auch in der Formel 1 ja wenig Freunde gemacht. Wir haben das ja bei dir schon besprochen, Jens. Er hat sich also tatsächlich auch dort mit einigen der Formel 1 Teambossen bei Liberty Media angelegt, und er ist nicht sehr wohl gelitten, und man sagt jetzt auch, er soll sich da ein bisschen zurückziehen, weil man vielleicht doch noch hofft, durch eine Hintertür in die Formel 1 zu kommen. Da ist ja dieses Projekt Andretti mit General Motors, / der Luxusmarke Cadillac. Die wollen ja unbedingt in die Formel 1 kommen. Und man möchte jetzt den Mann, der so ein bisschen Ärger auch verursacht, Ärger anzieht, den Michael Andretti rausziehen und das politisch etwas ruhiger angehen lassen. Gegenüber der FIA, gegenüber der Liberty Media, gegenüber den existierenden Formel 1 Teams. Er wird trotzdem weiter als Mitbesitzer dabei sein, genauso wie Mario auch. Es bleibt nach wie vor das Andretti-Familienteam, aber eben jetzt mit einem neuen Boss, das ist der große Investor, der sicherlich ein bisschen geschickter, sagen wir es mal so, politisch geschickter agieren wird als Michael Andretti.
So, und Mario Andretti, ich habe es gerade nachgeschaut, 84 Jahre alt
aber übrigens. Aber immer noch fit und gibt noch Gas ohne Ende.
Glaube ich gerne, und geboren im heutigen Kroatien. Damals hat es noch zu Italien gehört. Spannend, spannend. Kroatien ist jetzt also ganz schlechte Überleitung, aber es gibt auch noch einen türkischen Motorsportler, den ich mich nicht auszusprechen wage, The Voice, den wir hier aber schon mal auf dem Zettel hatten. Was gibt's Neues aus der Türkei, The Voice?
Ja, Toprak Razgatlioglu ist tatsächlich der führende Meisterschaften, der Superbike-Meisterschaft, das ist, wenn du so willst, die zweithöchste Motorradklasse. Da wird ja dann mit relativ seriennahen Maschinen gefahren, anders als in der MotoGP, die an diesem Wochenende ja tatsächlich in Australien zu Gast ist. Und das wäre eigentlich ja dann eigentlich so mein Trip gewesen. Hätte ich jetzt nicht das DTM-Finale in Hockenheim und hätte ich nicht die Einladung am Tile Mans gehabt, dann wäre ich tatsächlich nach Bathurst und dann natürlich zur MotoGP nach Phillip Island, einer der wunderschönsten Rennstrecken der Welt, die einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Wie wir ja auch in deinem Booklet, in deinem
Jahresmagazin
nachlesen können. Also da jetzt in Phillip Island MotoGP, da kann noch kein Titelentscheidung treffen. Aber wir wissen, in Jerez de la Frontera in Spanien, da wird die Superbike-WM am kommenden Wochenende beendet und es wird der Titel vergeben. Und es sieht alles danach aus, dass Toprak Razgatlioglu seinen zweiten Titel holen kann. Er war 2001 schon mal Superbike-Weltmeister mit Yamaha, ist jetzt Anfang dieses Jahres für eine horrende Summe tatsächlich zu BMW gewechselt. Und BMW ist seit Jahren hinterhergefahren, jetzt mit dem erfahrenen und ultraschnellen Türken, haben sie tatsächlich die Chance, Weltmeister zu werden. Es sieht alles danach aus. Er hatte noch vor kurzem, vor 6 Wochen, Anfang September in Manicur, einen furchterregenden Unfall und war quasi in Lebensgefahr, hat bei hoher Geschwindigkeit das Motorrad verloren, ist gegen eine Mauer geknallt, die nur mit, also kein Airfence, kein Luftzaun, wie er ja in der Motorradbranche eigentlich bei Rennen üblich ist, wie wir sowas auch in Hockenheim immer wieder haben und in vielen anderen Rennstrecken, aber da in Manicur war das an der Stelle leider nicht. Er ist da rangeknallt mit hoher Geschwindigkeit mit dem Rücken gegen einige Reifenstapel und hat sich unter anderem beim Motorrad zugezogen. Also ein großes Problem mit der Lunge, schwere Lungenverletzung. Hat wahnsinnig Glück gehabt, hat irrsinnig Dusel gehabt. Das ist der furchtbar, der Unfall sah furchtbar aus und wir haben die Bilder, die werde ich so schnell nicht vergessen, von diesem Crash. Der Airbag allerdings, der ja inzwischen auch in den Lederkombis drin ist, das ist ja eine der neuesten Entwicklungen im Zweiradsport, gibt es im Übrigen auch für den normalen Motorradfahrer auf der Straße. Diese Airbags sind inzwischen so gut, dass die ganz sicherlich ihm mit das Leben gerettet haben. War dann eine Weile allerdings nicht in der Lage, irgendwas Größeres zu tun, schon gar keinen Sport. Die Spezialisten im Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau bei Salzburg, also gar nicht so weit bei dir, gar nicht so weit bei dir um die Ecke. Die haben Toprak dann tatsächlich gepflegt. Der hat sich da halbtäglich untersuchen lassen und behandeln lassen. Und jetzt ist er dann doch wieder zurückgekommen. Gleich wieder am ersten Wochenende, nachdem er, ich glaube, 6 Wochen nicht auf dem Motorrad saß und kein großes Training hat machen können, ist er 3x2. Geworden. Und jetzt am letzten Wochenende wieder 2 Siege, 1 2. Platz. Damit ist er der große WM-Leader und könnte BMW und die Münchner glücklich machen. Er ist einer der allerschnellsten auf 2 Rädern und interessant wird auf Dauer sein, nicht ob er den Titel jetzt holt, das sieht ganz danach aus. Nicolo Buloga, der Italiener auf der Werks Ducati, wird da wohl keine Chance haben. Fährt allerdings auch eine sehr gute Saison als Rookie, ist WM-Zweiter für einen, der neu einsteigt in die Klasse. Muss man ja auch sagen, da ziehen wir, Niki würde sagen, das Kapperl. Auch das ist von Buloga eine fabelhafte Leistung. Der Sport dort in der Superbike ist fantastisch und BMW überlegt ja mittelfristig in die MotoGP zu kommen. Mal gucken, ob das klappt. Wenn, dann könnte man sich vorstellen, dass El Turco Toprak Razgatlioglu dann wohl dann ein Fahrer dort auch sein wird, so gut, wie der sich gerade zeigt.
Und bis es soweit ist, habe ich den Namen auch absolut interessant. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann mit der Voice und mit Stefan Edel über die Formel 1.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683, zweiter Teil des Motorsports, jetzt mit der Formel 1, der Voice ist da geblieben, neu dazugekommen, live aus Landshut möchte ich sagen, Stefan Edel, servus Stefan.
Live aus Landshut, so ist das, servus.
Toyota kehrt zurück, Stefan, in die Formel 1, warum? Das hat doch beim ersten Mal überhaupt nicht geklappt, das war doch ein absolutes Debakel.
ja, nicht geklappt, würde ich jetzt so nicht sagen. Also sie waren immerhin Weltmeister im Geld ausgeben, das muss man auch erstmal schaffen.
Okay, immerhin.
Aber ansonsten, die Erfolge sind natürlich ausgeblieben. Man hat Pole Positions erzielt und man ist aufs Podest gefahren, aber hat halt nie gewonnen. Also weder ein Sieg natürlich noch.
Wirklich? Die waren mal auf dem Podest?
Die waren mal auf dem Podest, mehrfach sogar tatsächlich, mit Jan Trulli unter anderem. Also das hat schon funktioniert. Und man war vor allem im Qualifying gut aufgestellt, aber die ganz großen Erfolge, also wenn man als weltgrößter Autobauer antritt in der Formel 1, dann muss man gewinnen und Weltmeister werden. Das hat man von 2002 bis 2009 einfach verpasst. Also ist dem eigenen Anspruch hinterhergefahren, trotz jeder Menge Budget und so. Und was man jetzt gesagt hat, ist im Prinzip, also der Herr Toyoda, der Chef von Toyota, der hat gesagt, man dürfe das jetzt nicht so verstehen, als sei das jetzt ein Comeback, sondern es ist im Prinzip ein, wir halten mal den Fuß ins kalte Wasser und stellen mal fest, falls es vielleicht lauwarm wird, dann überlegen wir uns gegebenenfalls, wie das weitergehen könnte. Also es ist nicht mal eine Rückkehr durch die Hintertür, es ist eher ein, wir gucken jetzt mal ein bisschen interessierter, was da so passiert, für den Fall, dass wir uns in Zukunft anderweitig orientieren könnten. Aber natürlich ist es so, die würden jetzt nicht eine Partnerschaft eingehen mit Haas, wo es darum geht, dass man einfach Daten austauscht und Erfahrungen austauscht, wenn es nicht irgendwo im Hintergrund tatsächlich die Idee gäbe, dass man vielleicht in Zukunft wieder Formel 1 macht. Also natürlich hat es den Hintergrund, dass man zumindest sich ja einen gewissen Erfahrungsschatz aufbauen will, dass man, wie der Stefan sagt, auch die Ingenieure vielleicht an das Thema ranführen will, um dann zu schauen, falls die Entscheidung so fällt, dass man Formel 1 macht, dass man dann nicht ganz unvorbereitet ist. Also ich empfinde das als extrem cleveres Vorgehen. So kann man vielleicht recht früh erkennen, ist das was für uns oder ist das vielleicht nichts. Und so kann man vielleicht auch ein paar Abkürzungen schaffen, anders als zum Beispiel Audi, das wirklich ja komplett Neueinsteiger ist. Die haben zwar das Sauberteam übernommen, ja, aber die fangen zum Beispiel motorenseitig komplett bei Null an und so. Und jeder kleine Vorsprung ist was wert. Also sobald du irgendwo gewisse Grundlagen hast, auf die du aufbauen kannst, das soll sicher nicht zum Schaden sein, später mal.
Toyota The Voice ist für mich, ich entschuldige mich sehr, aber es ist für mich eine im besten Sinne des Wortes langweilige Automarke, der ich ganz große Zuverlässigkeit im Straßenverkehr zutraue, die aber in Le Mans, glaube ich, da zeigen sie doch, dass sie Rennsport können, oder? Verwechsel ich da was?
Ja, nee, verwechselst du überhaupt nicht. Deswegen könnte man ja auch sagen, weil sie Le Mans jetzt quasi mehrfach gewonnen haben und bewiesen haben, dass sie auch Sportwagen-Weltmeister werden können. Herr Alonso hat ja da mal einen Abstecher gemacht in seiner Formel 1 freien Zeit und hat da tatsächlich dann auch die Titel geholt. Mit Toyota. Toyota hat das gezeigt und deswegen ist es vielleicht gar keine schlechte Idee tatsächlich. Stefan hat es ja gerade sehr gut beschrieben, da mal ein bisschen vorzufühlen. Denn wie kannst du am Ende verkaufen und vermarkten, dass du jetzt Le Mans zum 6., 7., 8., 9. Mal gewonnen hast? Wobei das jetzt aktuell schwieriger ist. Die Zeit der Seriensiege ist dort vorbei, weil wir sehr viel mehr Hersteller haben. Ferrari hat ja die letzten 2 Jahre in Le Mans gewonnen. Aber Toyota muss sich irgendwann mal was Neues überlegen, eine neue sportliche Herausforderung vielleicht eingehen. Und das wäre vielleicht die Formel 1. Sie machen es also komplett konträr zu ihrem ersten Auftritt, wo sie gesagt haben, wir haben das große Geld, wir bauen da in Köln quasi eine eigene, noch komplette Fabrik. Denn die ganzen Rennautos, die Toyota weltweit einsetzt, kommen aus Köln. Die werden nicht in Japan gebaut, die werden in Deutschland gebaut. Und auch der Formel 1 Windkanal, den sie da haben, wird von vielen anderen Spitzenherstellern auch benutzt. Der ist state of the art. Also ich finde es sehr clever und bei Haas besteht wirklich nicht die Gefahr, dass man gleich jetzt Siege erwartet. Schön ist allerdings dieser Satz von Toyota, Herrn Toyoda, von dem wir wissen, dass der Extremmotorsport affin ist und selber zum Beispiel auch schon mal in einem kleinen Auto bei den 24 Stunden vom Nürburgring mitgefahren ist. Der hat gesagt, was er jetzt auf keinen Fall hören will, ist, dass Toyota jetzt wieder in die Formel 1 kommt, das will er weder hören noch lesen. Naja, wenn er jetzt mit Haas zusammenspannt, dann wird es nicht zu umgehen sein, dass die Medien sich drauf stürzen und die Öffentlichkeit drüber spricht.
Moment, aber wenn Herr Toyota bei den 24 Stunden am Nürburgring mitfährt, kommt er da mit einer unglaublichen Entourage, mit Sicherheitsleuten, weil es ja doch, ich meine, er ist eine Celebrity.
Ist er, aber das Japaner sowieso nicht. und er schon gar nicht. Also er ist da ganz normal angekommen. Ich glaube, einen Assistenten hat er dabei, das war alles.
Okay.
Also der ist wirklich ein sehr bodenständiger Typ, muss man wirklich, wirklich sagen. Ein reizender, älterer Herr, der tatsächlich auch da keine großen Sonderregeln haben wollte. Der sagt, ich bin einer von allen anderen und ich will das einfach mal erleben. Der tut, glaube ich, Toyota insgesamt gut und wir sehen ja eigentlich auch, dass anders als bei Audi zum Beispiel, wo wir permanent Personalwechsel haben, wo wir riesen Ärger hinter den Kulissen haben, wo eigentlich mit jeder Woche zumindest, ich weiß nicht, wie Stefan sieht, aber zumindest bei mir das Fragezeichen hochkommt, kann das sowas werden, was Audi da mit Sauber macht? Die müssen da gucken, dass sie in ruhiges Fahrwasser kommen. Bei Sauber geht es momentan performancemäßig überhaupt nicht voran. Ob das wirklich was wird, und da ist jetzt ein großer Hersteller dabei, der viel gewonnen hat, und ob das jetzt mit der Formel 1 in absehbarer Zeit tatsächlich Fortschritte gibt, ich habe da so langsam meine Zweifel, ganz abgesehen von der VW-Krise. Wir wissen ja auch, wie es in Wolfsburg gerade beim Mutterkonzern aussieht, die einen gewaltigen Sparkurs angekündigt haben. Da geht es tatsächlich darum, dass man vielleicht Fabriken schließt, dass man ein paar tausend Leute entlässt. Das zusammen mit einem ultrateuren Formel-1-Projekt, bei dem man alles selber machen will, das passt nicht so richtig zusammen. Und bei Toyota haben wir diesen Herrn in Amt und Würden, der lässt tatsächlich seine Leute arbeiten, da ist eine klare Konzeption dahinter, wie wir jetzt auch sehen können, dieser Nebeneinstieg jetzt der Kooperation mit Haas, bei dem er erstmal sagt, wir fangen klein an, wir wollen mal gucken, mal reinschnuppern. Das hat wirklich Hand und Fuß und so sollte man das eigentlich machen.
So. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ja, ja. Wenn jetzt da die Audi-Leute schon davon reden, und zwar öffentlich, dass sie vor 2030 eigentlich nicht glauben, dass sie ernsthaft mitspielen können, dann muss man schon sich fragen, okay, also es ist durchaus realistisch, dass man einen gewissen Anlauf braucht, aber jemand, der von der Größe von Audi in die Formel 1 einsteigt, als Tochter des VW-Konzerns, bei einem Reglement wechselt, der alles auf Null setzt, wenn der dann sagt, okay, wir brauchen 4 Jahre, bis es einigermaßen funktionieren kann, und die Formel 1 selbst spricht schon davon, dass sie vielleicht 2030 wieder ein neues technisches Reglement einführt, ja, dann bin ich mir auch nicht sicher, was das werden kann tatsächlich. Vielleicht überraschen die uns alle sehr positiv, aber bisher ist das, was da passiert ist, eher so, dass man denkt, ja, okay, dann schauen wir mal, was das so wird.
So, aber Stefan Ehlen, ist nicht das, was Audi da angestoßen hat, mittlerweile too big to fail? Mit anderen Worten, wenn es hier ganz große Zweifel gibt, wenn VW wirklich Leute entlassen muss, wenn man draufkommt, oh, das kostet aber wirklich viel Geld, kann man das überhaupt noch rückgängig machen? Die Kohle ist doch jetzt, es ist doch echt schon viel Kohle weg. Oder schmeißt man dann vielleicht gutes Geld schlechtem hinterher? Oder schlechtes Geld, gutes Geld schlechtem hinterher. Ja.
Also ich glaube, Audi ist insofern in ein Dilemma geraten, weil sie können das nicht mehr gesichtswahrend abdrehen. Vielleicht würden die das gerne machen, aber sie haben alles im Motorsport so zurückgestrichen, dass sie nur noch Formel 1 machen. Das hat die Fans sehr, sehr verärgert. Die Stimmung gegen Audi ist nicht gut. Also das kann man, glaube ich, sagen. Also da hat es viele sehr, sehr vor den Kopf gestoßen, dass man als Traditionsmotorsportmarke im Breitensport auch gesagt hat, nö, machen wir nicht mehr und machen jetzt nur noch Formel 1. Also eigentlich ist man auf Gedeih und Verderb auf Formel 1 festgenagelt. Und ja, da muss man jetzt ein Stück weit durch. Aber dieses Programm bisher ist gespickt von, ich sage jetzt nicht Pleiten, Pech und Pannen, aber schon so ein paar Situationen, wo du dir eigentlich fragst, nee, das ist keine gute Außenwirkung. Also die Sache, dass man den Seidel rauswirft, ist nicht gut. Die Sache, dass man eine Doppelspitze installiert, wovon einer derjenige war, der bei Ferrari rausgeworfen ist, auch nicht so gut. Die ständigen Vorstandswechsel und dass man keinen zweiten Fahrer findet, wobei wir eigentlich ja vom ersten Fahrer sprechen, der nicht gefunden wurde. Man wollte eigentlich einen Topmann haben und der Hülkenberg hätte halt dazukommen sollen als zweiter Mann. Ne? Der wurde blöderweise als erster verpflichtet, weil der eigentliche erste Mann sich nicht entscheiden konnte, Carlos Sainz. Und der geht jetzt zu Williams. Also das ist im Prinzip ein fataler Nackenschlag nach dem anderen, wo man einfach das Gefühl kriegt, nee, die trauen dem alles nichts zu. Sonst würde längst einer bei Audi angeklopft haben von den Großen und sagen, jawohl, ich mach das, weil da sehe ich ein Potenzial. Und der Sainz hat immer wieder betont, er will halt wissen, wie das da langfristig weitergeht und er will da irgendwas sehen, dass da was passiert. Und wenn er sich dann für ein Hinterbänkler-Team wie Williams entscheidet und gegen Audi, also das ist echt ein Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Und so muss man leider halt festhalten bei Audi, dass die ganze Sache vor allem in diesem Jahr immer wieder solche Rückschläge beinhaltet hat, wo man sich dann schon fragen kann, also wie attraktiv kann dieses Projekt sein, wenn die Leute reihenweise sagen, nö, das will ich so nicht. Und ja, also meiner Meinung nach, die müssen es jetzt trotzdem durchziehen und die müssen versuchen, dass es relativ schnell relativ gute Erfolge gibt. Und ich spekuliere ja auch seit Monaten immer drauf, dass bei Sauber deswegen auch nichts passiert auf der Rennstrecke, damit Audi im nächsten Jahr irgendwas als Erfolg verbessern kann. Okay. Weil wenn du jetzt im Nirgendwo bist, Platz 19, Platz 20 in der Startaufstellung, schlechter geht nicht, dann ist natürlich Platz 16, Platz 17 schon mal ein Erfolg. Ne? Und vielleicht der eine Punkt, der bisher in der Saison 2024 nicht gelungen ist, ist dann natürlich schon mal ein Riesenfortschritt. Also PR-mäßig kann es natürlich nur besser werden und vielleicht ist das die Überlegung, die damit spielt. Ich weiß es nicht, aber es käme sicherlich einem Konzern gelegen, wenn er gleich von Erfolgen in Anführungszeichen sprechen könnte.
Es steht ein Tripleheader an, der Voice. Wir beginnen in Austin, wir fliegen dann nach Mexiko und dann nach Brasilien, immer eben nur mit einer Woche Abstand. Das ist ja, okay.
Ja, nach vier rennfreien Wochen ist es ungewöhnlich, gell?
Ja, es ist ungewöhnlich und vor allen Dingen auch, es ist zwar ökologisch jetzt, es ist eine kleine Verbesserung. Wir hatten es schon schlimmer, glaube ich, dass man wirklich einmal um den Erdball fliegt und wieder zurück. Ist noch immer ganz toll. Welche Teams haben den Spielbetrieb, würde man, glaube ich, sagen, in anderen Sportarten für dieses Jahr schon eingestellt? Weil es gibt natürlich Updates jetzt. Red Bull möchte zumindest Verstappen als Weltmeister haben. McLaren möchte gleich zwei Weltmeistertitel. Ferrari und Mercedes werden auch nicht aufgegeben haben. Aber hat der Rest schon die Bemühungen komplett eingestellt, denkst du, oder bringen die auch noch Updates?
Also von Haas weiß man, dass die jetzt ein Heimspiel haben. Eines dieser drei US-Rennen natürlich für das Team von Haas ein Heimspiel. Die werden ein Update bringen. Diese vier Wochen jetzt seit dem letzten Formel-1-Wochenende sind ja eher im Herbst ungewöhnlich. Allerdings war das eben nicht so wie die Sommerpause, dass tatsächlich in den Fabriken nicht gearbeitet werden durfte. Das ging jetzt tatsächlich weiter. Jetzt kommt ein Tripleheader, dann haben wir wieder eine 14-tägige Pause und dann kommen wieder drei Rennen hintereinander. Das heißt, es wird ein großes Updates-Fest geben, aber Stefan, das wird in Austin insofern ein bisschen schwierig werden, weil wir da ja dann wieder mal auch ein Sprintformat haben. Das heißt, um neue Teile auszuprobieren, und ich glaube, bis auf Williams, das hat schon bekannt gegeben, dass die in diesem Jahr keine großen Verbesserungen mehr machen, weil die ihr Pulver, ihr Geld verschossen haben. Alle anderen Teams bringen neue Teile. Und das dann in einem freien Training auf einer Rennstrecke, die ohnehin schwierig ist mit der Abstimmung, da brauchst du ein bisschen Fortune, ein bisschen Glück, dass du das dann richtig triffst, oder?
Sehe ich auch so, zumal die Rennstrecke ja neu asphaltiert wurde. Das heißt, du hast jetzt nur bedingt Erfahrungsdaten aus den Vorjahren. Da kann der Grip ganz anders sein. Und dann ist es natürlich ein extremes Risiko. Und wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, in Austin kann man auch abfliegen und sich ein paar Sachen demolieren, trotz gewaltiger Auslaufzonen aus Asphalt. Das geht schon. Und ein paar Auslaufzonen wurden ja auch umgestaltet, dass da jetzt Gras neben der Ideallinie ist oder halt mit Harz belegtes Kiesbett, also ein festes Kiesbett sozusagen. Das heißt, die Ausgangslage ist jetzt doch ein bisschen andere. Das heißt, es ist schwierig, dann Daten zu vergleichen. Und ja, aber es sind halt doch einige unter Zugzwang. Also McLaren, die haben im Prinzip keine Not. Die haben das beste Auto, die müssen da nicht dran rumdoktern. Aber ein Team wie Red Bull, das droht, beide WM-Titel zu verlieren, wenn es so weitergeht, die müssen nachlegen, das ist ganz klar. Die müssen technisch nochmal was bringen. Und auch Ferrari zum Beispiel und Mercedes, die sind unter gewissem Druck, dass dann nochmal was passiert in der letzten Saisonphase. Also du musst wahrscheinlich dieses Risiko eingehen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es wird ja nicht einfacher. Mexiko ist auch wieder eine sehr spezielle Rennstrecke, dann Brasilien sowieso. Also da kommt jetzt einiges auf die Teams dann zu und ich glaube, die haben nicht die große Wahl. Die müssen dieses Risiko jetzt eingehen.
Dann möchte ich schließen. Du hast vorhin Michael Andretti angesprochen. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber gerade kam ein Bote vorbei und hat mir das neue Buch, glaube ich, hoffe ich, dass es ist, von Günther Steiner vorbeigebracht. Und ich habe ein Interview mit ihm gelesen, ich glaube bei The Athletic war es. Dieses Tischtuch zwischen Günther Steiner und Gene Haas scheint in einer Art und Weise zerschnitten zu sein. Da kann der Beste näher Baden-Württembergs ran und es würde nicht wieder funktionsfähig werden. Die beiden haben, glaube ich, also sagt zumindest Günther Steiner in dem Interview, haben wohl seit der Kündigung, die übers Telefon erfolgt ist, im letzten Jahr nicht mehr miteinander gesprochen. Ich bin so ein
die Anwälte haben, nur,
ja. Ja, ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, De Vos. Hast du Hoffnung für mich?
Ich glaube, dass das nichts mehr wird mit den beiden. Ein, zwei Prozesse, die da gelaufen sind, hat man sich wohl irgendwie schon geeinigt in der Mitte. Aber klar ist, der Günther Steiner ist da tatsächlich ziemlich verletzt. Und ein paar Dinge sind auch wirklich unglücklich gelaufen. Ganz sicherlich kam das für Günther Steiner ganz offensichtlich die Kündigung völlig überraschend aus heiterem Himmel. Dann, wie du gerade sagst, auch nicht sehr stilmäßig okay am Telefon. Da würde man sich nach so langer Kooperation zwischen beiden, und der Günter Steiner hat ja tatsächlich mit seinem Idee, seinem Konzept, dass man sehr viel Teile von Ferrari kauft, es Haas überhaupt erst ermöglicht, in die Formel 1 zu kommen. Und wenn man bedenkt, wie seit dem Einstieg von Haas und das Geld, was er investiert hat, das war sicherlich jetzt kein Kleingeld, aber wenn man jetzt durch den Boom der Formel 1 mitbekommt, was das Haas Formel 1 Team inzwischen wert ist, ja, das geht mal von 1,5 Milliarden aktuell aus, dann würde der Herr Gene Haas, wenn er das Ding jetzt verkaufen würde, richtig Kohle machen. Der würde richtig Geld machen. Er will es nicht verkaufen, ist in Ordnung. Aber warum er da tatsächlich jetzt das alles so zerrüttet hinterlässt und nicht in der Lage ist, aufeinander vernünftig zuzugehen und miteinander persönlich umzugehen, verstehe ich nicht. Ich glaube tatsächlich, der Ärger kam ja von Gene Haas Seite. Ich stecke aber nicht direkt drin. Günter Steiner ist jetzt nicht einer, dass der Stefan Ehlen, du Christian und ich jetzt eine Kollekte aufmachen müssen, weil der Günter jetzt am Straßenrand sitzt und kein Geld hat. Der hat ja eine große Carbonfiberfirma, Kohlefaserfirma in Charlotte, in der Nähe von Charlotte, in Concord, North Carolina. Also Geld hat er genug, das ist nicht das Problem. Er macht es ja auch als Fernsehkommentator jetzt tatsächlich sehr lustig und scheint daran tatsächlich Spaß zu haben. Also es ist ja alles in Ordnung. Insofern Gerichtsstreit hin oder her ist jetzt eigentlich albern, sollte man eigentlich alles lassen.
So, mach doch für uns eine Kollekte auf hier. Nein, uns geht's ja natürlich auch sehr gut. Ja, dann freuen wir uns auf den Tripleheader, freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn wir dann sehen, wer das beste Update mitgebracht hat nach Austin, ob Lando Norris näher herangekommen ist an Max Verstappen. Viele Fragen an diesem Wochenende in vielen, vielen verschiedenen Klassen. Wir freuen uns drauf. Danke Stefan. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 683.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683, weiter geht's mit one of our favorites, mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes.
Ja, ein sportliches Hallo.
Es gab bemerkenswerte Leistungen an diesem Sonntag und ich war beim München Marathon als begleitender Betreuer für eine liebe Bekannte, die die Staffel gelaufen ist im Einsatz, und habe mit der anderen Staffelkollegin darüber gesprochen, ja, mit der Zeit und was ist ein schneller Marathon, und ich dachte Berlin. Aber ist man in Chicago nur bergab gelaufen, 42 Kilometer? Oder wie erklärt man sich in der Leichtathletik-Szene die 2 Stunden und 9 Minuten und ein paar zerquetschte der kenianischen Siegerin, deren Namen ich mich nicht auszusprechen traue?
Ruth Chepngetich wäre jetzt mein Tipp, aber ich werde wahrscheinlich, ich lasse mich auch von sämtlichen Afrika und diesen Linguistik-Experten widerlegen. Ja, eine hervorragende Frage. Dann sind wir mitten schon reingehüpft in die Thematik. Beim München-Marathon hätte ich jetzt die Idee, wie es ja früher gerne mal Usus war bei dem einen oder anderen, dass er einfach die Tram genommen hat. Das war offenbar nicht unwesentlich verbreitet. Auch in Berlin, da nimmt man die U-Bahn, die ist ja recht gut fußläufig erreichbar unter den an der Laufstrecke. Also Chicago hat das schon in den vergangenen Jahrzehnten, muss man glaube ich sagen, recht clever gemacht. Die haben sich nach und nach so einen rekordfähigen Kurs gebaut, der jetzt nicht bergab geht. In Boston ist es ja glaube ich sogar, zumindest die Durchschnittsneigung geht nach unten, und das ist einer der Gründe, warum dieser Kurs nicht gilt, wobei er gar nicht so rekordfähig ist, weil es auch ganz schön rauf und runter geht, hin und her, aber egal. Also Chicago hat einen wunderschönen flachen Kurs mit sanften Kurven, mit einem sehr schönen Publikum. Es ist auch gar nicht so windig wohl gewesen, wobei es ja in Chicago sehr windig sein kann, aber sie sind jetzt nicht so direkt am Lake Michigan gelaufen, dass es irgendwie ihnen komplett ins Gesicht geblasen hat. Ja, 2:10, also wenn man jetzt nur mal die Reaktionen filtert, selbst von gutgläubigen Leuten, dann war das ja mindestens mal nicht eine Mondlandung, sondern eher eine Mars, oder ich weiß nicht, was ist der entfernteste Planet in unserem Sonnensystem? Jetzt glänze ich durch.
Ja, du, was fragst du mich da? Ja, aber das ist, ich weiß, was du meinst. Und vor allem eine Verbesserung um 2 Minuten des alten Weltrekords oder alten Weltbestzeit. Das ist ja auch Wahnsinn eigentlich.
Innerhalb, also wir haben jetzt innerhalb eines Jahres haben wir von 2:14 Minuten plus minus von Brigit Koskaj. Wir haben uns, haben wir 4 Minuten weggetrennt. Und das sind ja nochmal, wenn man jetzt Paula Radcliffes unglaubliche Marke, die ja auch schon unter wilde Doping-Spekulationen gekommen ist, sicherlich auch nicht ganz so unrecht, da nochmal die eine Minute von den 2:15 draufrechnet, dann sind wir jetzt mittlerweile 5 Minuten drunter. Mhm. Mir fehlt da die Fantasie, das allein mit Training, mit Superschuhen, mit allen möglichen anderen zu erklären. Das Problem ist natürlich, dass wir mit diesem neuen Techno-Doping, nenne ich es jetzt mal, diesem neuen Materialwerk, in eine völlig neue Welt eingetaucht sind, von der wir noch gar nicht so richtig abschätzen können, was sind da jetzt eigentlich die Maßstäbe? Wo ist der plausible Bereich, in dem sich schon viele bewegt haben, und wo endet der implausible Bereich oder beginnt der implausible Bereich, besser gesagt? Wir hatten jetzt ja auch den Fall, dass einige versucht haben, mit Ruth-Tippen Gete Schmitz zu halten in Chicago, und das hat eine Weile geklappt, und die sind dann aber trotzdem hinten raus, ich glaube die Zweitplatzierte ist schon ganz schön abgeschmiert, ist aber immer noch bei einer 2:17 gelandet. Das wäre vor 5 Jahren immer noch, glaube ich, die zweite oder drittschnellste Zeit hinter Paula Radcliffe gewesen von dem Weltrekord. Also das scheint jetzt irgendwie so, sage ich mal, gehobenes Mittelmaß zu sein, während die wirklich, ja, die neue Weltspitze Minuten davor liegt. Ob dann 2:09:56 absolut schon das Limit sind oder auch darüber hinausgehen, das ist jetzt die große Frage. Wir wissen es schlichtweg nicht, weil wir einfach die Erfahrungswerte so verwischt sind, dass wir es nicht mit Sicherheit sagen können. Nur man muss es natürlich auch umgekehrt sagen. Das ist dann mal meine Lieblings Krücke, um dort rein, um diese Thematik, sage ich mal, zu moderieren oder auch abzumoderieren. Das ganze System ist in sich so angelegt, dass wir es einfach nicht sagen können, weil die Tests, die auch eine Ruth-Tippen Gete vielleicht gerne vorweisen möchte, um ihre Unschuld zu beweisen, die gibt es nicht. Die haben sie nicht. Die Methoden sind einfach zu schlecht. Deswegen können wir ihr keinem Blanko-Vertrauen ausstellen. Wir können aber auch aus der ganzen Historie des Sports, wäre es absolut fahrlässig zu sagen, wir geben ihr ein Blanko-Vertrauen aus, weil wir ja keine finale Überzeugung haben. Also wir haben Vermutungen, aber keine finale Überzeugung. Aber ich sag mal, zumindest für einen 100%igen Skepsis-Nachweis sehe ich jetzt mal alle Voraussetzungen erfüllt, um das maximal kompliziert auszudrücken. Aber ich glaube,
ich habe bisher mitgeschrieben. Ist es denn denkbar? Und dann, es sind zwei Dinge denkbar. Erstens, dass man sich an diese neuen Schuhe, wir haben ja das auch bei diesem Rekordversuch da im Wiener Prater unter 2 Stunden, haben wir auch besprochen, ist es denkbar, dass sich die Athleten an diese Schuhe jetzt immer besser gewöhnen und dann noch besser damit laufen, und daran anschließend, ist es denkbar, dass der Weltleichtathletikverband oder wer auch immer dann das Gleiche macht, was der Weltschwimmverband gemacht hat mit den Anzügen, nämlich gesagt hat, no more, dass er dem einen Riegel vorschiebt?
Ja. Also zu Punkt 1, zum gewissen Grad wird das sicherlich mit reinspielen, weil man muss sich ja neues Material immer gewöhnen. Und wenn es wirklich so ist, dass man mit diesen Schuhen im Training schon mehr laufen kann und einfach in einen höheren Umfang laufen kann, davon weniger gerädert ist, sprich noch besser trainieren kann, das hat natürlich immer einen Effekt, der sich aufaddiert. Und sowas, jeder weiß im Hochleistungssport, wir reden ja nicht immer von einer Saison, sondern Leistung baut sich über viele, viele Jahre auf. Das kann schon sein, mit anderen Worten. Aber wirklich so sehr, dass es so schnell geht, das ist halt, wir wissen es nicht. Und also wie gesagt, ich bin sofort dabei zu sagen, es hat einen Effekt. Aber ob das wirklich alles erklärt, da würde ich dann wiederum mal zart, 1, 2 bis 3 zarte Fragezeichen tun. Und die zweite Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Naja, denkst du, dass irgendwann mal, also dass diese Entwicklung gestoppt wird, indem der Leichtathletik-Weltverband sagt, nö?
Ja, bisher hat er halt immer sehr enthusiastisch gesagt, warum nicht? Deswegen sehe ich jetzt nicht, ich meine, jetzt das Rad dann zurückzudrehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man jetzt auch sieht, wie sehr sie diesen Weltrekord dann ja doch immer rituell bejubeln, jeden Kleinstweltrekord, der in irgendeinem 3 Kilometer Straßenrennen, für den sie mittlerweile eigene Rekordwertung haben, wieder dort aufgestellt wird und gefeiert wird, das ist halt das Grundproblem. Die Sportverbände sind, selbst wenn sie irgendwie eine gewisse Seriosität im Anti-Doping-Kampf haben, sprich ihre Dopingiger schon zu einem gewissen Grad so ausstatten, dass sie ein bisschen was finden. Sie sind am Ende trotzdem die Bejubler und Vermarkter ihres Produkts, die es zugleich kontrollieren können. Das kann nie zu 100% funktionieren. Und deswegen sehe ich auch hier, wenn man quasi im Grunde eine legale Möglichkeit gefunden hat, die Top-Zeiten immer noch rumzujagen, gibt es allein deswegen schon gar keinen Sinn für einen Weltverband zu sagen, nö. Natürlich, irgendwann ist es so ein bisschen wie bei Pogacar, der alles in Grund und Boden läuft.
Zu dem kommen wir gleich.
Genau, den nächsten Weltrekord und den nächsten Weltrekord draufsetzt, dann wird es irgendwann total beliebig und total austauschbar. Dann schalten die Leute ab. Also die Gefahr ist natürlich schon da, dass sie sich damit langfristig ein massives Eigentor schießen, weil einfach, im Grunde haben sie es schon, weil wir wissen eben nicht, welcher Anteil, wer hat jetzt eigentlich noch welchen Anteil. Ich meine, wir wussten es davor auch nicht so richtig, weil da war die Unsicherheit im Grunde nur auf ein bisschen verlagert, weil da konnte man dann immer noch nicht genau wissen, wie groß ist jetzt der chemische Anteil oder auch nicht. Aber im Grunde ist das Kind jetzt mal sehr salopp gesagt schon längst in den Brunnen gefallen. Sie haben sich irgendwelche Richtlinien ausgedacht mit irgendwelchen Expertengruppen, wo dann auch irgendwie da Manager oder auch Leute drin sitzen, die gleichzeitig Interesse daran haben, dass die Leute ihre eigenen Athleten schnell laufen. Also das kommt für mich keinem stringenten System gleich und es ist, ja, es ist solange es halt in irgendeiner Art und Weise so weiterläuft, im besten Sinne des, wahrsten Sinne des Wortes, kann ich, glaube ich, nicht, dass sich da irgendetwas tun wird.
Ja, du hast ihn schon angesprochen.
Es hat am Wochenende. Jetzt hätten wir es geplant. Jetzt hätten wir es abgesprochen.
Ja, ja, also, das ist wahr. Ich meine, beim ersten Mal, als Tadej Pogacar die Tour de France gewinnt, ich habe es wirklich Primoz Roglic damals gewünscht. Der hat mir schon echt leid getan, weil er halt, und dann ist er vor dieser letzten Etappe in Führung, ich glaube mit mehr als einer Minute, und geht dann bei diesem Zeitfahren unfassbar ein, wie man es eigentlich, wie es nie zu erwarten war. Und Pogacar gewinnt diese erste Tour, und ich habe die ganze Tour auf Pogacar überhaupt nicht aufgepasst, weil ich dachte, okay, Roglic gewinnt das. Und mittlerweile, und damals war ich fast sauer auf Pogacar, und mittlerweile feiere ich den Jungen, weil er einfach so viel Spaß macht. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, aber jetzt ist er am Wochenende, ich weiß nicht, ob es wieder 40 Kilometer waren, waren es 30 Kilometer, er setzt sich ab, fährt solo, hinten fährt Evenepoel, der Zeitfahrweltmeister, der auch alleine fahren kann, kommt und kommt nicht ran, und er gewinnt es dann wieder. Ich stelle die Frage jetzt im Wochenrhythmus hier. Ich meine, natürlich, er sagt dann auch, naja, das sind nur Neid, aber was soll er auch sagen? Ja, er könnte nichts sagen, was mich da, also ich würde mich gerne überzeugen lassen, dass das alles mit den Dingen, aber es ist halt schwierig, Johannes, es ist echt schwierig.
Ja, also wir lernen am selben Punkt, selbst wenn er es unbedingt wollte, dann könnte er nach dem derzeitigen Stand sich nicht reinwaschen, weil es gibt einfach keine klare Methode, und das ist natürlich auch zum gewissen Grad nicht sein Fehler. Aber er äußert sich ja sogar einigermaßen verständnisvoll für diejenigen, die ihm gegenüber Skepsis entgegenbringen. Das ist ja schon mal ein extrem großer Unterschied zu vielen anderen. Das ist die Frage, ist es wirklich aufrichtig gemeint oder cleveres Marketing? Also ich höre ja immer die Erklärung, dass ja angeblich der Radsport jetzt, dass diese Profis da eigentlich gar nichts groß anders veranstalten als vor vielen Jahren, nur dass einfach das Material und das Ganze alles pipapo besser geworden ist. Im Grunde wie bei den Leichtathleten, wir haben jetzt dieses super Technikmaterial und die treten im Grunde genau dasselbe, aber sie haben halt einfach viel bessere Grundumbedingungen. Jetzt kann man dem wieder entgegenhalten, auch im Radsport gab es, siehe Michael Rasmussen, der das nicht nur mir gegenüber, auch oft erzählt, dass im Grunde ganz viele Methoden, die von der heutigen Generation als brandneu hervorgetan werden, eigentlich, dass das alles schon früher genauso getan wurde. Man reißt halt das Label runter und pappt ein neues Etikett drauf und sagt, jetzt ist es ganz neu. Also ich glaube, da können wir schon mal auch einiges von ins Reich der Fabel mal schieben. Das beste Indiz war für mich 2019 der Adalas-Prozess, um einen Erfurter Sportmediziner, der letztlich verurteilt wurde, kann man alles noch nachlesen. Es ist ja in den Archiven verfügbar oder auch online. Man kann jetzt hin und her diskutieren über die Glaubwürdigkeit. Für mich war der Kollege sehr glaubwürdig, weil er war in dem System drin. Er war nicht einer, der die absolute Top-Kundschaft versorgt hat, aber er hat die Mittelklasse bis hinterherfahrer versorgt und wusste aber, hat sehr glaubhaft versichert, dass er genau wusste, was die anderen gemacht haben. Also er war im viel zitierten Buschfunk bestens vernetzt, hat gemerkt, okay, die Top-Profis, da läuft gerade das und jenes, und hat dann versucht, das nachzustellen, ist dann teilweise dilettantisch bei gescheitert, aber er hat gehört, was lief. Und das ist der Satz, der für mich absolut hängen geblieben ist damals. ich zitiere, es war einigermaßen so ist er gefallen. Genaueres kann man dann noch nachlesen. Die Brüder, hat er glaube ich gesagt, nicht die Schwestern, aber die Brüder nehmen alle, sie wissen genau, was der oder die andere nimmt. Mhm. Und am Ende gehen sie an die Startlinie und schauen, wer damit der Bessere ist. Also, das war vor 5 Jahren. Jetzt kommt 5 Jahre später jemand um die Ecke und stellt all das nochmal in den Schatten. Da kann jeder jetzt selbst die Plausibilitätsprüfung durchlaufen lassen, wie das für ihn, ja, wie realistisch er das hält. Es ist auch das natürlich kein absoluter Beweis, aber natürlich also eine soziologische Umfeldanalyse aus dem absoluten Herzen. Das ist natürlich schon eine feste Aussage. Jetzt könnte man wiederum auch sagen, warum ist es dann nur Pogacar? Warum hängt er die anderen so weit ab? Ich meine, in Evenepoel ist er nun auch kein Anfänger. Ja. Aber das ist ja, ich meine, letztlich könnte man auch sagen, warum ist, ja, hat er denn was Neues gefunden? Ich meine, es ist natürlich auch das, was ihn ja wirklich absolut hervorhebt, ist diese Fähigkeit, auch am Ende einer langen Saison wirklich dieses Unersättliche.
Ja, aber das ist das, was Johannes,
und das ist natürlich da gehen einfach auch, ich meine, wenn alle irgendwie, wenn sich das allein mit anderen Methoden, also wenn eine größere technische Basis da wäre, dann wo kommt dann wieder dieser massive Unterschied her? Und das macht sich für mich das halte ich für schwierig und in sich irgendwie da stoßen halt zumindest gewisse Erklärungsmodelle an Grenzen.
Also und, ich glaube, ja, dass wenn du sagst später in der Saison, ich glaube halt, dass Pogacar jetzt bei diesen späten Rennen einfach noch so gut gelaunt und lässig und voller Selbstvertrauen an den Start gegangen ist und 92% des Feldes einfach komplett fertig sind, wie er es vielleicht auch sein müsste. Aber ich glaube schon, dass da hier die mentale Komponente zumindest in diesem Aspekt eine große Rolle spielt. Dass er
du meinst, Jan hat den einfach nicht locker genug.
Naja, nein, nicht locker, aber er, komm, was soll jetzt noch sein? Heute riskiere ich was, mir macht das Spaß. Und die anderen kriechen dann auf allen Vieren daher, wie es er natürlich auch sollte. Also natürlich, es ist alles eigenartig. Und zwar nicht not in a good way, aber ich frage mich dann auf der anderen Seite auch, was macht Jonas Vingegaard eigentlich dieser Tage? Sitzt er irgendwo in Dänemark herum und tüftelt möglicherweise an Dingen, an denen Barry Bonds früher auch getüftelt hat, als er festgestellt hat, er möchte gern so populär werden wie Ken Griffey Jr., wie Mark McGuire und Sammy Sosa. Ohne jetzt hier einen Zusammenhang zu bilden.
Es wäre spannend, wenn, ob ein Jonas Vingegaard oder andere Fahrer, wenn die sich wirklich genauso auf eine ganze Saison konzentrieren würden, was die eigentlich rausholen können. Die können sicherlich auch viel mehr schaffen als das, was sie tatsächlich tun. Lance Armstrong hat sich im Grunde auch immer nur auf die Tour fokussiert und alles andere links liegen gelassen, weil das für ihn das einzig Wahre war, was zählt. Ich will auch gar nicht, also diese mentale Komponente macht sicherlich was aus. Aber das allein.
Nicht allein, nein,
Gottes Willen. Damit Selbstmordattacken zu erklären und dann wiederum im Nachhinein zu behaupten, naja, die anderen haben wir irgendwie nicht, also nicht eher Pogacar selbst, sondern so, dann sind dann oft so diese Reflexe dann auch aus der Radsport-Community nach dem Motto, die anderen Namen waren sich bei der Nachwürbeit nicht einig. Ja, mag alles sein, aber man muss schon das ganze Bild sehen. Und das ist halt einfach, das irgendwo gibt es auch gewisse Beschränkungen, sage ich mal. Und dass man da zumindest gewisse Skepsis hat, ich glaube, das können wir einfach nicht mehr wegwischen. Ich bin schon auch mal sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr wird. Also wie oft hat man in den vergangenen Jahren, ich war dann doch auch ein paar Mal bei der Tour de France und dann hieß es, na gut, egal, Bernal, der hat so überlegen gewonnen, dieses Jahr, der wird das jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre rund und Boden fahren. Das hast du davor bei den Siegern davor und danach dann auch gedacht, wo ist ein Egan Bernal heute und andere? Kann man immer sagen, jeder Fall ist einzeln und anders, aber was ja unstrittig ist, dass diese jungen Fahrer ganz anders als früher viel schneller, viel heftiger nach oben schießen, weil sie sich einfach nicht mehr so hoch dienen. Genauso wie übrigens auch im Marathon ganz viele sehr früh sich sofort an den Marathon wagen, weil sie sehen, okay, da kann ich mit diesen Schuhen so schnell weit kommen oder insgesamt gibt es gleich mehr Geld als auf bei irgendwelchen Diamond League Rennen, wo ich mich erstmal hocharbeiten muss und dann für Platz 7 so $500 kriege in irgendeinem Meeting in Rabat oder Shenzhen oder sonst wo. Was mir erstmal finanziell länger nichts bringt, aber natürlich auch eine ganz andere athletische Grundlage legt, von der ich dann wiederum im Alter zehren kann. Wie viele von den an absoluten Top-Debutanten-Newcomern sehen wir im Marathonbereich eigentlich noch von vor ein paar Jahren, wo man dachte, okay, die sind jetzt bei einer, mit einer 202, 203, 201 bei den Männern eingestiegen oder sub 20 bei den Frauen. Wie viele halten sich da wirklich konstant ganz oben? Analog genau dasselbe beim Radsport. Wie lang, wenn du so schnell nach oben schießt, wie lange hält wirklich noch eine Karriere? So richtig wissen werden wir das erst in einigen Jahren, aber ich bin mal sehr gespannt auf, wie Pogacars nächstes Jahr läuft oder auch die Jahre darauf. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach in so einer Liga unterwegs ist, mit welchen Faktoren auch immer, dass er wirklich ähnlich wie Merckx und Co. einfach eine Epoche prägen wird. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass das, oder ich würde sagen, es ist derzeit sogar eher wahrscheinlich, aber also so komplett, sich komplett auszulassen über den Jahr, ich bin wirklich sehr gespannt, weil er ist ja, und das muss, hat man ja schon gesehen, das ist mein letzter Gedanke dazu, dass er auch bei der Tour immer mal wieder oder sein Team UAE immer mal wieder so ein paar Fehler offenbar doch gemacht haben, was Renneinteilung, was Verpflegung, was Ernährung, was so absolute Basics eigentlich anging. Und da haben ja ihn Vingegaard
Evenepoel?
Damals noch. Roglic. Als Roglic noch da war bei Jumbo-Visma, die haben jetzt, ich glaube es war vor 2 Jahren, da haben die den ja über eine Etappe komplett nass gemacht. Oder jetzt auch selbst dieses Jahr, als er Vingegaard bei einer Etappe, da hat er sich komplett falsch verpflegt. Und Vingegaard die Etappe im Spurt gewonnen hat, diese kleine. Wenn er da früher attackiert hätte, dann wäre er ihm weggefahren wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich war Vingegaard an dem Tag dann auch nicht so stark, um dann so einen, oder hat es sich nicht getraut. Also der macht schon auch mal wieder eben aus dieser Impulsivität heraus, dieser Freude, der Lust, macht er auch, überzieht er, glaube ich, schon auch manchmal. Und ich weiß nicht, ob diese Saison vielleicht dann auch nicht im langen Rahmen auch ein großes Überziehen war. Aber auch da werden wir die Antwort erst frühestens nächstes Jahr erfahren.
Ich glaube, das Einzige, was er bereuen wird, Tadej Pogacar in dieser Saison, ist, dass er dann nicht bei Olympia gefahren ist, aus Gründen, die im sportpolitischen Bereich liegen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, stimmt eigentlich. Ja. Sehr schwach. Also das zieht alles genau ins Gegenteil, würde ich auch mal sagen.
Ja, schwache Saison von Tadej Pogacar. Johannes, wie immer, ein super starkes Segment. Danke dir, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 683.
Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683, weiter geht es mit Football und heute ein Solo für Nicola Matteo. Hi Nicola.
Hallo.
Ich habe gesehen, das Bild, das du beim Kurznachrichtendienst X gepostet hast, vom, es war GFL Bowl, war ja nicht German Bowl, wenn ich es richtig verstanden habe, in Essen. Mhm. Ich habe auch mitbekommen, dass der alte Meister der neue Meister ist, aber ich habe sicherlich viele Dinge versäumt. Nicola, was genau?
Naja, 9.700 und ein paar Zuschauer haben ein sehr spannendes Spiel gesehen. Also irgendwie habe ich mich ja die letzten Wochen so ein bisschen allein gefühlt, wenn ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das Blowouts werden. Weder das Halbfinale noch das Finale. Und am Ende war das ja auch irgendwie der richtige Riecher. Die Potsdamer sind Meister, mussten am Ende aber ordentlich zittern. Eine Minute vor Schluss stand Dresden mit 1. und 10 an deren 16-Yard-Linie bei 21-27. Ja, und jeder muss ja nur rechnen, Touchdown plus Extrapunkt und schon wärst du hinten gewesen. Am Ende versucht Dresden ein bisschen mit der Brechstange, wirft 4-mal in die Endzone und vervollständigt nichts und Potsdam ist Meister. Aber was wir im Halbfinale gesehen haben schon, und das haben die Dresdner auch angewendet, das ist halt so ein bisschen wie, die haben halt alle ihre innere AFC North getriggert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese Playoff-Spiele so vor circa 10 Jahren zwischen Pittsburgh und Cincinnati.
Schön war's nicht.
Die ein bisschen hart und borderline dreckig waren. Also diese Physis haben sie ausgepackt. Jalen Henderson, der Quarterback der Potsdam Royals, hat, glaube ich, in den 2 Spielen mehr Hits kassiert, also Halbfinale und Finale mehr Hits kassiert als die ganze Saison davor zusammen. Und das hat man gemerkt, das hat Spuren hinterlassen. Die Braunschweiger haben ihm den Lauf weggenommen. Die Dimensionen konnten ihm die Dresdner nicht wegnehmen. Am Ende ist er für 94 Yards gelaufen und hat halt 3 Touchdowns erzielt. Das ist ein bisschen das, was sie gekillt hat. Aber das war wirklich, also das war wirklich, wir nehmen alles, was wir bei Jalen Henderson mitnehmen können. Und ich habe das Gefühl, dann die ein oder andere Roughing the Passer Strafe nimmt man dann auch halt in Kauf dabei. Aber wirklich so nach dem Motto, wenn wir ihn hitten können, dann hitten wir ihn. Und ja, das hat die Potsdamer Offense, die ja zwischendurch hier in die 90er gescored hat gegen ein paar Teams, in den letzten beiden Spielen dann doch massiv entzaubert. Und deshalb war es ein spannendes Spiel. Und ja, das war, also die Offense der Dresdner hat halt irgendwie eine Halbzeit gebraucht, um ein Spiel zu finden. Und ja, dann darfst du halt wieder nicht machen. Im dritten Quarter fummeln sie einen Ball in der Hälfte der Potsdamer. Das sind halt die Fehler, die du nicht begehen darfst, wenn du deutscher Meister werden willst. Aber ja, nee, war am Ende ein packendes Spiel. Natürlich kann man immer die ein oder andere Coaching-Entscheidung hinterfragen, aber dafür, dass zu viele Leute vorher gesagt hatten, das wird ein Blowout, war es ein sehr spannendes Spiel. Die gleichen Leute sind dann die dann sagen, ja, 9.700 Zuschauer, ist das nicht ein bisschen enttäuschend? Also ja, aber wenn du die ganze Zeit den Leuten erzählst, dass das nicht spannend wird, ja, dann darfst du dann vielleicht danach auch nicht hinstellen und sagen, wieso kommt denn keiner? Also
jetzt hat Potsdam zweimal hintereinander gewonnen.
Zumal keiner, also 9.700 ist immer noch gut. Wir sind knapp fünfstellig, das ist immer noch Amateursport.
Ja, eben, also ich habe jetzt nicht diesen ersten Impuls gehabt, dass das irgendwie schlecht wäre. Wenn das Stadion, ich meine, wenn es im Berliner Olympiastadion gewesen wäre, vor 9.700 Zuschauern, da hätte sich's wahrscheinlich verlaufen. Stelle ich mir ein Essen von der Stimmung her ein bisschen anders vor.
Es war laut.
Wir hatten ja Jahre, wo die Schwäbische Hall Unicorns eine Meisterschaft nach der anderen gewonnen haben. Jetzt hat Potsdam zwei hintereinander gewonnen, wechseln sich hier unter Anführungszeichen Dynastien so ein kleines bisschen ab.
Ja, das wird ein bisschen davon abhängen, was passiert mit Jalen Henderson. Also bleibt er in Potsdam? Wenn ja, dann haben sie natürlich alle Chancen, das zu verteidigen. Wobei ähnlich, also wir hatten die Schwäbische Unicorns, wir müssen mal ein bisschen zurückgehen. Die haben 2011 und 2012 den Titel gewonnen. Und 2013 sind sie im Viertelfinale rausgeflogen, 2014 dann im Finale gegen Braunschweig wirklich an den Braunschweigern zerschellt, also Dimension so 47-10. Und da ist den Schwäbisch Hall dann bewusst geworden, dass, gut, sie sind quasi ein bisschen, 47-9 war es, ja, dass sie umstellen müssen von dem, was sie waren, nämlich solide Defense. Aber wenn wir 50 Punkte in der Offense machen, kann uns eh keiner was. So, wir müssen wirklich harte Defense spielen gegen Braunschweig und gegen Casey Terry. Und die haben sich das irgendwie, die haben dann über Jahre quasi ihr Team umgestellt, bis sie dann irgendwann wirklich auch diese hammerharte Defense hatten. Und Frankfurt hat dann was Ähnliches gemacht im Süden, so dass die Spiele zwischen den beiden zwischendurch ein bisschen unansehnlich wurden, weil sie einfach komplett neutralisiert haben. Aber als dann Schwäbisch Hall Braunschweig geschlagen hat, dann war das halt ein 14-13, ja, so viel zu den Defenses. Und ich habe das Gefühl, es passiert jetzt so ein bisschen das Gleiche in der GFL Nord, ja. Also ja, Dresden hat das Hinspiel, glaube ich, 14-41 verloren. Braunschweig hatte ohne amerikanischen Quarterback das erste Spiel 0-56 verloren oder so. Das sind aber Coaches, die sind teilweise jahrelang in der GFL und da kann man natürlich nicht erwarten, dass irgendwie die einfach die Backe hinhalten und Potsdam sagen, komm, hau drauf. Ja, die wollen irgendwann zurückschlagen und jetzt hat man so ein bisschen eine Blaupause gesehen, wie das funktionieren kann und ich habe das Gefühl, Dresden und Braunschweig und vielleicht andere werden jetzt so ein bisschen ihre Teams umstellen auf Beat Potsdam. Ja? Und dann werden wir sehen, wie dieser Prozess nächstes Jahr, übernächstes Jahr verläuft. Wie gesagt, wir haben jetzt in den zwei Spielen gesehen, dass deren Offense durchaus eingebremst werden kann. Jetzt müssen die Offenses von Dresden und Braunschweig halt gegen diese Defenses besser werden. Aber der Trend ist klar erkennbar. Von daher, und in beiden Spielen hat halt das Talent und die Athletik von Jalen Henderson am Ende den Tag gerettet. Als sonst nichts mehr ging. Das heißt, bleibt er, dann bleibt auch Potsdam Titelkandidat, bleibt er nicht, Müssen wir mal gucken, wer der Ersatz ist und wie der spielt und wie der darauf reagiert, weil, wie gesagt, dieser Prozess in Braunschweig und in Dresden und wahrscheinlich auch woanders, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in Schwäbisch-Hall so auf sich sitzen lässt, der wird passieren.
Ist eine gute Nachricht, wenn das Ganze ausgeglichener wird. Lass uns den Big Leap machen. Lass uns London vielleicht gar nicht so direkt ansprechen. Am vergangenen
London erlebt am Wochenende den absoluten Kracher Jacksonville gegen Patriots. Das ist das größte Geschenk der Amerikaner an England seit ich weiß nicht mal.
Ja, es wird ganz, ganz groß werden. Aber apropos Patriots, Tom Brady wurde, die Nachricht ist relativ frisch, alte weiße Männer, die NFL-Teams besitzen, haben einem etwas jüngeren weißen Mann gestattet, Owner zu werden, natürlich nur Limited Owner, der Las Vegas Raiders, erstaunlicherweise 5% wird Tom Brady übernehmen. Dieses Fall ist toll, good for him, aber das schränkt ihn, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Nicola, das schränkt ihn dann in seiner Tätigkeit als Analyst ein. Hat, glaube ich, keinen Zugang mehr zu den Spielern und Trainern, zu den Vorbesprechungen. Auf der anderen Seite lese ich, dass er sich als Analyst jetzt wirklich gut macht. Ist es im Moment gerade toll, Tom Brady zu sein?
Also war es irgendwann nicht toll, Tom Brady zu sein. Wie viele waren es am Ende? Sechs?
Sechs
Titel, neun Super Bowls, der wird in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr kalt essen. Der ist jetzt Mitowner einer NFL-Franchise, die wir die letzten Jahre gesehen haben, eher im Wert gewinnen als verlieren teilweise. Und wenn wir auf andere Sportarten schauen, ist auch komplett egal, ob die erfolgreich sind oder nicht, die gewinnen an Wert. Der ist in der Nummer 1 Crew von Fox für NFL-Kommentar. Also wenn das jetzt zum Problem wird, Jens.
Ja, dass er nicht mehr dann, bei Vorbesprechungen.
Also solche Probleme hätte ich dann gerne. Was allerdings stimmt tatsächlich, er ist jetzt damit offiziell Teil eines NFL-Teams und damit nicht mehr in dem Sinne neutral. Und ja, das heißt, also zumindest hatte ich das gelesen, er darf zum Beispiel nicht, wenn teilweise die Berichterstatter bei Trainings dabei sind, da ist er jetzt draußen, diese Pre-Production Meetings, also für die es nicht wissen, am Tag vor den Spielen setzen sich quasi die Berichterstatter laden sich Head Coach, Quarterback und so weiter vom anderen Team ein. Und dann wird quasi off the record besprochen, was da am nächsten Tag passiert, so ein paar Insider-Informationen, ja, also Sachen, die würde man sagen, wahrscheinlich 80% davon schafft es nicht on air und soll es auch nicht on air schaffen. Aber es gibt einen Einblick für die Kommentatoren, was gerade Sache ist. Und also Andreas zum Beispiel durfte in der NFL-E-Zeit, durfte der an solchen Meetings teilnehmen, wenn die amerikanischen Berichterstatter sich quasi mit den NFL-Coaches zusammengesetzt haben. Und wir führen das ja auch noch fort. Ja? Also wir machen quasi nicht in dem Aufwand, aber wir versuchen zum Beispiel immer uns mit Coaches zu unterhalten vor dem Spiel, also ein paar Tage vor dem Spiel mit dem Hinweis, das ist off the record, ja. Und da erfahren wir dann auch Sachen. Und diese Meetings gibt's auch in der NFL in größerem Kreis. Und da ist er jetzt ausgeschlossen. Und das ist natürlich so eine Sache, inwiefern, also natürlich, Tom Brady braucht jetzt nicht unbedingt die Hilfe eines Headcoaches, um eine Defense zu lesen. Ich glaube, das kann er selber. Aber diese Inside-Informationen, das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe. Wenn er die nicht hat, wie sehr wirkt sich das aus? Das wird tatsächlich eine spannende Frage sein. Und dann hieß es ja, die Raiders wollen ihn nutzen für Recruiting, nicht nur von also auf allen Leveln der Organisation. Da ist halt die Frage, also wie geht sich das zeitlich aus? Und wenn er Spaß am Broadcasten hat, ja. Wenn er Spaß am Team hat, ja. Was ist, wenn er dann plötzlich findet, dass er mehr Spaß an diesen Teammanagement-Geschichten hat als am Broadcasten. Also das ist ein bisschen die Qual der Wahl. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Problem formulieren, aber ja, vielleicht muss er sich da mal in der Offseason Gedanken machen, was da die Priorität ist und entsprechend entscheiden. Wie gesagt, zumal das Broadcaster-Leben jetzt dadurch ein bisschen eingeschränkt ist.
Das gute alte Broadcaster-Leben. Ja, also komm, ich würde trotzdem vielleicht mit dem tauschen, aber natürlich nur, weil er ein paar Jahre jünger ist. als ich. Apropos tauschen, und damit gehen wir eigentlich schon in das Sunday Night Game in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Pittsburgh Steelers, die aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, gegen die eben jene Las Vegas Raiders 32 Punkte auf die Anzeigetafel gebracht haben, empfangen da die New York Jets mit Aaron Rodgers. Wieder eine Niederlage, wenn ich den Analysten traue, für die Rodgers eigentlich gar nicht wirklich hauptverantwortlich zu machen ist. Und jetzt holen die sich Davante Adams. Ganz, ganz spannende Geschichte, Nicola, oder ein Panic-Move, den du nach dem Firing des Coaches auch nicht verstehst?
Panic-Move würde ich nicht nennen. Das ist halt, Davante Adams wollte zurück zu einem Quarterback, den er kennt, Derek Carr oder Aaron Rodgers. Jetzt ist Aaron Rodgers geworden. Ein paar andere Teams hatten da ein bisschen kalte Füße bekommen, weil sein Vertrag irgendwie bisschen schwierig ist. Die Jets haben jetzt einen Drittrunden-Pick abgegeben. Der kann ein Zweitrunden-Pick werden, wenn er, was war das, All-Pro-American wird, was dann angesichts der aktuellen Statistiken, also wenn das nicht komplett explodiert, nicht wird. Und oder wenn, ich glaube, wenn er im AFC Championship Game oder im Super Bowl auf dem Feld steht für die Jets, würde ich mal sagen, das ist auch noch relativ weit weg. Also im Augenblick können sich die Raiders auf einen Drittrunden-Pick freuen. Und dann müssen wir mal gucken. Davante Adams wird auch nicht jünger. Und ja, das ist halt wieder dieses Aaron Rodgers braucht halt gewisse Menschen um sich herum, mit denen er sich wohlfühlt. Jetzt gibt man ihm Davante Adams. Und Nate Hackett wurde ja jetzt seiner Play-Calling-Duties entbunden übrigens, also der große Freund von Aaron Rodgers. Jetzt kommt Davante Adams zurück. Ob das jetzt allein dafür sorgt, dass es besser wird, ja, fraglich. Sie haben wieder ein paar zu viele Chancen liegen gelassen. Jetzt gegen Buffalo, da waren wieder dämliche Strafen dabei. Sowas muss halt aufhören. Dann können wir über die Jets reden. Aber ja, der Panic Move auf Coaching Wechsel hat sich jetzt im ersten Spiel nicht direkt ausgezahlt. Und jetzt Pittsburgh muss halt, hat man das Gefühl, man will sich nicht committen auf Justin Fields, weil man hat ja Russell Wilson, aber es gibt wohl innerhalb der Organisation viele, die sagen, komm, mach einfach Fields zum Starter, dann haben wir das vom Tisch. Ja, Fields wird wohl starten gegen die Jets und dann, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit für ihn, dann alle Zweifler mal ruhig zu stellen und dann vielleicht vom eigenen Headcoach das Commitment zu bekommen. Ja, ein bisschen richtungsweisend. Wenn die Jets das verlieren, dann wird's, wenn überhaupt, noch mit einer Wildcard was, weil dann wären sie 2-5 und dann ist man schon ein bisschen abgeschlagen und Pittsburgh ist immer noch mittendrin im Mix. Also den wird ein Sieg gegen die Jets gut stehen. Dann die Woche drauf kommen die Giants. Also gute Möglichkeit, da weitere wichtige Siege zu holen und weiterhin in dieser AFC North mitzukämpfen, wo ja Cincinnati und Cleveland doch ein bisschen abgeschlagen sind und wo man sich mal mit Baltimore battelt.
Cincinnati 2-4 gegen Cleveland 1-5 an diesem Sonntag um 19 Uhr. Eigentlich ziemlich ordentliche Spiele, wenn man sich das mal so anschaut. Und ich glaube, Kollege Schmieder wird ganz besonders nach Minneapolis vielmehr blicken, denn die Lions sind da zu Gast bei den Vikings, Vikings 5-0, Lions 4-1. Und Nicola, da müssen wir natürlich schon noch ein Wort verlieren zu den Dallas Cowboys. Ist Dak Prescott in irgendeiner Art und Weise für diese Debakel verantwortlich, weil er die Offense nicht lang genug auf dem Feld hält? Aber gegen die Lions, das war natürlich vom Allerfeinsten. Ein Debakel, wie es, ich glaube, wenn du Debakel aufschlägst im NFL-Lexikon, dann kommt das Ergebnis dieses Spiels mit dem Spielverlauf.
Ja, ein gewisser Jerry Jones feiert 82. Geburtstag und das ist das Geburtstagsgeschenk, Wahnsinn. Das ihm das ein 9-47, die höchste Niederlage in der Ownerschaft von Jerry Jones. Wir wollen nicht vergessen, die ersten Jahre waren nicht besonders gut. Ja, da war man eher Tennis Borussia Berlin als Bayern München. Das kam ja erst danach. Das ist schon bedenklich. Vor allen Dingen, das geht ja eigentlich aus dem Leim. Also es steht 3-7, die werfen eine Interception in der Endzone, kassieren Field Goal, danach Free and Out. Und Detroit macht einen Touchdown, steht also 17-3. Nochmal Free and Out, Detroit macht einen Field Goal, 20-3. Dann entscheidet man sich an der eigenen 35 oder so für den 4. und 2 zu gehen, weil die, also wahrscheinlich um der Offense irgendwie einen Impuls zu geben. Die Offense hat weiter Nulllinie, gibt den Ball ab an der 35. Daraus macht Detroit das 27-3 und fertig ist das nächste Desaster im Heimspiel. Die haben ja, das ist ja das dritte Heimspiel, das ist die dritte Rutsche, die sie kassieren. Also das dritte Mal, wo das Spielgefühl zur Halbzeit gelaufen ist. Kann einem Jerry Jones natürlich nicht gefallen, dass ausgerechnet die Heimspiele so laufen. Letztes Jahr war man noch eine Macht bis zu den Playoffs. Dann kam halt auch dieses Playoffspiel, wo es halt gar nicht funktioniert hat gegen Green Bay. Aber ich bin nicht beim Punkt, wo ich sage, man muss ihn feuern, und das hat ja Jerry Jones auch ausgeschlossen. Wir können nicht letzte Woche sagen, hier 2-3, die Jets feuern den Headcoach, was soll das? Und dann bei den Cowboys fordern bei 3-3, die sich's tun. Nur, also Mike McCarthy ist halt im letzten Jahr seines Vertrages, du kannst verlieren, das sieht halt bloß gerade richtig eklig aus. Ja, Micah Parsons ist verletzt. Und sie haben auch weitere Verletzte in der Defense, nur in dem Fall, wenn deine Defense halt ein bisschen schwächelt, und ja, die Detroit Lions sind gehören auch gerade offensiv zu den heißeren Teams in der Liga, dann muss deine Offense halt länger auf dem Platz bleiben und deiner Defense geben A, eine Chance, sich auszuruhen, und B, zu adjusten. Aber wenn du halt wirklich diese Sequenz hast, Pick, three and out, four and out, Field Goal, dann sagt die Defense natürlich danke. Sie haben kein funktionierendes Laufspiel, sie haben keine wirklich funktionierende Laufverteidigung. Das ist eine Kombo, die ist nicht gut, und die jetzt vor allen Dingen, also wenn man jetzt mal das Global Picture sieht, so im Augenblick spricht nicht so wirklich viel dafür, dass Mike McCarthy da über die Saison hinaus Headcoach der Cowboys ist. Die letzten Jahre liefen ja gut, und dann war es in den Playoffs eine Enttäuschung. Jetzt ist insgesamt schwierig, ja. Also es gab zwar gegen Pittsburgh und das Spiel davor gegen die Giants ein paar Lichtblicke, aber also diese drei Heimklatschen, auch wenn es bei den Ravens durch ein viertes Quarter irgendwie das Ergebnis besser aussieht, aber das war auch eigentlich One-Way-Football, die ersten drei Quarter. Also das tut schon weh. Und natürlich, weil es Americas Team ist, schauen alle nochmal drauf, da ist ein Scheinwerfer drauf. Aber also das ist eine Sache, selbst wenn das Jacksonville oder Carolina passiert, dann sagen da alle, was los, Leute. Und also das wird schwierig. Und die Nerven scheinen auch angespannt zu sein, weil Jerry Jones ist irgendwie jede Woche zu Gast in irgendeiner Sportsendung. Und als die angefangen haben, ich würde nicht mal sagen, unangenehme Fragen zu stellen, aber was willst du halt fragen, wenn das so läuft? Ja, das gefühlt jede Frage unangenehm, weil du ja quasi den Finger in die Wunde stecken musst. Wurde ein bisschen ungehalten. Ich will nicht sagen, der hat beinahe gedroht, die Moderatoren auszutauschen, aber sagen wir es mal so, man hat das Gefühl, die Nerven liegen ein bisschen blank bei Jerry Jones.
Was ja auch nicht zwingend was Neues wäre und nicht nur die ganze Football-Öffentlichkeit schaut in Dallas zu, sondern auch der liebe Gott. Deshalb ist das Stadion ja so gebaut, wie es gebaut
ist. Das alte hatte das Loch. Jetzt können sie das Dach ja komplett so machen.
Okay, na
gut. Aber das alte Stadion Roof, das war damit der liebe Gott mitzuschauen kann. Jetzt wissen wir einen anderen, der von da oben zuschaut, aber der hat sich ja gedanklich schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren verabschiedet und hat es ja nur noch mit beißendem Humor irgendwie ertragen. Die Saison dieses Jahr wäre wahrscheinlich ein ähnlicher Fall.
Wir denken jede Woche an ihn. Kurze Pause in der Big Show 683. Danke, Nicola.
Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 683 und endlich haben wir sie mal wieder gemeinsam am Start. Das ist zum einen Jürgen Schmieder, Servus Schmiedi. Und zum anderen Heiko Oldörp, und es wird gegessen, egal wo man ist in diesen Tagen. Servus Heiko.
Hallo.
Ich möchte so anfangen. Ich habe gestern Abend Leo Borg zugeschaut. Leo Borg ist der Sohn von Björn Borg und ungefähr 50 Jahre nach seinem Vater versucht er sich auch als Tennisprofi, nicht ganz 50 Jahre. Und er ist einfach nicht gut genug. Machen wir uns da überhaupt nichts vor, aber er hatte das Glück, dass sich kaum jemand mehr an seinen Vater erinnern kann. Und damit zu LeBron James und Bronny James, Jürgen. Wie groß ist der Druck auf Bronny James, dass der ein guter wird? Oder ist es wurscht? Ist es völlig wurscht?
Ich glaube, es ist völlig wurscht und darin liegt das Problem, weil es nicht darum geht, ob der junge Mann Basketball spielen kann, ob der eine tolle Karriere hinlegt, sondern Stand jetzt, geht es einfach darum, dass sein Vater, LeBron, der Erste der Geschichte wird, der mit seinem Sohn auf dem Parkett steht. Das ist eine tolle Sache für LeBron, vielleicht auch für den Sohn, aber darum geht's. Es geht um nichts anderes. Ob aus Bronny ein guter Basketballer wird, das entscheidet man in 5, 6, 7 Jahren, wenn er dann mal ein paar Jahre gespielt hat. So wie du sagst, also dem Borg haben wir uns jetzt mal angeschaut, das ist ja nicht der einzige Sohn oder Tochter berühmter Sportler. Also schau dir Joachim Noah an, ja, Sohn von einem Tennisspieler. Also es gibt genügend Beispiele. Es gibt genügend Beispiele, wo die Kinder sehr, 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 sehr gut werden. Ja, Sebastian Korda, der Sohn von Petr Korda. Auch die Curry-Familie ist eine Basketballfamilie. Ja, da sind wir mit Seth und Steph in der NBA. Da funktioniert das wunderbar. Es gibt natürlich auch Beispiele, wie du jetzt sagst, der kleine Borg oder wir erinnern uns an Stefan Beckenbauer, der dann dauernd mit Franz verglichen wurde. Ich glaube, diese Zeiten sind so ein bisschen vorbei, weil es ist jedem klar, mit LeBron James Senior kannst du nicht mithalten. Also wenn du zu den besten 4, 5 Spielern der Geschichte gehörst, ist klar, der Schatten ist riesig. Deswegen glaube ich, der Druck, dass Bronny was leisten muss, ist nicht gegeben. Was aber natürlich gegeben ist, ist, dass jemand, der ein Second Rounder ist, der wird normal nicht beachtet. Der darf sich in Ruhe entwickeln, der sitzt ein bisschen auf der Bank. Also erinnere dich vielleicht sogar an die Karriere von Mo Wagner, der bei den Lakers, ja, das erste Jahr sitzt du auf der Bank, darfst dich entwickeln. Mittlerweile legt er eine tolle Karriere hin. Das Problem, das ich sehe, ist halt, dass Bronny, obwohl er ein Second Rounder ist und man sich in Ruhe entwickeln soll, unter einem Mikroskop beobachtet wird und sich nicht entwickeln darf. Und da sehe ich das Problem, weil man sagt, Mensch, der junge Mann, lass ihn doch 2, 3 Jahre spielen und dann schauen wir uns an. Aber das ist nicht gegeben, wenn du der Sohn von LeBron bist und wenn du auf dem Parkett auch noch 3 Meter weiter stehst, weil alles analysiert wird. Wie reden die miteinander? Sagt der Dad zu ihm? Sagt der Bron zu ihm? Scheißt der Dad den Sohn an? Alles. Also jeder Millimeter, den der geht, wird analysiert und das ist natürlich nicht schön.
Ich hätte gern 2 Sachen dazu, 2 Anmerkungen. Eines verbunden mit einer Frage, Jürgen. Ist das eigentlich aus der Entfernung betrachtet jetzt? Die Lakers sind ja sehr oft, wir wollen nur Meisterschaften spielen. Ich höre da irgendwie gar nichts. Ich höre irgendwie, ist das so der Ersatz jetzt für, wir wollen die Playoffs erreichen, wir wollen einen tiefen Playoff-Run machen. Ist das so die Geschichte eigentlich, das große Thema dieser Saison und kann man sich vielleicht auch dahinter ganz gut verstecken? So, ja, wir haben ja trotzdem, weil die Lakers sind natürlich immer Lakeshow, sind Entertainment und das liefern sie ja auch wenn sie sportlich nicht ganz oben anzusiedeln sind, aber trotzdem liefern sie Entertainment und ich kann mir schon vorstellen, dass jeder halt am Dienstag geht's ja los, das sehen will, weil die Beispiele, die du alle genannt hast, waren ja gute Väter-Söhne, aber die haben halt nie zusammen auf dem Platz gestanden und das ist halt das Besondere an dieser Geschichte.
Je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, dass es gerade im amerikanischen Sport nicht um die Suche nach dem Besten geht, sondern um Entertainment Maximum. Also es muss spannend sein, es muss unterhalten sein, es muss Spektakel sein. Und erinnere dich an die letzten Jahre oder an das letzte Spiel von Kobe Bryant, ja, wo du sagst irgendwie, die Lakers hatten keine Chance auf Playoffs, die hatten ein ganz schlechtes Jahr. Irgendwie schuld war ja auch der Mega-Vertrag für Bryant und dann hat er sein letztes Spiel und alle Zuschauer gehen irgendwie beseelt aus der Halle, weil sie sagen, ich war beim letzten Spiel von Kobe dabei und Kobe hat nochmal mehr als 60 Punkte gemacht. Wie toll war das denn? Also wo du sagst, es geht hier nicht darum, ob der Verein erfolgreich ist, sondern es geht ums Kreieren maximalen Entertainments. Und genau das tun sie bei den Lakers. Und es ist ja, wenn du es aus diesem Gesichtspunkt siehst, umso cleverer,
wenn ein Verein, der jetzt so zu Beginn der Saison eigentlich schon weiß, naja, Meister werden wir nicht werden, vielleicht schauen wir es in die Playoffs, dass es ihm trotzdem gelingt, eines der 4, 5 Gesprächsthemen vor der Saison zu kreieren. Also da musst du dann sagen, aus Entertainment-Sicht habt ihr alles richtig gemacht. Ihr seid sportlich völlig irrelevant. Die Clippers haben eine neue Arena, über die könnte man auch mal reden. Ja, wie ist denn die Arena? Was taugen die denn? Aber die Leute reden über Braun und Bronny. Also deshalb, es ist US-Sport ist Entertainment und die Lakers sind seit der Showtime irgendwie das Symbol dafür, dass Sport Entertainment ist. Und so gesehen werden sie ihrer Tradition einfach gerecht.
Und die andere Sache, wie, ja, sehr oder welche Macht hat dann ein LeBron James, welchen Einfluss darauf, dass sein Sohn auch spielt, spricht, kann JJ Redick da sagen, nee, Bronny, du spielst nicht. Weil da ist natürlich auch der Druck, nicht nur von LeBron wahrscheinlich selbst, sondern die Leute, die dann halt kommen und viel Geld zahlen, die wollen natürlich auch beide zusammen sehen. Also das ist ja auch so ein, ja, auch sicherlich nicht leicht für jemanden, der jetzt das erste Mal Coach ist und dann auch bei so einem großen Namen.
Ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet letztlich, weil LeBron ist die mächtigste Person bei den Lakers. Also letztlich, dadurch, wie er seinen Vertrag gestaltet hat, wie er so die Aussagen gemacht hat, wie er, ob er verlängert, wo er hingeht, was so passiert, war völlig klar. Also Lakers, ihr draftet jetzt besser mal meinen Sohn und ihr stellt einen Trainer an, den ich will. Also bekannt ist ja, dass LeBron und JJ Redick oft in Podcasts miteinander aufgetreten sind, dass die Freunde sind. Und letztlich, weil wir gerade gesprochen haben, Redick hat ja jetzt nicht den Druck, den du normalerweise als Lakers-Coach hast. Und zwar, du musst Meister werden. Das wissen wir alle, dass sie es nicht werden. Also was von Redick verlangt wird, ist, kreiert zu Beginn der Saison diesen Hype, indem du die beiden James-Jungs spielen lässt. Hoffentlich für die Lakers, also aus Lakers Sicht sage ich hoffentlich, haben die ein paar gute Spiele, haben die ein paar Punkte, ja, zaubern die ein bisschen miteinander. Alles andere, glaube ich, kommt auf Redick dann später zu. Also er soll jetzt keine schreckliche Saison hinlegen und dann wird er vielleicht auf sich verpflichtet. Natürlich soll der die nächsten 5, 6 Jahre Meister werden. Das sind die Lakers. Ja. Also als Bayern-Trainer kannst du nicht 2 Jahre, 3 Jahre nicht Meister werden. So ist es bei den Lakers auch. Aber ich glaube, der Druck, dass er gewinnen muss jetzt am Anfang, den gibt's nicht, sondern der Druck ist, sorg für Entertainment und Entertainment sorgst du, wie du sagst, die Leute zahlen gerade Ticketpreise, damit sie die beiden sehen, damit sie, es heißt ja hier immer Witness History, ja, und Geschichte werden die Lakers nicht mit Erfolgen heuer schreiben, sondern mit den beiden, mit Vater, Sohn, James.
So. Also ich werde History witnessen, wenn man das mal so vergermanischen kann.
Ja, ja.
Englisch? German. Am Dienstag, wenn hier dieses 18. Meisterbanner unter die Halle gezogen wird, Celtics Garden. Denn hier, seitdem sind wir, ist ja, weiß ja immer die Rivalität, Lakers, Celtics. Bis vergangenes Jahr waren wir noch beide Rekordmeister. Aber die sind jetzt ja nur noch für Entertainment und Familiengeschichten. Da in L.A. ist okay, wir machen jetzt Nummer 18, ziehen am Dienstag hoch und dann wahrscheinlich hoffentlich nächstes Jahr Nummer 19 und Nummer 20 da, ja. Das ist okay. Ja, soll jeder so machen, wie er will.
Aber damit hast du es, also treffender als die letzten 30 Sekunden von dir kannst du es nicht beschreiben. Ja, wo du sagst, schau mal, auf der anderen Seite feiert ein Verein so einen sportlichen Erfolg, das ist Geschichte. Ja, der 18. Titel, bla 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 bla. Und wenn du jetzt alle Gesprächsthemen zusammenfassen würdest, worüber reden wir in der NBA? Ist Titel Nummer 18 gleichberechtigt mit dem Gesprächsthema Vater-Sohn James? Und damit ist klar, worum es im US-Sport geht. Ja, es geht schon um Sport, klar, aber Entertainment und Sport sind komplett gleichberechtigt. Und
weil es ja auch die Lakers sind, Jürgen. Wenn das jetzt, wenn wir für Minnesota spielen würden, wäre es, glaube ich, noch was anderes. Aber das sind halt die Lakers. Es ist Hollywood, es ist L.A. Also, dass das gerade da passiert, ist dann natürlich, ja. ist also die richtige Bühne für diese Geschichte.
Und es ist dir, also, jetzt lebe ich seit 11 Jahren in diesem Land und habe lange eine Begeisterung für dieses Land und am Anfang ist dir das als Deutscher natürlich suspekt. Also wo du sagst, jetzt unterbrechen die ein Spiel, nur weil einer einen Punkterekord gebrochen hat. Also überleg dir mal, jemand würde in der Bundesliga so und so viel das Tor schießen und die machen einfach mal 15 Minuten Pause. Ja, da sagst du als Deutscher, das gibt es nicht. Und je länger du in diesem Land lebst und es so ein bisschen verstehst, sagst du, okay, dann unterbrechen wir halt jetzt mal 15 Minuten und dann feiern wir den Jungen halt mal. Oder jetzt schauen wir uns halt mal an, wie Vater und Sohn spielen. Ist doch irgendwie auch toll. Also ganz ehrlich, wenn ich würde fast alles in meinem Leben geben, um mit meinem Sohn tatsächlich auf höchstem Niveau Sport zu treiben. Ich bereue es. Also mich ärgert es, dass mein Sohn mich niemals Fußball auf höchstem Niveau hat spielen sehen, ja, weil ich dann aufgehört habe. Also es menschelt da auch und es ist ja auch irgendwie verständlich und deshalb, ich habe so in meiner Zeit in den USA so ein Verständnis dafür entwickelt, wo man sagt, Mai, vielleicht geht's nicht immer ums Gewinnen im Leben, vielleicht geht's nicht immer drum, oh, wer wird Meister und wer ist der Goat und wer ist das? Lass die beiden doch ihren Moment haben. Lass die beiden doch so einen Vater, so einen Moment haben, was geht's mich denn an? Also ich muss da immer an Heikos tolles, wie heißt Kieler Woche, Dings denken, nun lass sie doch machen. Das stört doch keinen. Ja, dann unterbrechen sie halt mal ein Spiel und man muss dann nicht immer sagen, es ist nur Show. Ja, es ist Show. Und da sitze ich auf der Couch und vielleicht läuft mir auch eine Träne irgendwie runter, weil es schön ist, das zu sehen. Also und so ein Vater-Sohn-Moment, gerade weil mein Sohn jetzt 15 ist und sich langsam abnabelt, ist so ein schöner Moment.
So. Ja, bin ich ganz bei dir.
Jens, ich sehe schon entweder beim Münchner Marathon, wenn es denn so einen gibt, oder bei irgendeinem anderen Marathon mit Finn zusammen laufen. Finn, ich muss ihn ab Hälfte wahrscheinlich mitschleppen, aber ist egal. Also da ist für die NBA ja nicht gereicht. Hat, Jürgen, ich finde sagen, das sind andere Optionen, wo man Vater, Sohn was machen kann, sportlich und zusammen auch auf richtig gutem Niveau und auch bei bedeutenden Rennen mitmachen kann. Boston Marathon, sage ich nur, oder Berlin Marathon.
Also, ich sehe ganz, ganz deutlich.
Irgendwann wirst du uns sehen. Wir haben Spartan Race vor ein paar Wochen gemacht. Also so ein Hindernislauf. Und das haben dann Vater und Sohn gemacht. Und also es gibt schon diese Momente. Und je mehr ich sehe, dass mein Sohn sich von mir abnabelt, weil er ein Teenager ist, umso rührender finde ich's. Diese James-Geschichte. Ja, kann man jetzt sagen, oh, der hat den reingeschleudert. Das kann man alles analysieren. Aber als Familiengeschichte, wenn Vater, der jetzt an den 40 kratzt wie LeBron und sein 19-jähriger Sohn, der sich eigentlich abnabeln will, wirklich sagt, nee, ich spiele hier ein Jahr mit meinem Vater, glaube ich, ist es für Vater, Sohn eine rührende Sache.
Also wenn die Klimasituation eine andere wäre, dann hätte ich natürlich für die Schmieders den idealen Event. Das ideale Event, das wäre der Elfstettendocht gewesen in den Niederlanden.
Den gab es schon lange nicht mehr.
Den gab es schon sehr lange nicht mehr, weil natürlich Finn ein fantastischer Eisläufer ist und ich glaube, Jürgen wird sich das einfach aneignen. So, jetzt ist das Wort Hype gefallen und ich finde, dass die WNBA, Heiko, wer auch immer dafür verantwortlich war, das Beste aus diesem Hype um Caitlin Clark gemacht hat nach den College Finals. Du warst bei den ersten beiden Finalspielen dabei. Enlighten us, lieber Heiko, enlighten us.
Also ich muss dazu sagen, das war das erste Mal, dass ich mit der WNBA in Berührung kam. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl wie mit der PWHL, dieser Frauen-Eishockey-Liga, die ja im Januar gestartet ist. Also beides jeweils Top-Level, die besten Spielerinnen der Welt. Es macht unglaublich Spaß, dazu zu sehen. Jetzt bei den WNBA-Finals, die ersten beiden Spiele von New York Liberty gegen Minnesota Lynx waren in Brooklyn, in der Halle, wo auch die Nets spielen. Zweimal 17.700 ausverkauft. Die hätten auch noch mehr Tickets verkaufen können. Also da war nicht irgendwie so, ja, wir gehen da rein, aber müssen den Oberrang abhängen oder so, sonst sieht das blöd aus. Spike Lee war da, Jason Sudeikis war da, wie heißt sie, Ileana Kloss, die Frau von Billie Jean King, war da, Dennis Schröder saß da. Also es war wirklich großartig, es war ein toller Vibe auch um die Arena herum schon. Brooklyn, finde ich, ist ein geiler Spot dafür. New York sowieso, man merkt, also die Liberty sind seit 97, gibt es die Liga, das ist das einzige Gründungsmitglied, glaube ich, die noch nicht Meister geworden, die immer noch dabei sind, aber noch nicht Meister geworden sind, die sind ready. Und wenn du dann auch noch mal ein bisschen die deutsche Brille aufsetzt und siehst, dass da mitunter von diesen 5 Leuten, Mädels, Frauen, die da auf dem Parkett sind, 40%, nämlich 2 Deutsche sind,
Das ist schon stark. Und dann siehst du doch eine Satu Sabali, die Schwester von der Niara Sabali, die da halt auf dem Platz steht, neben Leonie Fiebig, die sitzt da, also das die Sicht des deutschen Frauenbasketballs, sitzt da noch auch in der Halle. Marie Gülich, eine andere Nationalspielerin, ist auch da. Das ist schon cool. Und ich habe mit der Niara Sabali gesprochen und die sagte, die ist ja in Berlin geboren, aufgewachsen alles. Und also früher, als sie angefangen hat mit Basketball, da hatte sie überhaupt keine Ahnung, was die WNBA ist, dass es sowas gibt. Und heute, sagt sie, kannst du mittlerweile jetzt, wenn du ein kleines oder auch etwas größeres Mädchen bist in Deutschland, du kannst sehen, ja, da spielen zwei aus Deutschland in den Finals in der stärksten Frauenliga der Welt. Und wie man immer so schön sagt, Representation matters. Und das ist toll. Nach zwei Spielen steht es 1-1. Heute Nacht ist Spiel 3 in Minnesota. Freitag auch. Spiel 4. Wer zuerst dreimal gewonnen hat, ist Meister. Ich hoffe, dass es ein Spiel 5 gibt am Sonntag. Das wäre dann in Brooklyn. Weil da habe ich total Bock, wieder runterzufahren und das zu erleben. Also es macht echt, echt Spaß. Es ist ein unglaublich hohes Niveau. Auch Entertainment-Faktor und so ist super. Wo es allerdings einen riesen Unterschied noch gibt zur NBA, und das ist bei der PWHL mit der NHL genauso, nicht nur zum einen die Bezahlung, aber ihr wisst immer, was für mich auch wichtig ist, Media Dining. Also wirklich, also da können beide Frauen liegen, they can step it up a notch.
Und, also was ich toll fand am Frauenbasketball tatsächlich, wie wunderbar nahbar die Spieler sind. Also Heiko, du kennst das Jahr oder wir alle kennen es, wie schwierig es ist, in vielen Sportarten an Sportler ranzukommen, dann mit denen zu reden, dann sind die schlecht gelaunt. Ich erinnere mich, ich war letztes Jahr zufällig in Vegas zum Playoffs, dann haben wir ein Spiel von Satu geschaut und dann habe ich so spontan bin ich dann runter zur Umkleide und habe gesagt, können wir mit der reden, und dann kam die raus, dann hat die geplaudert, dann hat die gesagt, Mensch, das ist aber toll, dass ein paar deutsche Reporter da sind, ich bin mit einem Kollegen zu zweit haben wir da 20 Minuten mit der geredet, dann kamen ein paar Familienmitglieder, also dann hast du auch noch so eine Szene gehabt, wie die miteinander interagieren, wie die reden, und wenn du das vergleichst mit sehr vielen überkandidelten Momenten in anderen Sportarten, wo du keinen Zugang hast, wo das alles so, wo Sportler so tun, als würden die dir so einen mega Gefallen tun, dass sie sich da 10 Minuten hinsetzen und dann sagen, oh, danke, Herr oder Frau, was weiß ich, dass sie jetzt unsere Fragen beantworten, hört sich Satu und deshalb, es fällt nicht auf, wenn es nicht passiert, aber es fällt auf, wenn es passiert. Wo Satu explizit sagte, danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr über uns berichtet, finde ich toll. Wann habt ihr das zuletzt von einem Sportler gehört, als Journalist, als Reporter, als Berichterstatter, dass ein Sportler zu euch gesagt hat, Mensch, das ist aber toll, dass ihr hier seid?
Das sind so Geschichten, Jürgen, die du normalerweise bei Olympischen Spielen siehst, wenn du über halt Rudern oder Judo oder sowas berichtet. Oder was ich von den Kollegen auch gehört habe, wo es noch mehr ist, wo sie noch dankbarer sind, ist halt bei den Paralympics, wo sie einfach sagen, oh, ich kann gar nicht glauben, dass ihr euch für mich und meine Geschichte interessiert, aber das ist ja ganz, ganz toll.
Ich will kein Danke, wirklich. Das ist mir völlig egal. Aber man sieht, es baut halt eine komplett andere Beziehung zwischen Sportler und Reporter dann auf, wenn du sagst, so schau mal, wir freuen uns jetzt irgendwie beide, dass wir hier sind. Also ich freue mich, dass Satu mit mir redet, dass sie mit mir plaudert und die sagt, Mensch, das ist jetzt toll, dass ein Journalist was von mir wissen will. Weil in 95% der Fällen ist es so, als wäre es die größte Gnade, die dir ein berühmter Sportler zukommen lassen kann, wenn er dir 2 Minuten seiner Zeit schenkt und eine Frage beantwortet.
Wenn er sie denn beantwortet, meistens ja, wenn er nur Phrasen gedroschen.
Ja, und das ist so ein bisschen unangenehm, weil dann baut sich kein Verhältnis auf. Also dann ist es immer so ein Bittsteller-Verhältnis, wo ich mir denke, es muss nicht sein. Ja? Es muss wirklich nicht sein. Je älter ich werde, wo ich sage, jetzt bin ich 45, will ich wirklich mit Ellenbogen mich in einer Mixed Zone irgendwie durchwühlen, um mein Mikrofon dem unter die Nase zu halten, der dich mit einem verachtenden Blick anschaut und denkt, was will der Idiot von mir? Ja. Da finde ich es angenehmer, wenn sich jemand freut, dass ich hier bin. Also ich mag es, wenn Menschen sich freuen, dass es mich
gibt. Bitte, das können wir leisten. Das leisten wir beide.
Es ist aber auch schön, also ich bin da voll bei Jürgen, ich bin ja nur 50 sogar schon und ich sag mittlerweile auch, weißt du was, wenn du nicht mit mir reden willst oder sie,
das ändert für mein Leben, da ändert sich nichts dran. Ich nehme das nicht mehr persönlich. Ne? Ich sag dann aber mitunter, Jürgen und ich, wir kennen das ja, man kann ja vor dem Spiel schon dann rein in die Kabine. Mhm. Ich sag dann, können wir nach dem Spiel reden? Und wenn es hier in Boston ist, wenn die sagen, nee, dann für mich überhaupt nicht schlimm, aber dann gucke ich mir das Spiel auch gar nicht an. Dann fahre ich sofort nach Hause, verbringe einen schönen Abend mit meiner Familie, weil so NBA-geil oder NHL-geil oder wie auch immer bin ich dann doch nicht. Da habe ich echt Besseres zu tun. Aber ich nehme das absolut nicht mehr persönlich, weil mir ist das komplett egal. Aber um nochmal kurz auf die WNBA zurückzukommen, weil Jens ja auch sagte, Caitlin Clark, ich habe das Gefühl, also sie hat natürlich eine super Geschichte geschrieben, nicht nur College, sondern auch in ihrer ersten Saison. Aber die hat jetzt bei den Finals keiner vermisst. Da war auch so genug Star Power, Celebrities, ESPN überträgt mit großem Vorprogramm, die Halle ist voll. Also wirklich, weil es ist eine super Liga und ich weiß gar nicht, also es freut mich natürlich auch, weil da ist ein großes Interesse in Deutschland. Aber in Deutschland mittlerweile die Leute wissen, was die Leonie Fiebig hier eigentlich abreißt. Also die ist ein Rookie, jetzt nicht der typische Rookie, weil sie 24 Jahre ist und vorher halt auch schon 2 Jahre in Spanien gespielt hat unter anderem und da zweimal MVP war von der spanischen Liga. Aber die ist hier in der Starting Five von New York Liberty, vom besten Team der Vorrunde, vom Favoriten. Als sie im Halbfinale Las Vegas rausgeschmissen haben, gegen die New York vergangenes Jahr noch in der Finalserie verloren hatte, hieß es im US-Fernsehen, Leonie Fiebig ist der größte Unterschied zum Vorjahr bei New York Liberty. Und da kommt die rein hier. In ihrem allerersten Spiel in der Finalserie stellt man eben 4 Rookie-Rekorde für die WNBA auf. Also eine ganz, ganz tolle Story. Und ich sehe es halt, es ist ein großes Interesse in Deutschland. Und das liegt wirklich an diesem tollen Jahr, das die Basketballerinnen hatten oder haben bislang. Die sind ins Viertelfinale gekommen. In Paris dann die 3v3 oder 3x3 haben sogar Gold gewonnen, überraschend. Tolle Geschichte und die Niara Sabali und die Leonie Fiebig, die schreiben diese Erfolgsgeschichte hier fort. Also wirklich grandios. Und nochmal, was die Leonie Fiebig hier abreißt als Liga-Neuling, ist unglaublich. Ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Franz Wagner eigentlich. Wir dürfen nicht über das Geld reden, aber auch so wichtige Rolle, aber komplett down to earth. Gut, das sind sie alle da in der Liga. Und das wirklich, wie gesagt, durch die deutsche Brille auch toll anzusehen. Und das Schönste ist dann wirklich, du nach dem Spiel kommst hin und ich bin der einzige Deutsche hier bei den ersten beiden Spielen. Du kriegst sie, du kannst mit denen schnacken. Es ist wirklich schön.
Jetzt kurz zum Media Dining, bevor wir mit Jürgen und mit Heiko auch über ein paar Männer noch plaudern.
Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
So, Sportradio 360, Big Show 683. Wenn es uns schon mal gelingt, dass wir Heiko und Jürgen gemeinsam in der Sendung haben, dann nutzen wir das natürlich gnadenlos aus. Und Heiko, du hast Zeichen gesehen. Du hast Zeichen gesehen nach der ersten debakulösen Niederlage der Edmonton Oilers zu Beginn der NHL-Saison und gesagt, ja, das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Diesmal wird der Stanley Cup endlich Wirklichkeit für Connor McDavid und für Leon Dreisaitl.
Ja, the trend is your friend, heißt es ja immer so schön. Und wir erinnern uns, vergangenes Jahr.
Du erinnerst dich bitte, ich nicht.
Gut, in Edmonton erinnern sich vielleicht noch andere oder in der Eishockeyblase in Deutschland. Aber vergangenes Jahr sind die Oilers mit einer 8:1 oder 1:8 Niederlage gegen Vancouver in die Saison gestartet und haben dann ja letztlich die Finalserie nur mit einem Tor verloren in Spiel 7. Also knapper geht's ja gar nicht. Und dieses Jahr sind sie nur mit einer 0:6 Niederlage gestartet. Also wenn das kein gutes Zeichen ist, ich würde sagen, wir können schon mal die Championship-Parade in Edmonton planen. Ganz klar.
Der Old Up. Ja, wann wird das? Bitte, Jürgen.
Also zu den Oilers, Leute, wenn ihr die Gelegenheit habt, die Doku Face-Off zu gucken, macht das. Ich habe mit meinem Sohn diesen Moment geguckt, als Connor McDavid nach Spiel 7 in die Kabine kommt und als Unterlegener zum MVP gewählt wird. Also das passierte ja passiert alle heilige Zeit mal. Was macht das mit einem Menschen, wenn du quasi gesagt kriegst, du bist der Beste der Welt? Du hast gerade den größten Erfolg deiner Karriere gefeiert, nämlich Zweiter in der NHL. Du bist also im zweitbesten Team der Welt. Und dennoch ist dieser Moment, in dem du gesagt kriegst, du bist allein der Beste und dein Team sind die Zweitbesten. Dieser Moment ist der schlimmste deiner Karriere. Überleg das mal. Also überleg mal, was da in der Psyche eines Menschen passiert, wenn der tollste oder der größte Erfolg deines Lebens der psychologisch schlimmste Moment ist. Und man muss dann so an Agassi denken, wo der sagt, yeah, winning, losing doesn't suck. We all lose all the time. Getting close to winning and then losing sucks. Hm. Und ich glaube, es hat mit Edmonton was gemacht, dass die verloren haben in dieser Finalserie. Es ist, glaube ich, auch in dem Moment in der Kabine was passiert. Auch das Dreiseitel sofort sagte, ich verlängere hier. Also ich gehe jetzt nicht ringhunten. Entweder gewinne ich es hier oder ich gewinne es nicht. Und es gibt in der Sportgeschichte, glaube ich, genügend Stories, wo aus so einer Niederlage, wo aus so einem traumatischen Erlebnis, also nimm den FC Bayern zweimal im Champions League Finale, 99 und 2012, Nowitzki, verlorene Serie, also die dann eben diese 2-3% vielleicht freisetzt, damit es endlich klappt. Und ich glaube, das könnte in Edmonton passiert sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie automatisch den Titel gewinnen. Das ist im Eishockey um Gottes Willen. Also wenn du diese Playoffs mal verfolgst, um Gottes Willen. Aber ich glaube, da ist was passiert bei den Oilers. Auch wie Leon so gesprochen hat vor der Saison. Das kann schon nochmal so ein bisschen zusammenschweißen. Noch ein bisschen, noch 2-3% dieses Ding mehr zu wollen. Und mei, schauen wir mal.
Naja, das Entscheidende wirklich an dieser Niederlage und das, was Jürgen gerade geschrieben hat, übrigens, das war so interessant, weil du siehst Connor McDavid in der Kabine, Leon sitzt neben ihm, McDavid zieht sein Trikot aus, fängt an zu weinen, Leon klopft ihm ein bisschen auf den Oberschenkel und du hörst im Hintergrund aus, wie der Hallensprecher sagt, and the Conn Smythe Trophy, das ist die Trophy für den Final-MVP, goes to Connor McDavid. Und das war so, als wenn, weiß ich gar nicht, dein Haus brennt im Hintergrund ab und du sagst übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder keine Ahnung. Also hätte zwei verschiedenere Welten hätten da nicht aufeinander prallen können. Und McDavid ist auch gar nicht rausgegangen, hat gar nicht die Trophäe in Empfang genommen, was ich komplett nachvollziehen kann. Einige haben ja auch gesagt, einige haben ja da versucht, auch eben das so ein bisschen negativ auszulegen, aber das sind alles Leute, wo ich denke, okay, ihr seid alles Couchhelden, ja. Ne? Fernbedienung linke Hand, Chipstüte rechte Hand oder am Sack oder wie auch immer. Ich glaube, diese Niederlage und nochmal knapper als ein Spiel 7 mit einem Tor zu verlieren, geht's ja gar nicht.
Nach 0-3 aufgeholt auch noch.
Genau. Also. Hat gezeigt diesem Team, ja, wir schaffen's oder wir können es schaffen, weil die waren ja an dem Tag nicht das schlechtere Team. Wenn du ein Spiel 7, eine Finalserie mit einem Tor verlierst, dann bist du nicht das schlechtere, dann bist du, ich habe keine Ahnung,
wie man Prozent Bruchteile dir reinstolpern kann. Also Heimen
im 5 Minuten
vor Schluss in der Stock der Reihe, wo du sagst, das
geht. Genau. Und vor allem, wir reden über Eishockey, ne? Das ist Game of Inches, sagt man immer so schön. Und auch wenn ein Puck anders prallt, etc. Aber was ich damit sagen will, McDavid und Dreisaitl haben gesehen, wir können mit diesem Verein, mit diesem Team Meister werden. Und deshalb hat Leon auch verlängert. Wenn die wieder, wie im Vorjahr, zweite Runde oder so rausgeflogen wären, dann hätte man ernsthaft überlegen müssen, Leon, dann nach 10 Jahren, boah, ich bin nicht einmal auch nur in die Nähe des Cups gekommen. Aber jetzt waren sie da, sie haben ihn vor sich gesehen, sie hätten fast zugepackt. Also und ich glaube, das war das Zeichen, jawohl, wir machen hier weiter. Und wie gesagt, nach Leons Vertragsverlängerung, 8 Jahre, ist es ja kein Geheimnis, das Gleiche wird Connor McDavid nächstes Jahr auch machen. Und dann haben die beiden genug Zeit, noch weitere Jahre in ihrer Prime ja auch, da den Titel zu holen. Aber klar, wie Jürgen sagt, das ist natürlich keine Garantie. Bloß weil du letztes Jahr im Finale warst, heißt das nicht, dass du jetzt in der Erste in der Reihe bist, der dann im nächsten Jahr da auch den Cup gewinnt. Ich glaube, es wird schon schwer genug werden, es aus dem Westen hinaus herauszuschaffen. Aber du hast halt jetzt gesehen, du kannst es schaffen. Du hast das Zeug dazu, du weißt, was du machen musst, um so weit zu kommen und das ist ein gutes Zeichen und freut mich auch. Leon Dreiseitel, fand ich eine interessante Statistik übrigens, ist der erste Superstar, der in Edmonton in der langen Geschichte dieses Vereins, und wir wissen, wer da alles gespielt hat, verlängert hat. Gretzky, wie sie alle heißen früher, die sind alle gegangen, die haben einmal, also in ihrer Prime jetzt, ne, die verlängert haben. Und das sagt natürlich was. Und wenn so ein Mann sich da bindet, und dann wird das Conor McDavid nächstes Jahr auch noch machen, dann ist das eine super Adresse für Leute, die dann eventuell Ringchaser sind, die noch nicht den Titel haben, aber die sagen, ich bin wahrscheinlich in Edmonton so nah am Titel wie bei keinem anderen Verein, deshalb gehe ich dahin. Und diese wichtigen Leute brauchen natürlich Dreisaitl und McDavid auch, um letztlich den Titel zu holen.
Das, ich glaube, der Jürgen hat das Foto gepostet, wie Conor McDavid reinkommt. Ich glaube, bei Insta, bin mir nicht ganz sicher, Jürgen. Aber was ich mir natürlich, ich bin ja sehr einfach gestrickt, auffällt ist, wie in Gottes Namen hat Conor McDavid die Geduld gehabt, sich diesen Bart wachsen zu lassen? Ich krieg schon jedes Mal die Krise, wenn es nur ein bisschen warm wird rundherum. Aber das war für mich mindestens gleich faszinierend wie die Traurigkeit dieser Szene. Wo gibt's diese Doku? Ah. Wo gibt's diese Doku in Deutschland, Schmiedi? Weißt du, ist es bei Netflix oder?
Oh, gute Frage. Ich glaube, sie liegt auf Netflix oder Amazon Prime.
Okay, habe ich beides. Habe ich beides.
Ja.
Ich glaube Prime Video.
Spontan würde ich sagen Netflix, aber ich kann versuchen mal nebenbei zu gucken.
Ja. Finde aber, also Face Off heißt und es beginnt halt mit diesem Moment und dann werden natürlich auch andere Vereine belichtet, was auch sehr, sehr interessant ist. Aber als es sich dann so zuspitzt auf die Finalserie, weil ja irgendwie die Florida Panthers eben im Jahr davor die Finalserie verloren haben und dann so ein paar Geschichten erzählt werden. Ich war ja zufällig mit denen im gleichen Hotel, als die gegen Tampa die Serie gespielt haben. Da waren es um 11, halb 12.
Ja, stimmt, das Essen.
bei DoorDash, als sie Fast Food bestellt haben und du so sagst, boah, wie ernähren sich denn die Drecksäcke? Und dann gehst du am nächsten Tag an deren Buffet vorbei und da stehen genau die gleichen Sachen und dann unterhältst du dich halt mit dem Trainer und der sagt, do you know how many calories they burn? They can eat whatever the fuck they want. Und dann sagt der aller so ein Spiel, wenn 7 Uhr heißt, dann ist Puckdrop meistens 7:30 mit Verlängerung, dann ist es um 11, halb 12 vorbei. Natürlich essen die um Mitternacht. Was denkst du denn? Glaubst du, dass ein Profisportler, der um 19, 20 Uhr Höchstleistung bringen muss, um 7 früh aufsteht? Nein, die schlafen bis 11, weil die abends fit sein müssen. Und natürlich bestellen die sich dann nach dem Spiel, wenn sie mega Hunger haben, hauen die sich halt dann eine Quesadilla oder einen fetten Burger um Mitternacht ins Gesicht, weil die vor 2 sowieso nicht schlafen. Also die haben einen ganz anderen Rhythmus, einen ganz anderen Metabolismus und das muss man natürlich als Normalsterblicher, der so um 11:30 an der Hotelbar oder so an seinem Cola Light nippt und dann sagt, das muss man halt verstehen. Also wo du sagst, ja natürlich, das ist kein 9-to-5. Und die müssen halt irgendwie 6000 Kalorien am Tag in sich reinstopfen.
Insider Wissen.
Die Doku läuft bei Amazon Prime.
Okay, so ich danke. Schade. Insider Wissen natürlich, dass Schmieder nur am zuckerfreien Apfelstrudel nippt, den ihn seine Frau kredenzt hat. So, wir müssen ganz kurz noch einen Blick zum Baseball werfen, weil es sich abzeichnet, was klar ist, wenn die Yankees in den Playoffs gegen ein Team aus der AL Central drankommen, dann gewinnen sie die Serie. Stand zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Yankees 2-0 gegen Cleveland, aber 1-1 zwischen den Dodgers und den Mets und jetzt geht's zurück nach New York City. Heiko war ja ganz in der Nähe, hat mir auch ein Bild geschickt von City Field. Was ist denn der Wunsch von euch? Ich meine, ich weiß, ihr beiden, Jürgen vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, aber Heiko, wenn es andere Dinge gibt, gerne auch ohne Baseball. Aber euer Wunsch eher Subway Series oder wirklich Shohei Ohtani gegen die Yankees, was sicherlich wahrscheinlich die größere Story ist, Heiko?
Darf ich anfangen? Genau, weil meine Antwort wird kürzer sein als Jürgens. Ich denke da nur finanziell und ich weiß, dass ich dort wär's gegen Yankees oder Mets nicht verkaufen könnte, aber Subway Series wäre garantiert in Deutschland, also bei meinem Bauchladen würden die geil finden, deshalb bin ich für eine Subway Series.
Wir warten halt seit Jahren auf diese Yankees-Dodgers-Serie. Also es kann ja irgendwie im US-Sport nichts. Ja, Boston-LA ist eine große Rivalität, gerade im Basketball verstehe ich, aber es geht nicht mehr als LA versus New York. City of Angels gegen Big Apple. Da treffen zwei Lebenskulturen aufeinander. Das ist einfach, und ich bin ein sehr, sehr guter Freund unseres New York-Korrespondenten Christian Saschke und irgendwie seit Jahren, so zu Beginn der Playoffs, gucken wir immer, oh, heuer könnte es soweit sein, jetzt Dodgers gegen Yankees. Sagt mir zwei Logos auf Mützen.
Naja, stimmt schon.
Die bekannte, unverwechselbare sind als dieses fucking LA auf der Dodgers-Mütze und dieses NY auf der Yankees-Mütze. Sag mir einen, wenn du eine Mütze besitzt als Deutscher, der jemals in Amerika gewesen ist, dann hast du entweder eine LA-Mütze oder eine New York-Mütze. Du hast keine Cleveland-Mütze, du hast nichts, du hast da keine Mets-Mütze. Hör mir auf. Es ist
ja. Also in meinem Freundeskreis sind ganz viele Red Sox-Mützen, aber das ist egal. Aber ich verstehe. Ich habe also Jürgen, ich sehe, wo ich herkomme, Nordwestmecklenburg, da sind viele Yankees Base Caps und aber die denken, das ist nur New York. Die wissen gar nicht, dass das Yankees Hat ist.
Das meine ich ja. Es ist völlig egal. Also wenn du hast diese Mütze, weil du sagst, ich finde LA geil, dann kaufst du dir aber auch, glaube ich, keine Lakers Mütze oder irgendwas, sondern dieses LA und das NY. Ja, Jay-Z singt in wie es Empire State of Mind oder wie das Lied heißt, with the Yankees hat. Also du hörst dieses Ding auf und es wäre halt jetzt irgendwie geil, Aaron Judge gegen Otani, dies, alles. Also du kannst tausend Geschichten erzählen über das ganze Land, über die zwei Küsten, über diese zwei Spieler, ja, die auch so gegensätzlich sind, ja, dieses physische Monster Judge gegen diesen Perfektionisten aus Japan, Otani, also tausend Geschichten. Deswegen, so schön eine Subway Series wäre, aber eine Subway Series ist eine Geschichte oder zwei, wo du sagst, ah, schau mal, spielt hier die Bronx gegen Queens und das kann man erklären. Aber ich glaube, in der anderen Serie stecken viel, viel mehr Geschichten.
Aber Jürgen, jetzt komme ich hier mit meinem Red Sox Salzstreuer. Was ist denn mit, weil du sagtest, die beiden Städte und Kulturen etc., was ist denn mit Dodgers gegen Mets?
Die Mets sind nicht die Yankees.
Das verstehe ich. Aber wer das?
Das geht ja auch nicht, Heiko. Wir sind ja beide in der National League. Dodgers, Mets haben wir jetzt. Das ist
Entschuldigung, hast du recht.
Na, die spielen ja gerade gegeneinander. Also die haben ja gerade dieses Duell. Das finde ich ja so spannend. Du hast gerade schon das Duell LA New York.
Ja.
Und du hast aber trotzdem.
Aber kleinere Bühne.
Es sind halt dann doch nur die Mets. Auch die Mets sind in New York wahrscheinlich genauso beliebt wie die Yankees. Ja, der John Stewart, I love them so much, my Metropolitans und keine Ahnung. Also Julian Casablancas, der Songs, ich glaube Ode to the Mets heißt dieser Song, der nichts mit den Mets zu tun hat, sondern der so mit der Tragik des Lebens spielt und der hat dann gesagt, er hat halt diesen Song geschrieben, als er in der U-Bahn nach einer Niederlage der Mets, als sie mal wieder rausgeflogen sind, und in der U-Bahn all diese melancholischen Gesichter sah, musste er diesen Song schreiben. Also die Mets sind für New York auch ein ganz toller Verein. Aber wenn du so auf Amerika schaust, auf die Welt, deswegen zurück zum Cappy, wenn du sagst, wie viel NY Mets Cappies siehst du in Deutschland und wie viel sind Yankees Cappies? Deswegen, das ist dann letztlich doch nochmal was ganz Besonderes, wenn Yankees gegen Dodgers spielen würden.
Das ist wie 1860 und Bayern in München, oder?
Ja, aber
das ist. Also 1860 ist ja, glaube ich, in München auch schon noch ein wirklich angesehen. Ich will jetzt, natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen, die beiden Vereine in dem Sinne, aber ich glaube, wenn du Mets-Fan bist, dann bist du halt auf jeden Fall. Bist du vielleicht auch Mets-Fan, weil du Anti-Yankee bist oder weil es so einfach wäre? Aber 1860, ohne dass ich jetzt jemals in München gewohnt habe, aber ich glaube, da ist schon noch, das ist stolz und das ist, also, die haben schon noch die haben schon noch einen festen Platz da in der Stadt, oder? Oder ist das mehr
Inland? Absolut. Deswegen wäre natürlich, stell dir vor, ein Fußballfinale würde über 7 Spiele gehen und es ist Bayern gegen 60 München. Dann sagt jeder, ja, wow, ganz München brennt, hier ist die Hölle los und alles. Aber es ist halt dann ein regionales Phänomen. Oder natürlich schaust du auch von außen drauf, aber der Reiz kommt natürlich, dass die zwei Münchner Vereine, ja, die Blauen gegen die Roten, so ist Yankees Mets. Aber eine Serie Dodgers Yankees ist halt dann doch Barca gegen Real Madrid. Es ist halt dann doch völlig egal, wo die jetzt. Da ist dann keine Lokalrivalität, sondern einfach, Leute, da spielen die zwei legendärsten Baseballvereine, bei allem Respekt vor den Red Sox, sorry Heiko, aber wie gesagt, da spielen zwei solche Ikonen gegeneinander, das ist nochmal ein anderes Niveau.
Nicht zu vergessen, dass die Dodgers ja eigentlich auch aus Brooklyn sind.
Und Brooklyn, ja, daher kommt der Name, Leute.
Ja, und dann nach Los Angeles gezogen sind. Übrigens, das nur zum Abschluss, weil Jürgen sagt, zwei komplett unterschiedliche Kulturen. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich entscheiden könnte, weil ich habe auch eine Zeit lang gelebt, ich liebe die Kultur in Los Angeles, auch wenn man da zwingend ein Auto braucht. Aber ich finde es auch in New York unfassbar geil. Also es ist schwierig, sich da zu entscheiden. Schauen wir mal,
Es ist beides toll. Ja. Es ist wirklich beides toll. Ich liebe New York, ich liebe L.A., ich lebe lieber in L.A., besuche aber lieber New York.
Ja, weil der Zaschke dort ist.
Das ist meine Einstellung. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wo darf ich 3 Wochen im Jahr hin auf Urlaub, L.A. oder New York, würde ich New York sagen, weil es geiler ist, der Ort zum Leben, für mich ganz persönlich, L.A. Und daran siehst du aber, es gibt Leute, die sagen genau umgekehrt, die sagen, ja, also 3 Wochen L.A. halte ich diesen Strand, euer Laidback irgendwie aus, aber eigentlich bin ich New Yorker, ich bin so ein knallharter New Yorker. Ist auch völlig okay, aber daran zeigt sich so ein bisschen, wer du bist. Deswegen überleg dir, wo würdest du lieber Urlaub machen, wo würdest du lieber leben, und ich glaube, das sagt ein bisschen was über dich aus.
Ich überlege mir das. Bis wir das nächste Mal miteinander sprechen. Danke Jürgen, danke Heiko. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 683.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, die Big Show 683, und ich freue mich sehr, dass diesmal war das Intervall nicht so lange, bis er wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Günter Bresnik, Supercoach, Tenniscoach aus Wien. Servus Günter.
Servus Jens, danke für die Einladung.
Sehr gerne Günter. Ich weiß, wir beide haben, das war ein paar Sommer ist es schon her, in Kitzbühel mal über Rafael Nadal gesprochen. Jetzt hat er endgültig gesagt, okay, er wird noch einmal versuchen, beim Davis Cup anzutreten und wird dann zurücktreten. Und ich glaube, du hast vor ein paar Tagen ihn als größten Kämpfer oder Mann mit dem größten Kampfgeist im Tennis identifiziert und charakterisiert. Wie viel von dem kann man denn als Coach beitragen dazu? Also, dass man so einen Willen hat, oder ist das alles intrinsisch im Sportler schon selber vorhanden?
Es ist schwer zu sagen, also im Moment. Ich beschäftige mich da gerade mit einem Arzt in Wien, also eigentlich in Wiener Neustadt, der sich mit den genetischen Voraussetzungen beschäftigt. Und die genetischen Voraussetzungen sind nicht nur physische, sondern auch mentale und seelische Aspekte schon verankert. Wie weit das dann beeinflussbar ist, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Ich glaube natürlich dran, weil sonst wäre ich ja in meinem Berufsfeld am Platz, abgesehen von den technischen Dingen, aber diese Dinge können auch beigebracht. Und das ist etwas, wo ich nach wie vor dem Onkel Toni höchsten Respekt zoll, weil wie der den erzogen hat, ist, würde ich sagen, einmalig, weil das halt von Kindheit an losgegangen ist. Ich kenne die Geschichten, wenn die anderen mit ihm gespielt haben und er hat gegen sie gewonnen, hat er trotzdem einen Platz für die abziehen müssen. Das wirkt teilweise so fast erniedrigend, aber der Bursche ist dadurch so demütig geworden und für mich eine Sensation.
Der Onkel Toni ist ja eigentlich fachfremd, oder? Also der hat ihn ja wirklich erzogen, aber als Tennislehrer, er war kein guter Tennisspieler, der Onkel Toni. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig. Ich war auch kein guter Tennisspieler. Ja, das sind sehr viele.
Aber du hast doch diesen legendären Coach selbst gehabt, den du auch in deinem Buch beschreibst. Hilf mir bitte, ich habe den Namen leider vergessen. Dein erster Tenniscoach.
Eugen Gressel war das.
Ah ja.
Ein Mödlinger, nach wie vor ein Tennisexperte. Aber die Ausbildung eines Spitzensportlers, ja, hat neben den technischen Aspekten halt noch viele andere. Ja, ich breche das immer runter nur ausschließlich auf gute Technik, guter Spieler, das kann man jetzt dann einmal irgendwann erweitern. Das ist auch eine gewisse Form von Techniken, was das Verhalten oder eigentlich Automatismen, was das Verhalten anbelangt, auch für sehr wichtig halt. Und da ist dann Nadal einfach der Größte, da stehe ich ja nicht alleine damit da, dass der, würde ich sagen, sportartenübergreifend, als der größte Wettkämpfer, der je im Leistungsspitzen im Profisport tätig war, bezeichnet werden muss oder kann, darf. Es ist einfach sagenhaft, wie der sich in aussichtslosen Situationen, vermeintlich aussichtslosen Situationen, vollkommen ungebrochen verhält und immer noch an den Sieg glaubt und dadurch also viele, viele Matches gewonnen hat. Wie er läuft, das ist ja nicht jetzt der schnellste Spieler, aber der hat nie einen Ball jetzt aufgegeben, bevor der zwei oder dreimal aufgekommen ist. Viele, viele Sachen. Das sind aber Dinge, wie gesagt, die in frühester Kindheit, vielleicht dann noch in frühester Jugend, dem beigebracht worden sind.
Was gibt es am Spieler? Ich glaube, der Dominik hat das erste Mal gegen ihn gewonnen in Buenos Aires. Kann das sein? 2016 rundherum, so ungefähr in die Dreh. Was gibt es? Was gibt es am Spieler, der hochkommt wie der Dominik, wo man sieht, okay, der kann wunderbar Tennis spielen, aber diese Hürde, also der Nadal hat ihn ja paniert das erste Mal in Paris, wo ich Naivling schon gedacht habe, naja, das passt eigentlich gut, Dominik Vorhand groß, da kann er den mit schön auf der Rückhand halten. Natürlich hat er das nicht gekonnt, aber war das ein richtiger Milestone in der Karriere von Dominik auch?
Die Niederlage war am Meilenstein. Das erste Mal gegen diese großen Leute spielen. Das sind ganz wichtige Erlebnisse, die dann natürlich auch ausschlaggebend sind dafür, wo die Reise hingeht. Abhängig davon, wie sie sich verhalten, wie sie mit Sieg und Niederlage umgehen. Der Dominik hat auch damals nach dem Sieg in Buenos Aires überhaupt nicht den Boden unter den Füßen verloren, ganz im Gegenteil. Ja. Er hat dann das Turnier gewonnen, hat die ganze Saison gut gespielt. Das war jetzt das große Durchbruchjahr. Das war, wo er dann erste 10 kommt, auch Semifinale in Paris gespielt hat, wo er dann eben verloren hat. Aber zum Nadal, ich sehe immer die Geschichten, wie demütig und wie, den kannst du nach zwei oder drei, ich habe das erzählt, heuer war ich wieder in Paris, bin dort in die Umkleide gekommen, habe den Spieler nicht gefunden, habe dann im Fitnesscenter nach ihm gesucht und dann kommt, ich kenne mehr oder weniger fast jeden Spieler oder die meisten Trainer und Spieler, ein paar nicken zu, manche schauen gar nicht drauf, der Herr Nadal, ja, sicherlich der erfolgreichste und trophäenreichste, der Spieler, das steht auf, kommt her, schüttelt die Hand und sagt, Servus Günther, schön, dass du da bist. Das macht jetzt nicht nur mit mir, das macht er mit jedem, den er kennt.
Ja, ja.
Das ist etwas aus, der Umgang mit Personal, seinem eigenen Personal, seine ganze Entourage, die er da hat, immer gut behandelt. Ja, da waren nie irgendwelche Ausschweifungen. Kellnerinnen, Putzfrauen, das ist, der behandelt jeden Menschen mit mehr oder weniger demselben Respekt und dafür bewundere ich ihn noch fast noch mehr als für seine 14 French Open. Weil das ist krank, was ich sage.
Günther, ich habe eine kurze Zwischenfrage, weil ich weiß, du kennst ihn gut. Ich weiß, er war gerade in der frühen Phase der Karriere vom Dominik ein Stachel in der Seite vom Dominik, aber er hat vergangene Woche ein sehr gutes Turnier gespielt in Shanghai und ich spreche von David Goffin. Hat er auch mit Dominik gemeinsam dann öfter mal Doppel gespielt. Was muss man über den Goffin sagen und wissen, dass der nach so vielen Verletzungen immer noch dran geblieben ist? Es hat er gegen Zverev gewonnen in Shanghai, Viertelfinale dann raus geflogen. Ist das so ein Typ, der auch, natürlich jetzt nicht das gleiche wie der Nadal, aber auch ganz, ganz viel Kampfgeist und vor allen Dingen auch Finesse mitbringt, die man vielleicht als Laie gar nicht so sieht?
Unglaublich guter Spieler. Ganz früh schon das erste Mal habe ich den gesehen. Ich muss halt lügen, wann das war, aber da war der Nadal, da war der Federer schon gestanden, glaube ich, und die haben zweite Runde oder was, haben Susan Lengel in Paris gegeneinander gespielt. Und es war sagenhaft, wie gut der Mensch den Ball am Schläger hat. Technisch ausgezeichnet, der ist damals von dem Thierry van Kleemput, das ist für mich einer der besten Trainer, ein Belgier, betreut worden über viele Jahre und der auch höchsten Wert auf technische Fähigkeiten gelegt hat. Körperlich ein Wahnsinn, also das ist ein sagen wir, Pfitschepfeil, der rennt herum wie ein Wiesel, bewegt sich ausgezeichnet, hat für mich den großen Erfolg damals gehabt für im Finale vom Masters war. Und hat gegen viele gute Spieler immer gut gespielt. Mir gefällt, das war einer im fortgeschrittenen Alter, ungebrochen an sein Tageswerk herangeht. Der arbeitet, ich behaupte, dass er ein bisschen die Geschichte mit seinem Nachwuchs jetzt, also der ist ein Vater geworden, habe ich gehört vor kurzem, dass das Dinge sind, die dann auch wieder bei Leuten besondere Energien vielleicht noch einmal wachrufen. Aber der ist halt einfach ein ehemaliger Top-Ten-Spieler, der hat technisch, körperlich beste Voraussetzungen, geistig voll da. Und wenn der verletzungsfrei ist, dann es wird immer wieder auf meine depperte Theorie rausgehen, dass das Tennis heute im Großen und Ganzen schlechter ist als vor 15, 20 Jahren. Das hören die Leute nicht gern. Belegen kann ich das nicht nur mit einem Goffin, sondern auch mit einem Cilic oder mit einem Nishikori. Ja, der Cilic kommt nach 2 Jahren oder einer Jahren Verletzungspause zurück und gewinnt das Turnier. Nishikori, der spielt gegen die jungen Superstars. Da gibt's tolle Spieler, neues kein Thema. Sinner, Alcaraz sind auch tolle Spieler. Aber die 4 Großen, und dann nehme ich noch den immer wieder, noch den Wawrinka und den Del Potro dazu, die sind einfach besser. Und der Goffin ist einer von dieser, der passt auch noch ein bisschen in diese Generation rein.
Günther, lass uns gleich über das Wiener Turnier noch ganz kurz plaudern, aber in dieser Woche, bevor es in Wien losgeht, spielen 6 Menschen für ein Startgeld von 1,5 Millionen Dollar und für dann, glaube ich, eine Siegprämie von 6 Millionen Dollar. Ein Gaudi-Turnier in Saudi-Arabien, mitten in der ATP-Saison. Dann gibt's in Frankfurt das sogenannte Ultimate Tennis Showdown, also auch ein Schaukampf. Und dann gibt's in Wien noch diese kleinere Veranstaltung von Red Bull. Und das bist du einverstanden damit oder nimmt das in dieser Woche für den Almaty, Stockholm und dritten Austragungsort habe ich jetzt vergessen, Antwerpen, finden 3 250er Turniere statt. Zerreißt sowas die ATP oder ist es eh alles wurscht?
Ich finde, dass diese 3 Turniere eigentlich auch ganz gut besetzt sind. Ich bin ein Freund vom freien Markt. Ich mag diese Vorschriften und Einschränkungen mehr grundsätzlich nicht. Und wenn jemand bereit ist, dass er 6 Millionen Siegprämie zahlt, dann muss ich sagen, verstehe ich jeden Profi, der dorthin geht und versucht, sich das Geld abzuholen. Also das, ich mag diese Einschränkungen nicht, weil die üblicherweise zu keinen Verbessern, zumindest zu keinen dauerhaften Verbessern, das wird sich selber wieder lösen. Ja, wenn der 3-mal noch 6 Millionen ausgegeben hat und wahrscheinlich wenig zurückbekommt, wieder damit wieder aufhören. ATP muss sich darauf konzentrieren, dass diese Tour ohne großen Veränderungen durchzogen wird. Das ist ausgezeichnet, diese ganze Geschichte. Ich finde, die Punkteverteilung kann man noch diskutieren, wenn man bei den kleineren Turnieren anfängt. Aber grundsätzlich mit dem Grand Slam Turnier sind 2 ETF, aber die arbeiten ganz gut zusammen. Dann diese 1000er Turniere, 500, 250er Challenger Tour und diese Future Tour ist eigentlich ein sehr gut durchdachtes System, wo ich glaube, dass um dort eingeladen zu werden, musste man in dem Bereich sehr viel gewonnen haben. Also das wird niemandem erspart bleiben, dass er sich über die ATP Tour für diese verrückt oder nicht verrückt, wie man möchte, aber für die halt finanzträchtigen Turniere dann qualifizieren kann.
Also, dass dein Manager wie Holger Rune, der noch nichts gewonnen hat, bis auf 1000er und auch da dabei ist, bei Sinner, Medvedev, Djokovic, Nadal und Alcaraz. Günther, Wien, was ist da die erste oder was ist die beste Erinnerung an Wien? Ist es der Sieg vom Horst? Ich weiß gar nicht, ob du damals in der Box vom Horst warst. Da habe ich die Timeline, habe ich nicht ganz zusammengekriegt, wo er das Finale gegen Thomas Muster gewonnen hat. Was ist Wien für dich?
Der Horst hat 88 Wien gewonnen. Ich habe mit ihm im Sommer 87 zu trainieren begonnen und das war natürlich für einen Österreicher, ja, und ob das Spiel oder Trainer bist, haben diese Heimturniere immer einen sehr hohen Stellenwert. Wien war zu der Zeit ein Riesenturnier, die Namen, die damals gespielt haben, wirst du besser wissen, aber da war immer Boris dort, Alendl.
Agassi, Sampras haben gewonnen, Federer hat gewonnen.
Also Sampras, ja. Federer, also da war Who is Who, muss man sagen. Die waren eigentlich alle dort. Ja, das war kurzfristig mit dem 250er bis schwieriger, aber jetzt mit dem 500 ist es immer wieder sehr stark besetzt. Und für mich war damals der 87er, der Horstl gegen Thomas Muster in der zweiten Runde nach 3-1 oder 4-1 Führung verloren. Und aus konditionellen Gründen, also der ist komplett eingegangen. Die ersten 4 Games oder 5 Games haben eine Dreiviertelstunde gedauert und der Rest dann noch eine halbe Stunde. Der hat dann das Jahr außergewöhnlich gut trainiert, war voll fit, hat damals mit diesem Mike Reinbrich begonnen, Fitness zu trainieren. Das war damals alles super auf Schiene bei den Burschen. Und im Jahr drauf dann das zu gewinnen, gehen musste im Finale, ist natürlich schön. Ja, aber es ist für mich auch Kubek dort im Semifinale. Ich habe damals dem Federer das erste Jahr, wo der gespielt hat, die Wildcard gegeben, dass der Peter Feigl zu mir kommt und sagt, also der war Turnierdirektor damals, sagt, du Günther, wir haben noch eine Wildcard, sag, ich soll es geben. Ich bin verantwortlich vom ÖTV gewesen. Sag, du, da ist ein junger Schweizer, gibt's dem Roger Federer, der muss halt der Quali spielen, der wird sicher erste 10 werden. Was natürlich alle besser auf mich in Österreich, aber hat sich trotzdem für mich als richtig herausgestellt. Das sind schöne Erinnerungen, jedes Jahr dort. Also ich muss ja sagen, ich glaube, ich bin jetzt bevor ich schon Trainer war, immer zu diesem Turnier gegangen. Also bei mir wird auf 40, 45 Jahre wird da nicht viel abgehen.
Jetzt, ich bin ja da irgendwie, weiß auch nicht, wahrscheinlich, wenn eine neue Halle dort hingestellt wird und wenn sie vielleicht so ist wie die Halle in Berlin oder wie die Halle da jetzt in München, dann wird man sich vielleicht auch freuen. Aber ich finde dieses Ganze, das ist so gelernt mittlerweile für uns Österreicher, die wir schon ein bisschen älter sind und die wir dort, ich als Fan und jetzt darf ich halt als Journalist auch dabei sein, aber ich finde die Wiener Stadthalle als solche für Tennis, das nimmt sich nicht viel mit irgendwas. Wenn da die Stimmung an einem Samstagnachmittag im zweiten Halbfinale oder auch irgendwann unter der Woche in einem Viertel-Achtelfinale, ich finde die Stimmung grandios, Günther. Braucht's eine neue, ich weiß, es wird eine neue Halle irgendwann kommen, aber braucht's die jetzt wirklich für den Tennisfan?
Wien braucht definitiv eine neue Veranstaltungshalle. Das Turnier aus der Stadthalle dann in eine neue Halle zu verlegen, das ist fraglich. Die Atmosphäre dort ist sensationell, wie ich gesagt habe. Ich war ja schon dort, wie ich nicht drin war als Zuschauer, wie der Hans Kadi gespielt hat. Ja, und da hat die ganze Halle getobt, die Leute haben trampelt, das sind diese ausverbannten Bühnen gewesen, wo die oft so voll sind. So laut, Muster, auch Dominik, Melzer, wie die dort gut gespielt haben. Das Finale vom Horstl gegen Dom. Das sind sicherlich Atmosphären und alle ausländischen Spieler, die da kommen, die sind von der Atmosphäre immer begeistert. Das ist außergewöhnlich gut organisiert. Ja, und das ist also, Herwig Stracker macht das jetzt. Die Vorgänger waren alle Sensation. Für mich der Grand Senior, der Leo Huemer, der das Turnier seinerzeit mit einem Journalisten, dem Hermann Fuchs, ins Leben gerufen hat. Die können sich das da also in erster Linie an den Hut heften, was der Herr Stracke jetzt in den letzten Monaten, als letzten Jahren wieder gemacht hat, ist sensationell. Für mich das beste Essen bei einem Turnier, das ist Wien Madrid, Don Co. Das sind Dinge, die die Spieler nicht vergessen. Die Stadt als solches ist natürlich ein Traum. Die gehen dann am Abend zum Plachuta Abendessen oder gehen in die Oper. Die haben alle ihre Pläne schon, da kommen die Frauen gern mit. Also Wien ist ein Turnier mit einer ganz außergewöhnlichen Atmosphäre. Nicht nur des Tennis wegen, sondern auch der Stadt wegen und der Organisation wegen. Aber die sportliche Qualität des Turniers, die hat in den letzten Jahren wieder ganz oberstes Niveau gewonnen.
Dann lass mich schließen mit der Frage, der Horst hat gewonnen, dann hat der Dominik gewonnen 2019, Jürgen Melzer hat zweimal gewonnen, 2009 und 10 oder 10 und 11, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wie bereitest du einen Spieler auf den Druck vor, der ja kommt? Und ich meine, das Spiel vom Horst, ich weiß es noch. Ich bin da vorm Fernseher gesessen und war dann schon ein bisschen perplex, weil es dem Muster da schlecht gegangen ist in dem Match. Aber egal, das weiß der Horst ja davor nicht. Oder vielleicht weiß er schon. Aber wie kann man da einen Spieler, wie kann man ihm den Druck nehmen? Dass er da, oder braucht, hat der Horst Skov den Druck gebraucht von den Rängen, damit er da wirklich seine Topleistung abrufen kann?
Eine schöne Frage, gefällt mir. Manche sagen, er hat trotz des Drucks gewonnen. Ich sag manchmal, er hat wegen des großen Drucks gewonnen. Richtiger Umgang mit Nervosität, ja, wenn man die Nervosität richtig kanalisiert, dann glaube ich, ist es auch sogar leistungsfördernd. Jemanden beizubringen, damit umzugehen, auf ein Turnier geht nicht. Das ist einfach ein Prozess, der über viele Jahre läuft. Und wenn man da das im Training oder auch im Abseits des Tennisplatzes bei gewissen Dingen immer gut dosiert, die sind ja so auch leidenschaftliche Wettkämpfer waren. Ich bin mir sehr, wenn wir beim Nadal angefangen haben, wenn der Nadal, die spielen nicht mehr so kartenisch, also Mensch, ärgere dich nicht, Version eine spanische. Wenn der dort verliert, der Fuchsteufelswild, der will nicht verlieren. Und das sind die Leute, die einfach über lange Zeit außergewöhnliche Leistungen, die hassen. Der Amos Mansdorf, der uns immer sagt, der hasst verlieren mehr als sich über Gewinnen freut. Und der Nadal hasst gar nichts. Das ist einfach ein leidenschaftlicher Wettkämpfer. Und jemandem das beizubringen, ist ein Kunststück, von dem ich behaupte, das kann man nicht. Man kann dazu vielleicht beitragen, gewisse Dinge müssen schon gegeben sein, und wenn dann nur ein frühester Kind. Also wenn du das jemanden ab dem 15, 16. Leben vorbeibringst, ist das schwer. Und 5, 6, 7, 8-Jährigen, da kannst du noch viel einwirken.
Ja, und das war's, die Big Show 683, Sportradio 360. Danke dir herzlich, Günther. Danke allen anderen, die dabei waren. Uns gibt's wieder mit der Big Show nächsten Donnerstag, aber wir versuchen natürlich, dass wir auch ein paar Dailies unterbringen. Auf jeden Fall Musikradio 360 mit Andreas Renner. Sonntag, 12 Uhr. Bis dann.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!